Herzlich willkommen zur 789. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns in dieses gemütliche Labor zurückgezogen und sprechen für euch über den Film They Cloned Tyrone. Mit mir hier, das Handtuch auf dem Kopf, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und wir haben einen Gast. Er hat beim letzten Mal den Sneakpod grundlegend verändert. Und jetzt ist er wieder da. Jan, herzlich willkommen.
Grüße gehen raus, sage ich mal. Und das war der Mr. Krabs dieses Podcasts, Stefan.
Hallo, guten Abend.
Jetzt ist der schlimme Teil schon mal vorbei. Ich war nervös.
Ne? Ach ja. Das nervöse Wrack auf der anderen Seite der Leitung. Jetzt hast du alles geschafft.
Jetzt
der Rest,
geschafft.
Der Rest läuft wie nichts. Möchtest du noch kurz ein Wort zu dir sagen?
Zu mir, ja, du hast meinen Vornamen gesagt, das ist ein gutes Wort, Jan. Ja, ansonsten findet man mich im Internet eher so als Zwangsdemokrat, und zwar fast überall, wo man sucht. Also man kennt mich, weil ich vielleicht hier schon mal zu Gast war, in einer furiosen Folge, die du schon erwähnt hast. Ansonsten mache ich...
Ja, und wir pluggen dich jede Woche.
Ihr kennt meinen Namen.
Wer jetzt irgendwie die letzten Wochen erst eingeschaltet hat, er ist der, der Christoph die Punkte geändert hat.
Genau, ihr kennt meinen Namen, weil immer genannt, weil immer so ganz stolz auch, ja, das ist meine neue Jan-Skala. Immer wenn der Film bewertet wird, ich versinke jedes Mal ein bisschen peinlich berührt im Boden, weil ich ja dafür gesorgt habe, dass du, dass sie insgesamt ein bisschen schlechter bewertet wird, was ja gar nicht mein Plan war.
Ja, leicht disruptiv, aber erfrischend.
Genau, ansonsten ganz kurz noch, habe ich auch eigene Podcast-Projekte in einem. In der Wendeltreppe ins Nichts erscheint jetzt demnächst eine neue Folge und damit auch die neue Staffel.
5. Ich glaub, August.
Wir haben den 5. August anvisiert. Genau, da hat jemand beim Spätfilm wahrscheinlich aufgepasst.
Genau. Ja. Hast du auch nur zweimal gesagt oder dreimal.
Genau, also dann wird wieder wild geraten und Spaß gehabt bei der Wendeltreppe ins Nichts. Wo ich ja auch einige Sneakpodder so auf der Gäste-Warteliste habe, glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
Ja. Ja, ich bin schon sehr lange auf der Warteliste.
Ja, es gibt leider, wie immer, bewerben sich zu viele Männer. Das ist ja, also wen wundert so bei Film-Podcast-Szene und überhaupt eigentlich so im Podcast-Bereich? Wir versuchen ja einigermaßen so eine Geschlechterparität irgendwie aufrechtzuerhalten und zumindest nicht mehr als 50% Typen mit Ü drin zu haben. Es ist doch, also die Männer-Warteliste geht schon in die übernächste Staffel rein, fürchte ich. Was wiederum bedeutet, wenn man kein Mann ist und gerne bei der Wendeltreppe mitmachen möchte, dann kriegt man quasi sofort in der nächsten Staffel einen Platz. Das ist doch auch nett.
Das ist doch, okay. Ich dachte, Gender würde nicht mehr so eine große Rolle spielen.
Das heißt Gender, Gender-Gen ist die korrekte Aussprache.
Jeb, J-E-B. Ja. Alles klar.
Das ist sowas, das würde bei uns auf der Arbeit, da fallen 4 Leute um, wenn ich das sage.
Ich mag das auch manchmal so bewusst, irgendwie falsche Aussprachen was zu etablieren. So, ist doch völlig, völlig klar. Natürlich heißt es Potenzial oder so. Und dann sagst du es so lange, bis es in deinem Arbeitsplatz wirklich wahr ist.
Oh, ist schön. Ah, okay. Jetzt erklärt sich einiges von ehemaligen Mitpodcastern hier.
Zum Beispiel bei uns hat sich, die Frucht Aprikosä hat sich komplett durchgesetzt am Arbeitsplatz.
Ach, das ist so wie Avocado.
Ja, so ein bisschen, genau. Also die Idee war eigentlich, weil wir viel alte Sprachen, Mythologie machen und so weiter, dass wir halt Worte suchen, die man wie griechische Göttinnen aussprechen kann. Und da hat sich Aprikosä hat sich irgendwie angeboten und so fort.
Ja, gesetzt. Ah,
hat noch jemand einen Aprikosä-Tee oder so. Genau, wir hatten noch eine ganze Menge, aber Aprikosä war der klare Gewinner.
Das gefällt mir sehr. Ach.
Da gibt's auf Englisch so einen schönen Beispiel. Auf Englisch noch ein bisschen leichter, wo man dann neben Heracles natürlich auch Obstacles und Spectacles und Tentacles und so hat, ne? Also, Kleos der Ruhm eigentlich, also die, genau, ja.
Fantastisch.
Genau. Ist auf Deutsch ein bisschen schwierig.
Ach, wäre ich doch noch mal jung und könnte studieren. Das wäre schön.
Ich sollte ja auch eigentlich wieder einen Werbeblock machen, was du dann bei mir studieren könntest. Jetzt ist es natürlich...
Ja, ich will wirklich, unbedingt bei dir studieren. Ich habe heute wieder mir gedacht, als ich Spätfilm gehört habe, ich will unbedingt bei dir studieren.
Das ist
Ich werde das angehen, die nächsten Semester.
Ja, eigentlich könnte ich das jetzt auch raushauen, weil das nächste Semester schon in der Planung ist, das Wintersemester. Schwierig ist gerade, dass wir nicht genau wissen, wer alles bei uns arbeitet nächstes Semester. Das heißt, die Verteilung der Kurse ist noch unklar. Es wird wahrscheinlich Altkirchenslawisch geben.
Boah, geil.
Schöne Sprache, habe ich keine Ahnung von. Macht wahrscheinlich mein lieber Kollege Ulrich. Du machst das. Nee, ich mach wahrscheinlich, ich darf wieder nur einen Kurs machen, weil ich ein bisschen zu viele machen musste, als ich auf der Stelle allein saß. Deswegen darf ich nur einen geben. Ich mache wahrscheinlich die Einführung bei uns oder einen der beiden Einführungskurse im Ersti-Modul. Das heißt, wenn du fachfremd anfängst oder auch als Zweithörer, dann kannst du mich in der Einführung haben.
Also Einführung in
die allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaften. Das sind zwei Kurse bei uns. Eine so eine Art Vorlesung und einer ist so ein Kurs, da geht es um die indogermanische Sprachfamilie. Mit Glück mache ich den, der ist immer ganz nett. Da halten die Leute alle Referate, die müssen. Und dann geht es immer in jeder Sitzung um eine Sprache und am Ende lesen wir noch so ein bisschen die geilen Trümmersprachen und so. Das ist immer schön. Den Kurs mache ich immer sehr gerne. Weil man auch so ein bisschen die Erste ist und die Leute so ein bisschen kennenlernt und so ein bisschen softer an alles ranführen kann. Ja.
Aber wenn da so dahergelaufene Studenten irgendwelche Vorträge halten, das ist doch so unfassbar langweilig, oder?
Ja, weiß nicht. Wir versuchen das ja nicht langweilig. Also ich finde das ja auch langweilig, wenn es langweilig ist. Aber die Idee ist eben, dass wir versuchen, das irgendwie schön zu machen. Und
ich will ja dich hören.
Ja, das, nicht irgendwie, ja, okay, dann bist du in dem Kurs. Also ich weiß nicht. Ich mache die Hälfte der Sitzung ungefähr. Die andere Hälfte mache ich dann immer, also von der anderen Hälfte jeweils auch die Hälfte, falls es verständlich ist. Also ein Referat geht 45 Minuten. Und ich sag mal so, als Dozent, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ein gutes Referat nimmt euch sehr viel Zeit ab in der Vorbereitung. Das ist ganz toll. Ein schlechtes Referat macht euch mehr Arbeit, als die Sitzung selbst vorzubereiten.
Unterm Strich bleibt's gleich.
Genau, ansonsten, wir kriegen ja auch sehr viele Seniorenstudenten zum Beispiel und die sind immer toll, die halten immer sehr gute Referate.
Ja, das wäre ich ja dann.
wahrscheinlich.
Kann man das auch von online verfolgen oder müsste ich da jedes Mal nach Würzburg fahren, wenn ich das schaue?
Wir bieten es teilweise auch an, das müsste man dann vorher irgendwie absprechen, aber im Prinzip gibt es die hybride Möglichkeit.
Also wir hatten damals, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, einen Kommilitonen, ich weiß gar nicht mehr, ob in der Geologie oder der Geografie, ich glaube in der Geologie, und der war halt ein bisschen älter als wir und den haben wir immer U3L genannt, also Universität des dritten Lebensabschnitts, weil so halt bei uns die Rentner eingruppiert oder so wurden die halt genannt. Aber das war sehr gemein, weil der war irgendwie 32 oder so, was ich jetzt in der Nachsicht wirklich für sehr gemein halte.
Ja, pass auf, bei uns in der Schule gab es jemanden, der hat dann das Abi gemacht oder ich glaube, er hat dann ganz knapp nicht Abi gemacht. Egal, es war so jemand, der war irgendwie schon so später eingeschult, zwei, dreimal sitzen geblieben, so keine Ahnung, der kam uns halt uralt vor. Der hatte schon früh sein Auto und fuhr da schon irgendwie in der 10. Klasse so vor, ihr wisst schon. Und dann immer so, ja, also in meinem Kopf war das immer so der Opa. Und ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, so, keine Ahnung, aber der war unendlich viel älter als wir alle. Es war so richtig der Klassenopa, alle haben immer gescherzt, dass der bald in Rente geht, direkt nach dem Abi, so, keine Ahnung. Und es war irgendwie, vor einer Weile war unser Abi-Treffen, so 12-jähriges, keine Ahnung, weiß nicht. Und ich habe, also ich weiß natürlich auf einer intellektuellen Ebene, dass das Alter nicht irgendwie exponentiell wächst und so weiter. Aber in meinem Kopf war das halt so ein alter Greis, der ankommt, der ist halt dann 34 statt 31 oder so.
Oh. Ja, genau. Das ist schlimm, wie sich da der Fokus so verändert. Ne?
Voll,
ja, mal gucken. Vielleicht warte ich auch einfach noch ein Semester.
Das ist ja im Sommer eine Sprache. Das wäre schon
nicht so große Eile, aber.
Im Sommer mache ich Latein, wahrscheinlich wieder den Lateinkurs, oder, ne? Also historisches Latein, wo wir auch ein bisschen oskisch-umrisch lesen und so, aber. Ach, so genau. Ja.
Das fixt mich schon mehr an. Muss man da Latein-Vorkenntnisse haben?
Sollte man. Also die meisten anderen, die sitzen, sind Latein-Lehrämtler und das sind echte Lateinmaschinen. Also das ist echt krass.
Okay, ja, dann hat es
keinen Sinn. Die können alle besser Latein als ich.
Das ist ja super.
Also ich versuche den wieder zu machen, weil den mache ich sehr gerne und der wird sonst ungern genommen, weil das so ein bisschen fachfremd für uns irgendwie ist. Wird bei uns ungern gemacht. Ich mache ganz gerne. Ist sehr erfrischend, ist eine große Runde, sind oft motivierte Leute und irgendwie mal was anderes. Und vor allem habe ich ihn schon vorbereitet und muss gar nicht mehr so viel machen, außer kleine Justierungen annehmen, vornehmen. Und das ist immer schön. Ich mag den gern. Tja.
Ja, irgendwann werde ich das schaffen, bei denen Kurs zu machen. Oder auch bei euch. Also vielleicht finde ich auch irgendwas anderes Tolles bei euch.
Ja, altkirchenslawisch. Empfehlung geht raus. Sitze ich vielleicht auch selber als Student drin, weil habe ich noch nie gemacht.
Ja, das wäre natürlich auch was.
Setze ich mich vielleicht selbst dazu, ja.
Sehe ich euch zwei da in dem Kurs sitzen und danach irgendwie noch 14 Liter Bier trinken oder Drinks und dann ja, ist es 12 Uhr und ich gehe in die Kantine.
Wie ich das mit meiner Arbeit geregelt kriege und wie ich es meiner Frau verkaufe, aber das
ich studiere jetzt nochmal irgendwas mit alten Sprach.
Ja. Also wenn du wirklich, wenn du das Semester...
Das ist doch gerade ausgetreten.
Wenn du das wirklich durchziehen willst als Studium, dann gäbe es keinen besseren Punkt, als im Winter natürlich anzufangen und dann bei mir die Einführung zu belegen. Dann kriegst du am Ende auch einen Schein.
Ja, aber ich habe ja einen guten Beruf. Ich habe ja einen Traumberuf jetzt erreicht.
Das, ist das ja, macht ja nichts.
Im Endeffekt geht es mir ja nicht um Abschluss. Aber mal gucken. Man weiß es ja nie, gell?
Ja, man weiß ja nie. Und so ein Bachelorabschluss in Indogermanistik kann nie schaden. Also er kann auch ganz selten nur nützen, das sehe ich ein, aber schaden tut er auch selten.
Ach, das weiß man nie. Den Job, den ich jetzt habe, den habe ich im Endeffekt, weil ich Norwegisch gelernt habe. Obwohl ich es nicht anwende, aber das ist eigentlich der Grund.
Ich habe neulich Dänisch gesprochen im Regionalzug in der Nähe von Hamburg. Ich dachte so, geil, jetzt kann ich endlich mal, also wussten so Leute auf Dänisch irgendwie nicht weiter. Und ich so, ja, ich antworte denen jetzt auf Dänisch, was eigentlich immer, geil. Also immer Quatsch ist, weil natürlich die alle gut Deutsch und alle gut Englisch können. So, ich war noch richtig stolz, auf Dänisch zu antworten. Und dann mischen sich hinter mir so zwei ein, die deutlich besser Dänisch können als ich.
Ärgerlich.
Tja. Ja, wollen wir eigentlich mal über diesen Film sprechen? Ich bin ja auch, also bemerkenswert,
dass
ich das sage.
Ja, wir sind ja schon in der Aufnahme, das vergesse ich immer so ein bisschen. Wir plaudern hier so Vorgeplänkel. Ja, aber richtig, wir haben ja They Cloned Tyrone gesehen und der Grund ist, dass du es uns vorgeschlagen hast, Jan. Und deswegen musst du uns jetzt erzählen, um was es ging.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass es sofort genommen wurde und ich dazu dann eingeladen wurde. Schöner Film. Ich wusste auch gar nichts darüber. Ich habe nur gesehen, ja, ist irgendwie so ein bisschen Sci-Fi und ein bisschen 70er-Quatsch, so, keine Ahnung. Mich hat vor allem der Cast angesprochen, der wirklich stacked ist. Also wir haben John Boyega in der Hauptrolle und wir haben in den beiden wichtigen Nebenrollen haben wir Tiona Paris, die ich total gerne mag, und einen überraschenden Jamie Foxx mit der wildesten Frisur aller Zeiten. Und im Prinzip ist das Ganze auch das, nämlich ein bisschen 70er und ein bisschen Science Fiction. Also will so ein bisschen, ich glaube, vom Look und dieser Körnigkeit so ganz klar auf so diese, weiß nicht, 70er Blaxploitation Filme raus und so weiter, ne? Und hat auch so diese gelb-grüne Farbpalette und so weiter. Und im Prinzip geht's darum, dass die drei so einer seltsamen Verschwörung auf die Schliche kommen. Also genau, Boyega spielt den Drogendealer und die anderen beiden sind eine Prostituierte und ein Zuhälter. Und die drei geraten eher so zufällig aneinander und geraten dann auch zufällig eher in diesen ganzen Wirbel rein und decken eben das im Intro schon angespielte unterirdische Labor, in dem komische Experimente an schwarzen Menschen durchgeführt werden. Und das Ganze entpuppt sich als gewaltige Verschwörung, die irgendwie vertuscht wird und es wird versucht, sie stillzuhalten, dass sie da weiter mitspielen, aber natürlich lassen sie das nicht bieten und es gibt dann da, also ich weiß nicht, wir müssen das Ende natürlich nicht erzählen, aber ich glaube, es ist auch kein großer Spoil, dass es natürlich am Ende noch irgendwie Gewalt und Veränderung geben wird. Und das ist so ganz, 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 ganz grob der Plot, der dem, glaube ich, gar nicht gerecht wird, was da zwei Stunden auf der Leinwand passiert.
Beziehungsweise auf dem Fernseher.
Auf dem Fernseher. Das ist ein Netflix, ne? Haben wir das schon gesagt, ja.
Hättet ihr ihn lieber auf der Leinwand gesehen?
Bitte? Also,
hättest du ihn lieber auf der Leinwand gesehen?
Ich kann es mir gut vorstellen, einfach weil es ein Film ist, der Style hat. So. Also ich mag ja einen Film, den man auch so bei jedem Frame irgendwie als solchen erkennt. Und das stelle ich mir zumindest schön vor. Aber im Prinzip bin ich ja gar nicht so der große Kinogänger und Leinwandfreund, deswegen ist es so voll okay.
Okay. Ich dachte, wo diese Körnigkeit losging und dieser 70er Jahre Filmlook, der nachgebaut ist, weil es sieht schon alles irgendwie digital aus. Das im Kino, da kriegst du noch so diese alten Vibes noch besser mit. So, da fühlt sich der Sessel schon irgendwie aufgeschnitten an, weißt du? Und der Boden klebt ein bisschen und irgendwo riecht's nach Urin, so.
Toll. Wie zu Hause.
Na, nicht zu Hause, wie im Kino. Ich glaube, wir haben Christoph verloren.
Wir haben Christoph verloren.
Ja.
Er hat auch eben nicht geantwortet.
Nee, ich bin noch da. Redet mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Wir müssen gerade die wichtigen Kerninformationen des Tages austauschen, weil ich nämlich weiß, mit wem unsere Tochter in eine Klasse kommt. Das haben sie heute erfahren und meine Frau weiß es noch nicht. Und das muss kurz noch.
Große Aufregung.
Aber ich höre euch. Also redet ruhig weiter.
Das klingt nach anstrengendem Multitasking, so.
Ja, er hört auf einem Ohr uns und auf der anderen Seite seine Frau. Jetzt überlegen wir, wo er genauer hinhört.
Exakt so ist es.
Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir gar nicht richtig zu. Was wollte ich sagen? Also ich glaube, wir sind uns schon mal einig, der Look ist was Besonderes an dem Film, so, ne?
Look und auch Ausstattung. Also
Ausstattung auf jeden Fall. Also ich weiß ja auch nicht, wann der spielt, ne? Also er macht natürlich komplett 1 auf 70, aber sie haben dann so Motorola-Klapp-Handys, ne?
Ja.
Also ich würde sagen, es ist nicht heute, aber es ist auch nicht 79. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein sehr fiktives, stilisiertes 2008 ist oder so. Also gar nicht als Kritikpunkt, sondern ich finde, er hat so seine eigene Welt auf jeden Fall irgendwie.
Ja, ich glaube halt, dieser Filmlook ist einfach nur ein Zitat oder eine Hommage oder sowas an diese Blaxploitation 70er Jahre Filme.
Ja, aber die ganze Welt eben auch. Also die Ausstattung, wie du sagst, auch so, also das geht bis in den Kleinkram raus. Dieses Starkbier, das er sich kauft, ist das aus Black Dynamite. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der ist super. Und das ist das Zeug, was bei Black Dynamite, da ist nämlich auch so ein Geheimmittel drin, das dafür sorgt, dass die Penisse kleiner werden. Also super alberner Film.
Was?
und das säuft er die ganze Zeit, also das säuft John Boyega die ganze Zeit in diesem Film. Das fand ich mega witzig, dieses Anaconda Malt Liquor, ne?
Okay.
Und so ein Kleinkram. Also im Prinzip ist es voller so Anspielungen. Ich glaube, diese ganze Welt, wie sie auch funktioniert, ist eigentlich ein kleiner Kosmos. Das ist so ein Dörfchen eigentlich, wo sie immer so hin und her fahren, fast wie in so einem, weiß nicht, Point-and-Click-Adventure, so, weiß nicht, immer wieder an denselben Häusern, an denselben Hotels, so. Ja,
geh zu Puff und dann gehe zu.
Genau. Geh zum Hotel, geh zu Puff und so weiter und auch immer dieselben Häuser, derselbe Kiosk und so. Das ist eigentlich ganz charmant. Ich mag diese ganze Welt, in der er spielt, irgendwie ganz gern. Ist natürlich auch, ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, der Film ist sehr witzig, ne? Also es ist schon, also ich fand ihn zumindest sehr witzig. Das ist alles sehr überzeichnet, die Figuren sind alle sehr überzeichnet. Das hat mir zumindest irgendwie mit dieser Welt auch großen Spaß gemacht.
Ja, da hatte ich ja Schwierigkeiten irgendwie. Ich wusste nicht so, wo das hin will. So, jetzt machst du wieder Quatsch mit mir und jetzt zeigst du mir dann doch irgendwie ein krasses Drama und dann irgendwie zum Ende hin wird es ja dann doch irgendwie ein bisschen Thriller-mäßig und dann ist es doch wieder so drüber, dass es schon irgendwie lustig ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also
ja, ja.
Vielleicht hätte ich es vorher wissen müssen, dass mich das erwartet. Ich habe das ja letzte Woche schon mal.
Ich wusste es auch nicht. Also gut, ich wusste halt von dem Tag, irgendwie ist es eine Komödie und es war auch witzig. Ich fand eher krass, wie es dich am Anfang eine andere Fährte ausrollt. Ne? Also es war eher, für mich eher so krass, so erste halbe Stunde oder erste 40 Minuten auch, ist ja auch von dem Sci-Fi-Element so noch gar nicht und dem titelgebenden Klonen noch gar nicht so viel zu sehen. Das ist eigentlich eher, ich dachte, okay, das wird so eine Art Detektivgeschichte, so wirklich so auch ein bisschen 70er, ne? Jetzt machen die drei sich da irgendwie auf die Suche und so weiter. Dann merkt man auch schnell, die Fährten, denen sie folgen, sind halt auch Quatsch. So, und es ist natürlich irgendwie in der Limo noch drin und im Hähnchenfleisch ist auch irgendwie noch ein Mittel, das die Leute gefügig macht. Also so ein bisschen ist die Idee, alle Verschwörungstheorien sind wirklich wahr. Also alles, was sie irgendwie annehmen, stimmt dann auch. Das fand ich sehr witzig.
Ja,
absurd, dieses Haarmittel.
Muss ich doch mal ein bisschen reingehen. Ich fand, das war aber schon auch ein Grundproblem, was ich mit diesem Film hatte. Ich habe nämlich so ein paar Grundprobleme. Dass die Sache mit den Verschwörungstheorien, da sind halt, oder was heißt Verschwörungs, das sind ja Verschwörungserzählungen, und das war halt, ich weiß nicht, ob das schon im Spoilerteil sind, aber im Endeffekt wird eine oder die zentralste antisemitische Verschwörungserzählung wird halt hier, ja, im Endeffekt als wahr dargestellt, gell? Und dann eben auch, ja, so im Unterton auch noch eben nicht nur das in dem, was sie ist, also die benutzen halt so dieses Vokabular, was eben von Antisemiten auch benutzt wird, aber der eine Bösewicht lässt zum Beispiel fallen, dass er Krav Maga macht, gell? Was halt dann auch kein Zufall ist, weil ist halt israelischer Kampfsport. Also das ist so, wird so ganz klar antisemitisch geprimed und das finde ich unschön. Also,
kannst du ein bisschen expliziter machen?
Naja, es ist halt diese Strippenzieher im Hintergrund, die werden ja so genannt, gell? Also diese große Weltverschwörung des jüdischen Geldadels oder keine Ahnung, ich kenne diese Begriffe auch nicht alle, aber eben die reichen Juden, die die Welt regieren und sinistre Menschenversuche im Untergrund machen und ja, das fand ich schwierig. Also ist mir sehr sauer aufgestoßen. Euch nicht? Offensichtlich.
Ich weiß nicht. Also ich habe natürlich oberflächlich erstmal andere Dinge und so andere Erzählungen drin gesehen, die vielleicht so auch, ne, an die komische, ja, was der Staat hier da oben, was vor allem so die Weißen machen, habe ich irgendwie da drin gefunden. Aber ich weiß nicht. Natürlich, also es lohnt sich nachzuverfolgen. Ich habe so nicht drüber nachgedacht, aber es kann natürlich auch sein, dass mir das entgeht, weil ich nicht selber mich damit gut auskenne oder betroffen bin. So, keine Ahnung. Ja, finde ich eine interessante Perspektive.
Betroffen bin ich auch nicht, aber ich fand halt, dass da eben manche so Vokabular benutzt wurde, gell? Was mich halt so aufhören, horchen hat lassen. Und es wird halt hier nicht als Quatsch dargestellt. Natürlich ist es ein quatschiger Film und auch viele, viele Gags und so drin, ganz klar. Gerade was mit dieser Gedankenkontrolle und so, hast du ja beschrieben, angeht. Aber am Ende wird es halt als wahr dargestellt, gell? Also, das finde ich irgendwie nicht so cool. Das hat mir den Quatsch dann so ein bisschen im Hals stecken lassen. Ja.
Ja, voll. Ich muss über den Aspekt stärker nachdenken, aber es ist vielleicht was dran, ja.
Die andere Sache, die mir nicht gefallen hat, ist, der Film war scheiß dunkel. Ich meine, klar, unter der Erde sowieso, obwohl, das muss man ja nicht machen, man könnte das ja auch, diese unterirdischen Dings ja auch beleuchten ordentlich. Was halt dann echt nicht mit der Hautfarbe unserer Protagonisten harmoniert. Also es ist halt, ich finde es echt problematisch.
Halt noch viel mehr
wenn halt
nicht draufschmeißen,
alle Protagonisten dunkelhäutig sind und dauernd in völlig düsteren Räumen stehen und ich wirklich nicht mal erahnen kann, wer gerade wer ist. Ich sehe immer nur so ein Darth Vader-Schatten im Endeffekt. Man sieht eigentlich gar nichts. Fand ich schwierig. Ja.
Also für mich ging das ganz gut. Im Prinzip ist es, glaube ich, immer ein Problem der Ausleuchtung, so, weiß nicht. Man kann dunkle Filme machen, bei denen das funktioniert. Ich wollte sagen, ich habe jetzt auch hier zu Hause geschaut und mein Fernseher läuft halt mit meinem Rotblindheitsprogramm, das unter anderem beinhaltet, den Kontrast auf 100 zu drehen. Also für mich war es war es kontrastreich genug, so, keine Ahnung.
Ja, und ich schaue halt nicht
dunklen Filmen.
Schaue es oft nicht nachts, ne? Und wenn man sowas dann am Tag schaut, ist es halt schwierig. Nachts geht's vielleicht noch. Ja.
Mhm. Ich habe es zumindest abends geschaut und habe aber auch so das Gefühl gehabt, so, wow, die Lampe hinter dir, die musst du mal ausmachen, sonst siehst du nicht so viel. Mhm. Was? Wer läuft denn da? Aber als ich es dann aus hatte, dann war es super.
Also ich kam gut klar. Ich weiß nicht, Beispiel für einen dunklen Film, der trotzdem kontrastreich und gut sichtbar ist, wäre der Batman von letztem Jahr. Das fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir lernen das allmählich, dass man so ein bisschen weg kann von alles muss, also von dieser komischen 2010er Düsternis, wo es kein richtiges Schwarz und Weiß gibt, ihr wisst schon, sondern alles so verwaschen ist. Solche Filme nerven mich immer. Ich glaube, zwischen geht das und ich fand es bei diesem auch ganz arg. Also dieser hat für mich funktioniert, aber es kann, wie gesagt, auch an meiner Schaugewohnheit liegen, weil ich immer mit Kontrast auf Anschlag gucke für eben zum Ausgleich von solchen Sachen.
Ah, okay. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie du das siehst.
Da gibt es sogar so einen Simulator, das kann ich auch gerne mal rumschicken.
Oh ja, das bitte mal. Aber wo man dann auch so einen Film sieht, oder?
Man sieht da Bilder und man kann da, also es gibt zum Beispiel Bilder, da sind so Wachsmalstifte drauf, man kann auch eigene Bilder hochladen oder man kann das auch so als Filter über den eigenen Bildschirm legen. Ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, wie das ist, weil für mich sieht es trotzdem unterschiedlich aus, logischerweise, aber mir wurde versichert, dass das quasi, wenn du da rotblind eingibst oder anwählst, dann sieht es ungefähr so aus, wie es für mich aussehen würde.
Cool, ja, das will ich gerne.
Also ich bin zwischen rot-schwach und rot-blind. Ich bin nicht komplett rot-blind, aber ich bin stärker rot-schwach, als da bei rot-schwach aufgeführt ist. Ich schicke euch das gerade mal. Das hilft jetzt, ist auch immer super in einem Audioformat, ne?
Vielleicht machen wir das nach der Sendung dann mal.
Ja, machen wir.
Sprechen jetzt noch ein bisschen.
Über The Clone Tyrone.
Genau. Du, ja. Vielleicht können wir das aber trotzdem.
Den Ton wieder nicht aus.
Ja,
geil.
Aber nix. Solange der Rest aus ist.
Ich wollte noch darauf hinkommen, dass es eben, also es stand vorhin so der Vorwurf oder der Gedanke im Raum, dass es eben, dass der Film nicht ganz weiß, was er erzählen möchte oder ob er jetzt lustig sein will oder ernst sein will. Und ich finde es gar nicht schlimm. Also ich finde, wenn der Film am Ende hinbekommt, seine Botschaft reinzuhauen, das mit emotionaler Macht auch macht, ich finde, das kann der, weil der hat eine gesellschaftliche Wirkmacht und Relevanz, dann kann er auch zwischendurch sehr witzig sein. Ich finde, diesen Spagat schafft er ganz gut. Und das können eben so kleine Anspielungen sein oder halt überzogene Charaktere oder die Idee, das ja, dann ist es halt im Hähnchenfleisch.
Ja, ich glaube, das ist echt was, das liegt an mir. Ich muss wissen, was ich gucke und dann kann ich das auch alles gut gucken. Aber wenn das so halb hier, halb dort ist, dann, okay, jetzt kommt was Lustiges. Okay, dann stelle ich mich auf was Lustiges und dann wird es halt totales Drama. So, okay, ich gucke jetzt ein Drama, alles klar. Und dann kommt, weiß ich nicht, wieder was ganz anderes. Ja, dann irgendwie fällt mir das schwer, das richtig zu verstehen. Aber trotzdem hat mir der Film so viel Spaß gemacht, dass ich mir hier aufgeschrieben habe, ich möchte mehr von diesem Regisseur sehen. Es ist sein Erstlingswerk. Okay, das wird im Moment nicht so viel zu schauen geben. Aber ich möchte ihn auf dem Schirm haben. Also diesen Look, den er da gemacht hat.
Ich fand es super ansprechend.
Auch wie er die Story erzählt hat, wie er die Schauspieler gecastet und geführt hat. Fand ich geil, wie die gesprochen haben. Diesen Slang. irgendwie ohne Untertitel hätte ich wahrscheinlich irgendwie nicht mal mitbekommen, um was es in dem Film geht.
Krass. Ich habe irgendwann auf Deutsch umgeschaltet. Mich hat's zu sehr genervt. Ich habe mir gedacht so, okay, das ist wirklich komplett fremde Sprache für mich.
Es waren auch gerade so die Formulierungen und Slangs fand ich irgendwie witzig. Also das gehört ja auch dazu so und ich glaube viel, ja.
Ich glaube, ich habe so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde habe ich mit Untertiteln, da habe ich gedacht, nee, komm. Da bin ich zu faul für alles zu lesen. Also, weißt du, wenn es so, wenn man so die Hälfte lesen muss oder so, oder immer mal, aber ja, wenn man wirklich alles lesen muss, nee. Hatte ich keinen Bock.
Guckst drauf. Nicht gerne so iranische Filme mit gelben Untertiteln, so, nein, nee, okay.
Überhaupt nicht. Nee.
Kein echter Film, Bro.
Ich habe einmal umgeschaltet, als es so eine Szene gab, wo, also wie alle Szenen eigentlich, wo sie eben das N-Wort die ganze Zeit benutzt haben, weil wir das neulich auch schon mal besprochen hatten. Mhm. Und um es mir eben auf Deutsch anzuhören, was die da sagen. Und ich weiß schon gar nicht Alter, aber irgend so ein, also okay. Sie haben eben nicht das Wort benutzt, sondern irgendwie was anderes, aber klang okay, aber es war halt so soft und so uncool und so unpassend, dass ich gedacht, nee, das musst du auf in Original weitergucken. Das ist schon irgendwie, macht mir mehr Spaß dann eben diesen Dialekt.
Ich möchte aber auch der Übersetzer nicht sein, ne? Also ich find's auch super schwer einen Job, so. Ja, wie übersetzt man jetzt irgendwie eine afroamerikanische Prostituierte, die da im Motel irgendwelche Vergleiche macht, so, wie übersetze ich die jetzt auf Deutsch, weil
genau,
das irgendjemand gibt's einfach auf Deutsch,
hat immer
nicht
was
so, ne?
Zu meckern darüber.
Ja, genau, so. Also ich find's super schwierig, glaube ich.
Also ich muss sagen, ich schaue mittlerweile kaum noch mit Untertiteln. Es macht mir keinen Spaß. Ich mache es eher sogar so bei so Sprachen, die ich nicht so optimal verstehe, dass ich dann, wenn ich merke, so, oh, das hast du jetzt wirklich nicht verstanden und ich habe das Gefühl, es könnte wichtig sein, dass ich dann nochmal zurückspringe und dann Untertitel anschalte. Aber so, dass ich dauernd den Untertitel mitlaufen lasse, das lenkt mich irgendwie ab. Man ist halt immer versucht, unten mitzulesen. Ja? Das ist das Problem, das so gezielt auszublenden, das finde ich immer schwierig.
Auch da bin ich überrascht. Nicht.
Ja? Nee, ich nicht.
Ich habe auch gerne einfach so bei, also selbst bei Deutschen oder Englisch, was ich gut verstehe, habe ich gerne Untertitel an, wenn es einfach mal irgendwie, wenn auf einmal geschossen wird oder ich irgendwie unaufmerksam war, dann gucke ich da halt schnell hin. Ansonsten glaube ich, dass es mir ganz gut gelingt, das auszublenden, aber keine Ahnung.
Ja. Also geht mir auch öfter so, habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt, so, ach, nee, eigentlich musst du da nicht hingucken. Irgendwie, dass immer wieder eine bewusste Entscheidung ist und dann gucke ich so und dann scannt man mal wieder so zurück, wenn irgendwas ist, was nicht so klar ist.
Und ich glaube, wir hatten es neulich auch bei irgendeinem Film. Der war französisch oder norwegisch, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich irgendwas nicht verstanden hatte. Und das dann, glaube ich, hier sogar bemängelt hat oder so. Und dann der Bobs hat es mir dann erklärt. Und er sagte, okay, wurde doch erzählt. Ich habe es nur nicht mitgekriegt. Also es kann schon auch in die Hose gehen.
Das ist dann eben der Nachteil, wenn einem irgendwie Stücke vom Film fehlen, weil man irgendwie...
Kann schon passieren, ja. Ja. Oder was in Dänisch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, vielleicht war es dieser Dänische, den ihr dann besprochen habt. Welchen, da war ich nicht dabei.
Dänischen Film haben wir denn besprochen?
So mit so einem Musiker. Nicht so lange her.
Der Dänische.
So einem dänischen Musiker? Kannst du dich nicht erinnern?
Sogar ich erinnere mich.
Echt?
Ja.
Aber ich weiß noch nicht, wie der Film hieß.
Ein wundervoller Tag oder irgendwie sowas. Ein wundervolles Leben, ein tolles Leben oder irgend sowas war das. Ich weiß es nicht mehr. Perfect Life. Keine Ahnung. Ich fand ihn auch nicht so berauschend toll, aber da ging es mir so, dass ihr dann irgendwas erzählt habt, wo ich mir dachte,
A Beautiful Life? Okay.
Könnte sein, ja.
Beautiful Life. Nee, das ist der letzte, wo du nicht dabei warst, vor 4 Wochen oder 5.
Ja, genau, das war der. Naja, egal. Ich habe den auch nicht fertig geschaut, muss ich gestehen. Das kann auch daran liegen, weil er mich doch ein bisschen gelangweilt hat.
Ganz überraschend.
Der Dänische oder dieser hier?
Der Dänische.
Okay.
Der Dänische. Diesen hier habe ich fertig geschaut.
Am Ende gibt es auch noch mal ein paar Plot-Twists, sag ich mal. Da ist einiges los. Okay.
Aber ich fand ihn auch, also ich gehe da nicht ganz mit bei euch, ich fand ihn ein bisschen zusammengestopfelt und auch ein bisschen beliebig zum Teil. Ich meine, ja, da waren dann mal Gags und so, aber
Ich glaube, man muss damit leben, der ist sehr idiosynkratisch so. Also auch diese Sci-Fi-Elemente, da wird alles so ein bisschen gemacht. Also auch diese Experimente,
so ein bisschen dies,
so ein bisschen das, ja. Mhm. Ist irgendwie alles mit dabei, aber ich finde eben trotzdem, dass der Kern von dieser Sci-Fi-Erzählung oder von der, weiß nicht, dystopischen Erzählung auch trotzdem funktioniert, weil am Ende geht es ums Klonen und auch eben um die Hauptfigur. Und ich finde, das irgendwie wird sehr gut gemacht. Und gerade am Ende werden da die Fäden zusammengeführt. Und dann ist mir auch fast egal, dass es zwischendurch ein bisschen wild ist, weil es mir auch eher da zum Worldbuilding gehört, ja?
Idiosynkratisch heißt von unüberwindlicher Abneigung erfüllt. Das verstehe ich nicht. Weil ich kannte das Wort nicht, ich habe das jetzt gegoogelt. Was meinst du damit?
Vielleicht benutze ich es auch falsch. Ich benutze es so, wie man es in der Linguistik benutzt, oder wie ich es intuitiv gelernt habe zu benutzen. Idiosynkratisch im Sinne von zusammengewürfelt, jeder macht seinen Scheiß, so. Eine linguistische Idiosynkrasie ist eine Form, die vielleicht nur ich benutze oder so.
Also ich sehe hier zwei Bedeutungen. Eines medizinisch überempfindlich gegen bestimmte Stoffe und psychologisch eben unüberwindliche Abneigung erfüllt und entsprechend auf jemanden etwas reagierend. Also eher sowas wie allergisch. Das ist ja komisch.
Also ich kenne es als Eigenheit oder Eigentümlichkeit eigentlich so. Jetzt nicht nur, weil ich es jetzt versuche zu übersetzen, sondern so.
Stimmt. Das Wort Eigentümlichkeit findet man hier auch, wenn man hier weiter scrollt. Ah, okay, habe ich noch nie gehört, das Wort. Interessant. Aber hast du recht. Das ist halt so, es ist ja sogar bei unserem Protagonisten so, dass der so... Das ist echt schwierig, bei diesen Filmen nicht dauernd zu spoilern.
Was kannst du ja sagen, also ja.
Ja, ich meine, das sagt ja der Titel schon, gell? Es geht ja halt darum, um Klone, gell?
Ja, auch wenn es wirklich erst spät vorkommt. Ich war auch überrascht, wie relativ Findest spät. Du? Also der Film erzählt relativ langsam am Anfang und man weiß irgendwie, es nicht, kommt oder? Noch irgendwas. Ich fand schon.
Der wird doch relativ schnell erschossen und ist dann plötzlich wieder am Leben. Und zusammen mit diesem Titel weiß man doch, um was es geht, oder?
Ja, natürlich. Also ich weiß, worum es geht, aber sie haben es halt trotzdem noch nicht gezeigt. So, also ist da wirklich so dieses Science-Action passiert.
Aber man weiß halt im Endeffekt, dass es ein Klon ist, oder? Das ist ja
genau, aber im Prinzip outet sich der Film eine halbe Stunde lang nicht als irgendwie Sci-Fi-Element. Und das fand ich zumindest bemerkenswert, gerade bei dem Titel und gerade bei dem Trailer und überhaupt so, ne?
Ich habe mich immer gefragt, ob der Titel wirklich so schlau war. Also, weil...
Ich sag mal so, man fragt sich bis zur vorletzten Minute, was der Titel heißt, weil niemand in dem Film heißt Tyrone.
Genau, das fragt man sich. Aber die Sache mit dem Klonen verrät halt unheimlich viel. Also, der Titel verrät halt Also zwei Sachen verrät er nicht. Er verrät nicht, wer Tyrone ist, und er verrät nichts über diese antisemitische Verschwörungserzählung. Aber sonst verrät er ja alles eigentlich. Also diese Sache mit dem Klonen ist ja im Endeffekt der gesamte Inhalt des Films.
Ja, aber wenn man jetzt so jemand ist, der auch gerne wissen möchte, was kommt. Pass auf. Stell dir vor, der Film heißt einfach, ja, eine lustige Gangsterschießerei. Eins. So, dann bist du doch... Dann bist du noch viel verwirrter.
Es gäbe noch schlechtere Titel, das ist klar. Das heißt aber nicht, dass dieser Titel gut ist.
Nein, ich meine, also wenn es jetzt ein Titel wäre, der überhaupt nicht dieses Sci-Fi-Element, dieses Klon-Element rausbringt, ja. Dann wärst du noch verwirrter. Und ich weiß, also zum Beispiel bei einem Zeitreisefilm weißt du ja auch vorher, dass es ein Zeitreisefilm ist.
Ja.
Und da kann auch irgendwie Time Crimes oder Time Story dies und das irgendwie im Titel stecken oder so. Und das ist auch kein Problem damit, dass das dann das Sci-Fi-Element in einem Film ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Der Film hat andere Stärken und kann andere Sachen aus dem Ärmel zaubern als dieses Klon. Ich finde eher, dass es dann, das hält dann in der ganzen Idiosynkrasie fast noch den Film ein bisschen zusammen, dass er auch so heißt. Und zumindest mich hat das ja auch drauf gebracht, weil ich dachte irgendwie cool, irgendwie schwarze Sci-Fi mochte ich in den letzten Jahren total gern, da bleib ich irgendwie dran, wenn es einfach nur, also ich kann mir jetzt keinen guten anderen Titel ausdenken so schnell, ihr wisst, was ich meine, wenn es das nicht gab, wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil ich eigentlich die Klon-Thematik ja auch das Spannende daran finde.
Ja, klar. Okay, ja, kann ich mitleben. gut bewerten werde ich ihn nicht. Haben wir noch was dazu zu sagen?
Wie fand ihr die Musik?
Total geil. Das ist so, ich glaube, von der ganzen Welt, wie sie funktioniert, finde ich im Worldbuilding, finde ich gerade diesen nicen Funk und alles, was da so läuft, hält es sehr gut zusammen für mich. Also ich fand das echt, ich fand den Style einfach bemerkenswert. Du hast eben gesagt, du möchtest irgendwie mehr von dem Regisseur sehen. Ich auch, weil einfach es auf jeden Fall schon mal geschafft, da irgendwie so eine Kohäsion zu schaffen, irgendwie das alles so mehr als einstimmiges Gesamtwerk zu verkaufen. Das finde ich richtig großartig.
Für mich ein bisschen zu wenig Boney M.
Da haben wir ja noch aber was heute. Wo
genau, ich wollte gerade sagen, dem kann man ja Abhilfe schaffen. Ja.
Ach so, oh ja, ja, ich war schon wieder irgendwie, hab wieder alles durcheinander geworfen, ja. Ich fand's auch irgendwie cool, am Anfang haben sie es so intensiv eingesetzt, später war es mir fast ein bisschen wenig.
Stimmt.
Von der geilen Musik. Also,
aber eine Endschießerei doch wieder.
Ja, da war es wieder, aber so zwischendrin habe ich ja irgendwann so, ja, jetzt ist nur so im Hintergrund so ein bisschen, vielleicht war auch, keine Ahnung, habe ich meinen Fernseher nicht laut genug gedreht oder ich habe eine schiefe Abmischung. Ach nee, das geht gar nicht, weil es ja alles gleich ist. Aber also ich hätte es gern noch mehr vorne gehabt, noch mehr Wumms. Aber ja, wie gesagt, die Kinder haben oben geschlafen. Ich habe jetzt nicht bis zum Anschlag aufgedreht. Das hätte wenig Begeisterung ausgelöst und ich wäre vielleicht immer noch nicht fertig mit dem Film. Ja. Möchtet ihr noch was sagen oder möchtet ihr Punkte geben?
Ich möchte, glaube ich, noch mal vorbringen, wie witzig ich das fand. Also es ist so wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Also es hat jetzt wenige so laut Auflachmomente, weiß nicht, aber allein das, also ich hätte nicht gedacht, dass ich aus einem Film rauskomme und mal sage, Leute, das Comedic Timing von Jamie Foxx hat mich überzeugt. Aber ich fand.
Stimmt, wisst ihr jetzt auch keinen Film wohl.
Genau, ich fand ihn wirklich witzig, ich fand alle drei wirklich witzig. Und gerade so dieses Zusammenspiel in einem Trio hat für mich gut funktioniert. Das war, glaube ich,
ja,
das Herzstück von dem Film. Auch Tiona Parrison, auch großartig. Also das hat mir sehr gut gefallen, ja. Und wie gesagt, ich glaube, für den Regisseur, also Jewel Taylor ist sein erster Film, wie gesagt. Ich glaube, das ist jemand, bei dem man mal gucken kann, was da noch kommt. Auf jeden Fall.
Ich fand trotzdem die Rolle von Jamie Foxx noch am schwächsten geschrieben. Ich fand die anderen beiden irgendwie noch rundere Charaktere und so. Aber ja.
Er war halt schon eine Hintergrundperson.
Ja. Durfte halt auch mitmachen.
Ja.
Ja, der Sidekick im Sinne von, er hat irgendwie so ein paar herausragende optische Eigenschaften und so ein, zwei starke Charakterzüge, ne? Aber ich glaube, viel Entwicklung macht er nicht durch in dem Film. Das ist wahr.
Nein. Aber brauchst du auch
wenn
nicht.
Wenn er aus Versehen jemanden erschießt, aber daraus passiert dann auch, ergibt sich nicht mehr so richtig viel.
Nee, stimmt.
Ja, sehr schön. Mhm. Also, dann gibt jetzt zwei Leute mit Jan-Punkten. Fang doch mal an.
Jan, dann fang doch mal an, wie viel Jan-Punkte du gibst.
Ich glaube, ich habe schon durchschauen lassen. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand das richtig witzig. Ich fand das hervorragend geschrieben.
Ja, dann geben wir gleich viel.
Potenzial.
Dann geben wir beide zwei Punkte.
Ich bin mir noch nicht sicher über den möglichen Antisemitismus. Das ist, wenn ich das nicht erkenne, höchstwahrscheinlich meine eigene Unzulänglichkeit als Person. Ich werde mich damit befassen und muss vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber an sich erstmal, so wie der Film jetzt gerade steht, wie ich ihn gesehen habe, fand ich das richtig klug, richtig interessant und möchte gern mehr davon sehen und würde, wie viel machen wir hier? 10er-Skala, ne?
Ja, 10er-Skala.
Und dann würde ich auf jeden Fall, ja, schon 8 von 10 geben.
Ist ja krass.
Da gehe ich mit. Ich hatte auch sehr viel Spaß
bei dem Film. Ich wusste gar nicht, dass die Skala so hoch geht bei dir.
Hör mal, das ist fast eine perfekte Glockenkurve und es gibt genauso viele gute wie schlechte Filme. Und wenn ein Film richtig gut ist, dann kann man das auch mal sagen. Und ich will es noch nicht sagen, es war der beste Film aller Zeiten, aber ich hatte richtig viel Spaß. Und vor allem nicht nur Spaß, sondern auch was zum Nachdenken. Also der hat seine Botschaften, hat seine Gedanken am richtigen Platz. Und ich fand das richtig klug. Und ich bin überhaupt, also wie gesagt, also ich mag so schwarze Sci-Fi gerne. Ich finde es super, super wichtig, dass wir irgendwie nicht nur von weißen Amerikanern uns irgendwie Utopien und Dystopien anhören, sondern eben auch ein paar interessante Gegenentwürfe. Und da ist einiges in den letzten Jahren gekommen. Ich wusste ein bisschen an diesen, wie heißt der Zeitreisefilm von Stephen Bristol, See You Yesterday oder so, muss ich denken, oder an der mit den Pferdemenschen, Spoiler, über den auch gar nicht mehr so viel gesprochen wird, ihr wisst schon.
Nein.
Sorry to Bother You, auch großartiger Film von vor ein paar Jahren. Wenn ich so einen Film sehe, denke ich, da geht noch einiges. Also es muss nicht immer Black Mirror sein, sag ich mal, um schon mal was vorwegzunehmen. Wobei der ist immerhin Brite, ne? Egal, also ich fand das wirklich toll und ich würde sagen, verdiente 8 von 10 erstmal.
Ja, ich bin auch bei 8 von 10. Ich habe ja das eine oder andere schon mich beschwert, aber rundherum hatte ich irgendwie Spaß, den Film zu schauen, auch wenn er mich manchmal auf dem falschen Fuß erwischt hat, auch wenn ich nicht so genau weiß, was er eigentlich von mir wollte, vom Genre her. Ich fand es geil, ich fand die Schauwerte geil, ich fand den Musikeinsatz, Sprache fand ich super, den Look generell, ja, 8 Punkte.
Heieiei, also ich war ein bisschen idiosynkratisch, aber im medizinischen Sinn. also überempfindlich gegen bestimmte Stoffe oder Reize, und der Reiz ist halt diese antisemitische Verschwörungserzählung, und dass es einfach viel zu dunkel war, und deswegen hat er mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Er hat mich, wie gesagt, teilweise geärgert, angepiekst, und teilweise einfach gelangweilt zurückgelassen. Und mich hat das nicht gecatcht. Und ja, die Musik ist cool eingesetzt, aber das ist auch gar nicht meine Musik.
Das ist nicht deine Musik. Ich habe mir zwischendrin schon gesagt, das ist schönes Funkriff, das macht dem Christoph gar keinen Spaß.
Genau.
Und der Basslauf jetzt, den hasst er, ja, geil.
Ja, genau. Genau so höre ich das dann auch. Denke mir so, cooler Basslauf, den ich nicht mag. Das ist schade. Also ist tatsächlich, idiosynkratisch ist tatsächlich das richtige Wort vielleicht. Ich sehe, dass das irgendeinen Wert hat, aber ich mag es nicht. Und deswegen gebe ich ihm zweieinhalb von 10 Punkten.
Ist das aber auf Jan Skala?
Ja, Jan Skala. Aber das wäre auf meiner alten Skala.
Wenn ich zweieinhalb gebe, okay.
Auf meiner alten Skala wären es auch nur 4 gewesen wahrscheinlich. Gell? Es ist überhaupt nicht mein Film. Ich mochte ihn nicht. Es war so zwischen Langeweile und Ärger.
Tut mir leid,
dass
du da durch musstest.
Nee, überhaupt kein Problem. Ich schaue gerne auch mal so Filme, die ich nicht mag. Genau. Aber ist mir lieber als der nächste langweilige Actionfilm, der halt gut anzuschauen ist, aber am Ende dann auch öde ist.
Ich möchte nochmal sagen, ich möchte auf keinen Fall diesen Antisemitismus kleinreden oder diese Anleihen an die jüdische Weltverschwörung. Ich habe ihn einfach die Verbindung noch nicht gezogen, und ich glaube, das ist was auf jeden Fall besprochen gehört, und ich werde mich damit auch noch befassen, klar.
Sehr gut.
Das heißt, du bist nächste Woche wieder da, oder?
Und gibt's dann anderthalb Punkte.
Wollt ihr mal ein paar Filme hören, die bei mir einen Stern haben auf Letterboxd? Als vielleicht, das wären dann doch die zwei von 10, ne?
Aha.
Ich bin gerade selber mal drin. Es sind nur 9% meiner Filme, schaut mal.
Nur 9% ist gut, ist ja nicht so wenig.
Okay, es sind 173 verschiedene Filme. Was haben wir denn hier? Ah, Funny Games von Haneke, furchtbar.
Haneke ist halt
The Rookie mit Martin Sheen und Clint Eastwood, furchtbar. Der komische Vampire, zweite Teil, Vampires Los Muertos, wo Bon Jovi zusammen mit einem Mönch, mit einer
viel unterhaltsamer und viel besser ausgeleuchtet.
komischer Film.
Ah, das ist doch so unterhaltsame 90er Jahre Vampir-Action. Da bin ich dabei.
Ich dachte auch, es sei unterhaltsam, bis ich es nochmal gesehen habe. Das Total Recall Remake, auch furchtbar.
Finde ich viel besser. Also macht mir viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob es besser ist, aber macht
Cabin in the Woods, schlimmster Film aller Zeiten. Dune, der neue, schlimmster Film aller Zeiten.
Den mag ich. Den mag ich lieber.
El Topo, Vergewaltigung vor der Kamera, furchtbarer Film.
Kenn ich nicht.
Firefox, nochmal Clint Eastwood, auch furchtbarer Film. Once Upon a Time in Hollywood, auch furchtbarer Film. Meine
Frage. Ja, furchtbarer Film, absolut
furchtbarer Film.
Habe ich, glaube ich, auch nur wenig Punkte gegeben.
Aha. Der Watchmen-Film, auch furchtbar, okay.
Welcher, der alte?
Der 2009er halt, den fand ich grauenhaft. Das war ganz widerwärtig.
Was fandst du daran widerwärtig?
Hast du den mal gesehen?
Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich fand den toll. Also
erstens geht es da auch um Look und Farben und diese ganze Erzählung.
Genau.
Ich fand das so unfassbar widerwärtig, hypermaskulin, ekelhaft. Ich konnte ganz schlecht zugucken. Ganz, ganz furchtbar. Kaum zu ertragen.
Vergewaltigung am Anfang, oder?
Ja, also das ist jetzt nicht mein einziges Problem mit dem Film.
Ich meine, die ist unschön, das ist keine Frage.
Der ganze Film war unschön. Also der sah scheiße aus und die Erzählung funktioniert. Auch die Heroisierung der völlig falschen Figuren war dafür. Also geht gar nicht. Ich hätte den am liebsten ausgemacht. Also das war ganz, ganz schlimm.
Heroisieren welcher Figuren? Ich habe den, ich muss gestehen, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Und ich fand damals, dass er toll aussieht. Bis auf diese Sachen auf dem Mond, das sieht natürlich scheiße aus, aber.
Das sieht natürlich scheiße aus. Ja, Rorschach kommt in einem Film ganz falsch rüber oder wird ganz falsch in den Mittelpunkt gerückt. Ich fand das, also meiner Meinung nach, falsch oder ich würde sagen gefährlich. Ich fand das ganz unerträglich.
Das stimmt. Der wird als du hast recht, so eigentlich so ein Alt-Right-Rächer, gell?
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, im Nachgang, ich meine, damals waren es halt so Sachen, die mich noch nicht so gestört haben, weil das halt in Amerika vielleicht noch nicht so offensichtlich relevant war. Stimmt, würde mich heute wahrscheinlich auch mehr nerven.
Ich habe ihn jetzt auch vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen, keine Ahnung.
Ich habe ihn damals im Kino gesehen und dann auf DVD bestimmt noch zweimal, weil ich ihn echt toll fand. Mir hat er gut gefallen damals.
Wirklich?
Aber Du hast recht, diese Rorschach-Sache, wenn ich das bedenke, also,
ja. Ist bei mir auch persönlich, weil ich weiß nicht, ich hatte damals einen Freund, der mir irgendwie andauernd diesen Comic empfehlen wollte, den ich dann auch jetzt vor kurzem erst endlich mal gelesen habe. Der war auch so großer Rorschach-Fan. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und also in dem Comic war es noch nicht so krass, aber dann gerade diesen Film zu sehen, der genau diesen Fehler begeht, wie quasi mein Schulfreund damals, fand ich sehr unangenehm, ja.
Ach, ich muss ja nochmal schauen, das ist ja interessant.
Und dieser Look, ich weiß nicht, der Schneiderszack, ne? Ja.
Habe ich gut in Erinnerung, aber vielleicht ist er nicht gut gealtert, keine Ahnung, kann ja sein. Oder ich bin.
Ich will ihn ja auch nicht absprechen, also man kann durchaus daran auch gute Sachen finden und die Leute mögen ja auch Schneiderszack-Filme.
Das ist wie mit Highlander, gell? Hat man irgendwie in frühen 90ern gesehen, fand's toll, weil man halt damals 15 war oder so, oder 16. Und dann schaut man es irgendwie 30 Jahre später nochmal und denkt sich so, oha.
Bei dem geht's mir so. Den habe ich jetzt in meinem Kopf auch als eigentlich ganz geil abgespeichert, aber auch unendlich lange nicht gesehen.
Ja, genau. Den habe ich ja neulich mal gesehen, also vor einem Jahr oder so. Und habe gesehen, boah, sieht der scheiße aus. Und boah, ist das ein auch maskulinistischer Mist. Also, ja. Aber die Musik ist toll.
Ja, das sind jedenfalls die Filme, auf meiner Skala auf eine Stufe gestellt werden würde.
Ja, aber es sind einige Filme dabei, die ich höher bewerten würde, aber dieses Watchmen, das haut mich um, dass der...
Das höre ich auch.
Den muss ich mir anschauen, das bin ich jetzt gespannt. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter, oder?
Genau, es wird Zeit für die Droge der Wahl, der Jan hat sich schon vor einer Stunde fast beklagt ist übertrieben.
Ich werde das mal anders formulieren. Ich bin ja dafür bekannt, hier offenbar jedes Mal Verwüstung zu hinterlassen. Ich würde jetzt nochmal konzeptionell nochmal ich würde gerne einen Verbesserungsvorschlag an der Sendung hinterlassen und ihr wisst auch schon, was kommt. Ich glaube, wenn man erst nach dem Film trinken darf, dann ist es kein Wunder, dass ihr manchmal schneller durch den Film peitscht, damit ihr endlich trinken könnt.
Ja, das stimmt.
Das heißt, vielleicht sollten wir einfach in Zukunft das Getränk vor der Filmbesprechung machen. Ich weiß nicht, man möchte eigentlich erst den Filminhalt haben, aber vielleicht darf man auch schon mal trinken während des Films, weil dann kann man auch entspannter über den Film reden.
Vielleicht sollte man ihn schon trinken dürfen, aber besprechen tut man erst nach dem Film.
Vielleicht,
ja. Ja, das stimmt. Ich meine, was dann natürlich wegfällt, ist dieses, was wir aber auch nicht so häufig machen, dieses,
mit Geräusch eingießen. Mit
Geräusch öffnen, eingießen, Flasche neu aufmachen, sowas. Aber das haben wir ja auch nicht so häufig. Also, stimmt schon.
Aber das mache ich jetzt.
Na, siehst du.
Okay. Was habt ihr denn vorbereitet?
Ich gehe ins Kimmerische, beziehungsweise ich gehe nach Wales und trinke Pendaren Whisky.
Schöner Whisky, aber das hat nichts mit dem Film zu tun, oder?
Nein, es hat mit dir zu tun.
Ich habe mir so eine Mühe gegeben und du trinkst einfach Whisky.
Nee, ich habe mir gedacht, es hat was mit dir zu tun. Und ich dachte, oh, letztes Mal hast du Whisky getrunken, Whisky. Und dann ist mir dieser Walisische ins Auge gefallen und habe gesagt, oh, hier.
Der ist sehr gut.
Das ist ja,
welcher ist es denn? Der Myth, der Legend, die sind alle
gut. Ich habe Myth und Legend hier stehen. Ich hatte noch einen dritten, aber den finde ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt.
Und hast du diese drei wahrscheinlich richtig gekauft? Jetzt weiß ich gar nicht, welcher war denn der rauchige?
Das weiß ich auch nicht mehr, aber der Legend scheint der zu sein, der mir besser geschmeckt hat, weil da fehlt viel mehr in der Flasche. Ich werde die beiden jetzt einfach probieren.
Ich finde das ja immer sehr gut.
Ich probiere jetzt mal den Myth und dann sehen wir weiter.
Ich finde das ganz bemerkenswert, weil ganz selten ist es so, dass in einer Brennerei gleich mehrere so alterslose junge Whiskys offenbar rausbringen, dass die alle lecker sind. Also das ist, das können die aber auf jeden Fall. Ich mag die alle sehr gerne.
Also wahnsinnig rauchig.
Ich habe mich auch nicht.
Vielleicht ist der rauchige
auch nicht
der dritte, den habe ich leer getrunken. Das könnte ja auch sein. Was hast du, Stefan?
Ja.
Ich halte mich auch nicht sehr oder gar nicht an unsere Regeln. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig erinnern, was sie saufen. Wahrscheinlich irgendwo Whisky, Bourbon, irgend sowas.
Rye wird, glaube ich, getrunken. Ja.
Oder Rye sogar. Ha, siehste, ich habe auch Rye. Old Overhaul, straight Rye. Aber ich mache mir einen Cocktail draus. Und zwar ist es so, das ist jetzt ein bisschen mehr drumrum, hat nichts mit dem Film zu tun direkt. Am Freitag wird vermutlich der Aeolus-Satellit abstürzen. Das ist ein Forschungssatellit von der ESA, der, wo wir vor 5 Jahren jetzt, glaube ich, zum Start waren. Und haben wir auch, glaube ich, hier im Sneakpot besprochen. Mhm. Und da ist jetzt seit, glaube ich, 3-4 Monaten ist die Forschungszeit vorbei, also die verlängerte Forschungszeit. Die haben echt viel mitgenommen und die haben aber jetzt noch so viel Saft im Tank, dass sie den Satelliten so abbremsen können und so steuern können, dass der höchstwahrscheinlich über Wasser abstürzt, und sollte irgendwas von den Teilen durchkommen, dass die eben nicht auf der Landmasse aufschlagen und da irgendwie jemanden treffen können oder sowas. Und als wir bei dieser Mission waren, da haben wir ja T-Shirts gekriegt von der ESA, und die waren in grün, deswegen mache ich mir jetzt einen Green Point.
Ich habe lustigerweise auch eins in weiß, ich weiß gar nicht warum. Ich habe 2 in grün und 1 in weiß.
Du hast das Sentinel 6, das habe ich heute.
Nee, ich habe ein Aeolus in weiß.
Echt? Ja. Vielleicht hast du irgendjemand abgequatscht. Vielleicht waren das, die Social Media waren in grün und die anderen waren in weiß.
Vielleicht lag da noch eins rum und ich habe es mitgenommen. Das könnte sein.
Das kann mir nicht vorstellen.
Ich habe auch 2 grüne. Leider haben beide fürchterliche Flecken, die nicht mehr rausgehen. Das ist schade, weil es echt schöne T-Shirts sind. Naja.
Ja, und das war auch ein total geiles Event.
Super,
also, ja.
Das klingt mega nice. Ich habe jetzt kein grünes.
Und die Forschung, die da mitgemacht haben, ist halt einfach geil. Ja. Die haben halt irgendwie 10 Kilometer Säule von Wind angeguckt, und zwar an jedem Punkt der Erde morgens um 6, weil die immer um 6 und 6 Uhr morgens, 6 Uhr abends drüber geflogen sind, weil sie den genau so in die Bahn gebaut haben. Und da können die dann halt eben nicht so, weißt du, ein Windrad auf dem Brocken im Harz steht da und sagt irgendwie, wie der Wind da ist, und vielleicht noch irgendwie in Offenbach an der Wendestation, sondern halt überall, auch über Meer, da wo halt nie ein Windrad steht, oder über der Wüste oder sonst irgendwas, und daraus eben ableiten können, was das Wetter macht, was damit passiert, ist total spannend. Also die haben gigantische Datensätze produziert, um eben die Wettervorhersage zu verbessern. Das ist total geil. Mhm. Also super spannende Mission.
Das stimmt. Übrigens,
aufregend.
Der Pandaren Myth, den ich gerade trinke, ist nicht der rauchige. Das habe ich ja schon gesagt vorhin.
Okay.
Ich habe das jetzt mal gegoogelt. Der ist süß und zugleich bitter. Der Legend, der andere, den ich hier habe, ist auch weich und süß und nach Äpfeln und Zitrusfrüchten. Und der rauchige ist der Celt. Oder sagt man Celt? Nee, Celt heißt es, oder?
Ah ja. Ja, je nachdem.
Ja, nach was denn jetzt? Du bist doch vor Fach. Also, weil die Celtics, die Glasgow Celtics heißen ja Celtics, oder?
Es gibt die Celtics, aber genau, man würde die Sprache oder so würde man immer eher, ja, Celtic nennen oder so. Celtic Studies, aber auch das heißt in den USA gerne mal Celtic Studies. Also,
ja. Gut, in den USA, da können wir auch nicht irgendwie.
Nee, also, in den USA begeben wir uns nicht, aber ja, wonach richtet sich das jetzt, ob ich Celt oder Celt sage?
Nach dem, wie du möchtest.
Das ist unbefriedigend. Das eine Antwort
halt
von jemandem, der
ist doch, möchtest, so sehr vom möchtest Fach schon ist. Gerne richtig machen.
Na, pass auf. Ich glaube ja nicht an richtige oder falsche Sprache oder Aussprache. Ich kann dir sagen, der wissenschaftliche Term und so, wie es meistens benutzt wird, ist Celts und Celtic oder so. Aber es gibt genauso Leute, die sagen selbst dazu Celts und Celtic. Mhm. Deswegen, also du kannst es eigentlich sagen, wie du möchtest. Im Prinzip würde ich diesen Tipp geben. Ich weiß nicht, wie jetzt die Leute bei Pandaren wollen, dass man es ausspricht. Wahrscheinlich Celt. Also das ist so. Ich glaube, gerade wenn man selber stolz auf das Kälte zu sein, dann sagt man Celt.
Ja, stimmt.
Genau.
Okay, dann sage ich
also Celt. Celtic Peoples. Aber es ist halt trotzdem Celtic Glasgow wahrscheinlich und wahrscheinlich auch Boston Celtics. Mhm. Wenn das halt die Eigenaussprache davon ist, dann ist das so. Also das schwankt halt, ja.
Okay.
Ich schwank auch gleich.
Na gut, aber den habe ich offensichtlich ausgetrunken. Der scheint mir am besten geschmeckt zu haben. Ist nicht mehr da.
Ganz überraschend.
Ja. Ja, Jan, was trinkst du?
So, pass auf. Ich dachte, genau. Ich möchte irgendwie ein Getränk haben und mich einem Getränk annähern, das in dem Film der Clone Tyrone natürlich auch prominent getrunken wird. Und da gibt es 2 sehr prominente Getränke. Und ich dachte, ich kann halt diese beiden Pfade entlang schreiten. Mhm. Deswegen habe ich hier sowohl ein Starkbier mir besorgt, als auch eine Traubenlimo.
Traubenlimo, wo wird denn die denn getrunken?
In der Kirche unter anderem, da ist natürlich auch das Zeug drin, was Leute gefügig machen. Deswegen trinke ich jetzt eine Fanta-Traube, bevor ich mich dann im Alkohol widme. Ich werde dann einfach das Starkbier später einführen, wenn es soweit ist. Ja.
Ist das gut? Ist das diese lilafarbene Fanta?
Genau. Ich weiß nicht, ob es gut ist.
Die habe ich nämlich gesehen und ich fand die Farbe so fies, dass ich es mir nicht getraut habe, es zu kaufen.
Ja, als Connoisseur von Energy Drinks bin ich einiges gewöhnt, was komische Farben und Gerüche angeht und so weiter.
Das geht bei mir gar nicht, da bin ich zu alt. Ich finde immer, bei Fanta, in diesen Farben, wenn sie mir dann 1,5 Liter Flasche verkaufen, die ich praktisch schon, wenn ich sie in der Hand habe, das Gefühl habe, sie ist schon fast abgestanden, warum verkaufen die mir das dann nicht in 1,5 Liter? Das verstehe ich nicht, aber.
Aber ich bin halt im falschen Laden. Du trinkst doch so da eh ohne Kohlensäure, deswegen ist doch eigentlich super.
Aber nicht Limo.
Du machst sie einmal auf? Nicht?
Limo trinke ich schon.
Trinkst du nicht?
Limo trinke ich schon.
Trinkst du nicht die Grenze zur Limo, ja?
Die Schorle. Die Schorle.
Ich finde es ganz lecker, ist schon sehr künstlich. Also ich würde immer lieber eine Traubenschorle oder so trinken als das hier, aber für den Anlass.
Ja, ist halt eine Limo, gell?
Da muss man jetzt durch.
Was anderes.
Wenn du jetzt gleich hysterisch anfängst zu lachen.
Ätherisch.
Idiosynkratisch.
Oh, ja.
Gott, probiere ich mal Legend.
Gut.
Wissen wir, was das für Fasstypen sind, wollte ich noch fragen. Steht das da drauf?
Nee, da steht nichts drauf. Also auf der steht nichts und auf der steht auch nichts. Nee, da steht ist ziemlich wenig Info. Vielleicht war auf der Pappbox, wo die drin waren. Das sind ja diese 0,2er Flaschen, ne?
Ich habe gerade die Rückseite davon gegoogelt, aber auch da steht es nicht drauf. Mhm. Schade.
Ich dachte irgendwie, dass...
Auf jeden Fall, Pandaren macht sehr kompetent.
Ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass dieser Legend irgendwas mit Sherry-Fass ist, aber vielleicht liegt es nur daran, dass er ein rotes Label hat, das vielleicht... Keine Ahnung. Naja, egal.
Ah, hier, Myth ist ausschließlich Bourbon-Fässer. Mhm. Zu den anderen steht hier nichts. Dann ist wahrscheinlich der Legend tatsächlich irgendwie Sherry-Fass oder so dabei. Würde ich mal vermuten.
Ah, nee, Madeira, sehe ich hier. Ex-Bourbon-Fässer und Nachreifung in Madeira-Fässern.
Madeira ist eins meiner Lieblingsfässer. Es gibt auch einen, vielleicht ist es einfach der Nachfolger. Es gibt auch einen Pandaren Madeira, den mag ich auch sehr gerne.
Okay.
Dann ist es vielleicht einfach der direkte Nachfolger davon.
Könnte sein.
Mit einem anderen Namen.
Beim Celt oder Celt weiß ich es nicht. Da steht nichts dabei.
Das ist dann vielleicht auch einfach rauchig. Der sieht auch wieder sehr hell aus. Vielleicht auch einfach Bourbon-Fass, aber dann in Rauch. Tja.
Okay, sehr schön.
Jo.
Machen wir weiter. Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, Black Mirror Folgen zu besprechen.
Black Mirror komplett zu besprechen.
Ja.
In den nächsten.
Zumindest in großen Teilen.
In den nächsten Jahren.
Naja, also so viel ist das ja nicht. Aber ein bisschen was werden wir da, davon noch haben. Und für diese Folge ging es um die letzte Folge der aktuellen Staffel. Mhm. Also Folge 5, Staffel 6. Und die Folge heißt Dämon 79 und er spielt in dem Jahr, da bist du 1 geworden und ich 2.
Das stimmt. Ja,
möchtest du erzählen?
Kann ich machen, ja.
Ich habe schon wieder.
Handelt.
Ich weiß nur noch Bonnie M., also weil du es eben gesagt hast.
Genau. Spielt in, ja, das ist natürlich nicht überraschend, in England oder Großbritannien. Ich weiß gar nicht, ob in England oder, ich glaube in England. Und unsere Protagonistin ist eine indischstämmige Einwandererin, Wandererin, wie sagt man? Egal.
Das ist eine sogenannte Haplologie. Wenn du eine verdoppelte Silbe einfach dann rausschmeißt, so wie bei Zauberin statt Zauberin oder so. Also genau das hast du gerade gemacht. Beides ist in dem, also ich glaube natürlich nicht an richtige und falsche Sprache, aber beides
ist richtig.
Also Einwanderin, völlig unproblematisch. Ja?
Okay.
Kann man sich leicht merken, weil das ist das, was man bei Haplologie auch selber machen möchte, weil es vorkommt.
Ja. Ja, deswegen kann man sich das Wort ganz leicht merken.
Ja.
Haplologie. Christoph, das muss in den anderes Text, damit ich das rauskopieren kann.
Eine Haplologie.
Arbeit benutzen.
Haplologie.
Ja.
Mhm. Haplologie. Okay, ist festgehalten. So, und die ist Schuhverkäuferin und wird so ein bisschen gestriezt von ihrer Kollegin und sie hat relativ schnell so recht martialische Vision, möchte ich es noch gar nicht nennen. Also sie stellt sich einfach vor, wie sie die einfach brutal misshandelt. Und dann geht sie in den Keller aus irgendeinem Grund und findet dort einen alten Runenstein und den sie aus Versehen mit ihrem Blut benetzt und dadurch entfesselt sie einen Dämon und dieser Dämon verlangt von ihr, dass sie 3 Menschen an 3 aufeinanderfolgenden Tagen töten muss Sonst geht die Welt unter. Und das, ja, das Ganze hat noch so ein bisschen Comedy-Anteile, denn der Dämon nimmt das Aussehen an von einer Figur, die sie gut findet, nämlich der Tänzer von Boney M. Beziehungsweise, also das wird uns gesagt, in Wirklichkeit sieht er nicht so wahnsinnig dem Tänzer von Boney M. ähnlich, aber ja, man kann das so sehen. Ja, und dann begleiten wir sie, wie sie damit hadert und dann auch versucht, das zu erfüllen oder den Dämon auszumanövrieren oder wie auch immer. Also es bleibt nicht eine reine, ich töte jetzt einfach drei Leute und damit der Dämon glücklich ist, sondern sie verhandelt natürlich auch. Sie verhandelt mit dem Tod im Endeffekt. Ja. Und das Ganze hat wieder kein Science-Fiction oder so gut wie kein Science-Fiction-Anteil. Es scheint ja in dieser Staffel fast üblich zu sein.
Es geht irgendwie um Atomkrieg.
Genau, das war's richtig. Auch, ne? Atomkrieg also, ist das Einzige, was so ein bisschen, ja. Ist ja kein echtes Science-Fiction, aber ja.
Das stimmt.
Also Dystopie.
Ist Science. Ja,
genau. Ja, ist so ein bisschen ja, nicht nur ein bisschen, ist halt schon kontrafaktische Historie auch mit drin. Also was die Politik Großbritanniens angeht. Aber sonst ist es halt so ein Dämonenfilm. Dämonen-Gruselfilm ist es eigentlich nicht mal richtig, sondern...
Es macht ja zwischendurch auch so ein bisschen auf Horror, ne? Also die Anspielung kommt durchaus vor.
Ja, die Anspielung kommt vor.
Das ist so ein bisschen im britischen 70er Horror auch.
Genau, aber es ist jetzt nicht schauerlich oder so, weil wir sind ja im Endeffekt auf der Seite des Killers. Oder begleiten den Killer, von daher ist es, ja. Ja, wie hat uns das denn gefallen? Ihr habt es beide gesehen?
Oh ja. Ich war erstmal überrascht, dass ich so viel von Black Mirror noch gesehen hatte. Gefühlt war ich da seit 5 Jahren raus. Mhm. War ich auch, aber es sind einfach keine Staffeln erschienen seitdem. Ja. Also ich kannte tatsächlich alles bis auf die 6. Staffel.
Ah, okay. Ja, sie ruhte ja total. Man dachte ja eigentlich, dass es vorbei wäre mit Black Mirror.
Und es ist schon sehr anders, das stimmt.
Genau, es ist ja wieder britischer. Also soweit ich weiß, sind die letzte Staffel vor allem ist ja nicht mehr so britisch, ist ja amerikanisch im Endeffekt. Und jetzt sind wir schon wieder zurück in Großbritannien und es fühlt sich auch sehr britisch an, finde ich.
Auch sehr, ne, mit den politischen Konflikten der Zeit,
genau.
Das kommt alles irgendwie, also sehr, sehr britisch, ja.
Und es ist wieder im Endeffekt das, was ich jede Woche erzähle und auch erzählen werde die nächsten Wochen, nehme ich an. Es ist halt wieder so eine kleine, feine Geschichte, die sehr geradlinig erzählt wird und ohne große Schnörkel. Aber also ich finde es so gut erzählt und auch hier, die ist auch dunkel und trotzdem sehe ich was darin. Also hier fand ich es viel besser gemacht. Ja, Stefan.
Also ich hatte visuell keine Probleme.
Aber womit hattest du Probleme?
Ich fand das unerträglich. Ich wollte, dass es schnell
was
vorbei
denn?
Ist. Ich wollte es gar nicht mehr sehen, alles.
Dieses Krimihafte,
diese ganze Story, oder? Was war denn das? Es war nichts Krimihaftes. Ich musste eine Stunde zugucken, wie sie halt Leute umbringt. Und der einzige Konflikt ist, wen bringe ich jetzt um, da bringe ich ihn um. Und so, auch das wird schnell übergangen. Ich weiß nicht. Ich wollte, dass es vorbei ist. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Ja, aber so ein bisschen hat es doch einen Krimi-Aspekt auch gehabt. Es war jetzt nicht Dexter, ja, aber es war im Endeffekt schon, ich begleite diese Frau, wie sie Leute umbringt und gucke, wie sie dabei nicht in die Fänge der Ermittler gerät. Obwohl es natürlich schon auch ein bisschen lazy erzählt wurde. Also
ja, aber genau, das wird halt nicht erzählt. Ja, so richtig. Eigentlich. Also ich habe mich gefragt, was der Kernkonflikt ist. Wahrscheinlich sollte er stecken zwischen ihr und diesem Flaschengeister. So, ne? Das ist so ein bisschen dieses ist von, ist es gerechtfertigt, Menschen umzubringen, wenn ich jemanden umbringen muss? Und dann irgendwie den Peiniger, natürlich irgendwie den komischen Würger und so. Mhm. Aber so richtig wurde das auch nicht erzählt. Und ich habe gedacht, also dann soll ich auch mit dem am Ende noch Mitleid haben. Ich weiß nicht, mir hat das alles nicht gefallen. Dann kriegt noch irgendwie, weißt du, jeder unerträgliche Mann noch mal 20 Minuten Screentime und so, aber so richtig passiert dann auch nichts. Also irgendwie, es war ein Konfliktpotenzial da von, ja, sie hat auch jemand Unschuldigen abgestochen und der zählt dann nicht, aber das wird mir auch nicht weiter erzählt. Also ich fand das alles sehr, ich fand es zu dünn.
Hä,
die
doch,
kleine, feine Geschichte war mir da ein bisschen zu klein.
Der Unschuldige hat doch gezählt, das war doch das Coole. Das fand ich so einen coolen Twist.
Ja, genau.
Der hat gezählt, aber der, den sie davor umgebracht hat, der hat nicht gezählt, oder?
Ja, okay, ja. Aber ja, also war es so konsistent, war es interessant? Ich fand es nicht interessant. Also ich habe gedacht, okay, dann gucke ich jetzt die anderen Folgen auch noch, aber das hat mir komplett die Stimmung verdorben. Also ich glaube, die sechste Staffel bleibt einfach bei mir so ungeschaut liegen nach
also der. Also die erste Folge solltest du schauen, das ist eine tolle Folge. Also die
ich war Jonas das, ja, habt ihr die besprochen? Ja, ja.
Die hatten wir als Headliner.
Weiß nicht, weiß nicht.
Doch, Jones.
Also ich hatte immer Probleme, ich hatte immer große Probleme mit Black Mirror, aber spannenderweise immer ganz andere Probleme als jetzt, also als in dieser Folge, dieser Staffel. Deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, also nach dieser habe ich zumindest nicht so richtig Bock drauf.
Also ich fand nicht, dass es ein totales Meisterwerk war oder eine Perle, aber es hat mir Spaß gemacht. Also es war so, ja, also nee, ich fand es amüsant, ich fand es unterhaltsam, ich fand es den Dämon fand ich lustig. Im Endeffekt das, was du vorhin bei dem Tyrone-Film gesagt hast, so ich fand es lustig und der Splatter-Anteil, das hat mir auch Spaß gemacht und den Twist am Ende.
Vielleicht das, ist okay. Das der verschiedene Humor oder so? Ich weiß
kann
nicht.
Sein,
ich,
ja.
Ich gucke ja auch zum Beispiel im Gegensatz zu dir gerne Horrorfilme.
Ja, ich nicht.
Aber hier war es mir eben nicht, das hat mir irgendwie alles nicht gereicht. Ich brauche auch nicht nur Gewalt sehen, um Gewalt zu sehen, so, weiß nicht. Und mehr steckt dann irgendwie auch nicht drin. Also ich zumindest finde nichts. Ich möchte jetzt auch nicht nur schlechte Stimmung machen, aber ich glaube, man hört raus, ich hatte da irgendwie gar keinen Spaß dran. Und den Humor hat es auch bei mir gar nicht getroffen. Auch dieser Bonnie M-Tänzer, ja, weiß nicht. Ich fand so ein bisschen, also die Idee, was Emanzipatorisches zu erzählen, und ich verstehe auch die Idee von, ja, ich bin unterdrückt, ich bin hier ich werde in meinem Job als Schuhverkäuferin scheiße behandelt und wegen meiner Ethnie und meiner Herkunft, ja, alles klar. Und dann, das heißt, ich habe wahrscheinlich sowas wie eine Fantasie von irgendwann schlage ich zurück so und bestrafe meine Peiniger oder so. Aber auch das wird ja nicht so richtig erzählt und am Ende ist die Lehre, es war doch alles in ihrem Kopf oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie reicht mir das alles nicht. Also das braucht mehr Bums. So, ich habe schon tausend irgendwie auch Rape-Revenge-Geschichten gesehen oder solche Sachen von irgendwie, ne? Jemand schlägt für irgendwas zurück, aber irgendwie weiß nicht, das Interessante daran oder irgendwie der Twist darauf, um das zu erzählen, hat mir gefehlt und so war es eigentlich dann doch am Ende nur Gewalt und nur irgendwie, ja, also weiß nicht. Ich bin zu keinem fertigen Fazit gekommen, außer es hat mich genervt.
Okay. Ja,
sorry.
Wir stimmen darin überein, nicht übereinzustimmen. Ist ja okay. Also
ja.
Ja. Stefan, was ist mit dir? Du bist das Zünglein. Stefan?
Haben wir das Zünglein verloren?
Kann eigentlich nicht sein, weil wir über ihn aufnehmen. Also außer er ist weggesprungen, um irgendein Kind in den Schlaf zu wiegen. Das könnte natürlich sein. Hast du von der Staffel noch andere jetzt gesehen? Nee, nur das, oder?
Bisher wirklich nur die und ich glaube, wie gesagt, also wenn ihr mir sagt, die erste sei sehr, sehr gut, dann gucke ich mir die vielleicht
auch
an.
Schau bitte, Jones Awful.
Okay, dann mache ich das noch.
Das ist ein richtiges...
Ich bin nächste Woche wieder da.
Ja, mach das bitte. Wir nehmen dich beim Wort. Das ist eine richtige Science-Fiction, klasse Science-Fiction-Folge und die ist wirklich gut. Das ist wirklich ein toller Film, finde ich.
Es klang auch bei euch in der Besprechung gut, ja. Dann habe ich ja, da habe ich schon wieder 2 von 6 gesehen, kann ich den Rest auch noch schnell gucken, ne? Ich kenne mich ja.
Ja, aber ja, ich bin auch so, ich weiß, aber die anderen haben mich tatsächlich auch nicht wahnsinnig. Also dieses Maisie Day letzte Woche hat mich eigentlich nicht überzeugt. Diese Loch Henry-Sache ist auch sowas völlig ohne Science Fiction, was so eine Gruselgeschichte ist, aber die ist noch weniger grusel, die gefällt dir sicher nicht. Findest du sicher öde. Und dann diese Astronautensache hat halt ein echt komisches Ende, wo ich mir denke so, das ist doch nicht logisch. Also das ist, also eigentlich so Fazit von dieser Staffel, weil man kann jetzt ein Fazit ziehen, wir haben ja die Staffel komplett gesehen, eigentlich ist richtig gut nur Jonas Awful und das andere ist so, kann man mal machen, muss aber nicht sein. Also
dann ist es hiermit versprochen, die schaue ich mir noch an.
Ja, dann mach das bitte. Und ab nächster Woche sind wir dann in der ersten Staffel und schauen die zweite Folge der ersten Staffel, denn die erste haben wir...
Ach, nicht das mit dem Schwein.
Das mit dem Schwein haben wir gesehen und fanden es beide abstoßend. Der Stefan so abstoßend, dass er danach die Serie beendet hat. Also das ist echt schlimm. Warum macht man so eine Folge, die viele abstoßend finden, so als erstes? Also das ist...
Ja, ich weiß nicht. Danach hat man halt seine Ruhe. Danach ist man noch unter den Leuten, die es...
ja, genau.
Die da schon mal durch sind.
Ja, ist wirklich so.
Weiß nicht. Also
mir hat die auch nicht gefallen.
Ich habe ja offenbar alles gesehen. Ich habe ja alles gesehen. Ich war insgesamt mit der Serie sehr unzufrieden. Ich glaube, das, also mein Grundproblem spricht auch schon aus dieser Schweinefolge. Ich habe das Gefühl, Black Mirror hat immer so ein ganz, ganz ätzend negativ-pessimistisches Menschenbild. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so, das ist, die humanitären oder guten Vorschläge werden irgendwie, die kommen gar nicht vor, weißt du? Also das ist ja so, ja, da, also da findet diese Erpressung statt, der Präsident soll das Schwein ficken und ansonsten wird jemand umgebracht. Und sofort rennen alle los und suchen immer nach Lösungen, aber was eben nicht vorkommt, ist die Frage von, verhandeln wir überhaupt mit Terroristen oder wie machen wir das oder wie gehen wir das an? So, und ich finde,
ja, stimmt, ja.
Und ich finde eben das, also natürlich ist irgendwie eine parlamentarische Diskussion langweiliger zu zeigen als irgendwie, wir suchen lustigen Pornodarsteller, aber trotzdem fehlt mir diese Humanität oder alles, was irgendwie da sonst noch verhandelt gehört. So, das war jetzt so der Versuch, mich nochmal wirklich zu fast Wort zu Wort zu paraphrasieren.
Ja, das stimmt natürlich. Also die Person, das ist ja das, was ich ihnen oft zugute halte, dass sie nicht viel außenrum erzählen, sondern dass sie einen Gedanken durcherzählen.
Ja, aber wenn dabei die Wichtigen fehlen, was, wenn einfach niemand wenn da von einer Demokratie, einem Staat erzählt wird, dem niemand auch nur auf die Idee kommt, das anders zu handhaben, dann ist das für mich irgendwie eine schwache Erzählung. Eine Erzählung, die halt die negativen Facetten, die halt die Menschen so abbildet, wie sie meiner Meinung nach nicht sind. Und das finde ich irgendwie ätzend. Und dieses negative Menschenbild durchzieht für mich die ganze Serie. Das, also fast alle Folgen, in denen es irgendwie eine Rolle spielen könnte, kommt es vor. Und ganz oft denke ich, hör mal, denk doch mal einen Schritt weiter nach. Es sind doch nicht alles irgendwie Arschkapitalistenschweine da draußen. Es gibt vielleicht noch eine menschliche Lösung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Black Mirror macht das ganz oft einfach nur, um dystopisch zu sein, nur um irgendwie ein böses Ende zu haben, blendet es total viel aus, was man stattdessen noch als Lösung hätte. Also es gibt nicht immer nur dieses Düstere. Und das finde ich ganz schade. Es gibt Folgen, die machen das anders. Dieses Wunderbare mit diesem Afterlife, mit dem Künstlichen, wo ganz viel gebumst wird und alle Spaß haben. Das ist toll zum Beispiel. Mhm. Und auch so dieses, in der letzten Staffel gab es das Fighting Vipers. Nein, Fighting Vipers ist das Sega-Turnspiel. Striking Vipers. Nein, irgendwie so. Das finde ich auch. Da wird auch mal erzählt, dass auch Technik nicht immer nur was Negatives ist und dass Veränderung nicht immer was Negatives ist, weil das durchzieht
war ja
irgendwie
die
Serie für mich auch
die,
so.
Die Striking Vipers war meine erste Folge, die ich gesehen habe von dieser ganzen Serie, weil die ja immer, die haben ja irgendwie eine komische Reihenfolge bei. Also wenn du die neu schaust, diese Serie, dann wird dir nicht automatisch die erste Folge der ersten Staffel angeboten, sondern die erste Folge der aktuellen Staffel, was total seltsam ist. Und ich habe die halt angefangen, als Striking Vipers gerade die erste Folge der aktuellen Staffel war.
Finde ich eine sehr berührende Folge.
Ja, finde ich auch. Hat mich sofort gecatcht, genau. Ja. Deswegen bin ich auch dabei geblieben.
Ich habe es offenbar auch zu Ende geguckt, oder zumindest bis zu diesem Punkt, aber ich würde sagen, immer angepisst durch alle Staffeln hinweg hat mich halt das negativ-pessimistische Menschenbild und sowas mag ich einfach nicht.
Ja. Ja, klar. Es ist natürlich total dystopisch, die Serie. Also, logisch.
Ja, aber es gibt ja auch gute Dystopien. So. Weißt du, also man kann mir auch erzählen, warum alle Lösungen, die ich für interessant oder gut oder menschlich halte, ausgeschlossen sind, weil es einfach nicht anders geht, weil es diese globale Bedrohung gibt oder so. Aber diese Mühe macht sich gefühlt die Serie selten. Das durchzieht viele Folgen.
Ja gut, aber dann bist du halt eine halbe Stunde damit beschäftigt, warum du alles andere nicht machen kannst. Sondern direkt zum Punkt kommen musst.
Ich sage gar nicht, dass das die Lösung ist, das trotzdem zu erzählen.
Ja.
Aber ja, und ja, gut. Erzähl mir eine anders gelagerte Geschichte.
Ja,
ich glaube, man merkt sehr stark. Ja.
Ja. Die wollen halt diese Zuspitzung auf einen Missstand. Das sind ja auch häufig so Missstände, die es bei uns auch gibt, aber nicht eben in dieser Ausführung oder in dieser Extremheit und Extremität. Nee, wie heißt denn Extremismus?
Idiosynkrasie.
Ja, genau. Also die sehen einen Missstand in unserer Gesellschaft oder in unserer Technik und den denken sie einfach total extrem weiter und eben ohne diese, wie du sagst, ohne diese Kontrollmechanismen. Die überlegen sich einfach so, okay, wie ist das, wenn ich jetzt dieses Apple-Feature mal weiterdenke und es gibt nichts, was es mehr aufhält, was es in Wirklichkeit ja in der Regel gibt. Wie
ja,
wäre das?
Ich verstehe den Punkt. Ja, aber dann, warum, wir sind ja immer noch Menschen in diesen Geschichten. Erzähl mir noch, warum wir nicht auf andere Gedanken kommen. Das fehlt mir ganz oft. Irgendwie eine andere Perspektive. Man kann das erzählen.
Ja, im Endeffekt, um auf die theoretische Gefahr von bestimmten Aspekten hinzuweisen. So,
ja, das finde ich eine schwache Art, das zu erzählen. Fertig.
Was also, mit Dingen passiert, wenn halt wir dann mal kurz vergessen, menschlich zu handeln? Oder, ja, natürlich lässt das ganz viel aus. Das ist klar. Aber manchmal verfangen halt auch solche Konzepte, gefährliche Konzepte verfangen halt auch manchmal, gell?
Also, ja, aber dann erzähl mir doch eine Geschichte, wo so ein gefährliches Konzept verfangen hat. So.
Ja,
das lässt sich erzählen. Ja, genau, aber das lässt sich, genau, das lässt sich auch, das Dritte Reich lässt sich ja auch in 60 Minuten erzählen, wenn du gerne möchtest.
Ja.
Das ist ja nicht unmöglich, und deswegen finde ich es so schade, dass die Serie das so selten tut. Ich glaube, man merkt sehr stark, dass oft, das ist, glaube ich, fast alles aus der Feder von derselben Person, oder? Vielleicht hat der einfach so ein Faible dafür oder selber ein negatives Menschenbild, ich weiß es nicht.
Aber das Dritte Reich ist doch ein Beispiel für genau so eine Erzählung, wie die hier erzählt werden. So, wo ja, alle Kontrollmechanismen einfach nicht funktionieren und der schlimmstmögliche Fall eintritt, und zwar so schlimm, dass man hinterher sich sagt, so, das kann doch gar nicht sein. Also jetzt mal ernsthaft, es kann doch irgendwie so ein 60-Millionen-Volk oder wie viel wir damals waren, kann doch da nicht mitgehen. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, genau, natürlich. Aber das Spannende am Dritten Reich ist ja, dass es so gekommen ist, obwohl die Leute das wussten. Also das ist ja das Spannende oder das Interessante, was wir auch aus der Erzählung davon lernen können. Und das ist das, was wir uns heute erzählen, wenn wir jetzt sagen, hey, es fängt jetzt genauso an wie in den 30ern heutzutage. Dann ist ja das die Lehre, die wir ziehen. Das waren normale Menschen, die einfach vielleicht gesagt haben, hey, ich will aus Protest die AfD oder so, weißt du? Oder genau. Die NSDAP dann, klar. Aber dann ist ja das genau das Interessante. Und das fehlt bei Black Mirror. Das springt einfach dahin zu sagen, ja, alle Menschen sind Nazis. Fertig. Deutschland, 80 Millionen Nazis.
Ach so, weil die Hinführung nicht... Im Endeffekt lassen die ganzen Zwischenschritte aus, gell? Die sagen im Endeffekt so, dieses Konzept, dass ihr euch gegenseitig bei Instagram bewertet, das ist problematisch und gefährlich, und jetzt zeige ich euch, in was das enden kann. Und alles dazwischen zeige ich euch nicht.
Ja, du
aber
erzählst
das ist
ja auch legitim,
keine, das so zu machen.
Du erzählst ja auch keine Geschichte des Dritten Reichs von, ja, in Deutschland waren alle Menschen Nazis. Sondern du sagst, ja, es gab offenbar viele Mitläufer und Kollaborateure oder so. Du musst es trotzdem irgendwie erklären, weißt du? Und ich finde, diese Vereinfachung, die nervt mich einfach, gerade wenn es irgendwie um Technikfolgenabschätzung, die reale Welt geht. So, das erzählt mir eben nichts über die Zukunft, sondern über eine ganz, ganz komische Version der Zukunft, an die ich eben nicht glaube. Also vielleicht bin ich jetzt auch zu nitpickeln. Wir fangen uns in ganz komischen Diskussionen, aber.
Also ich glaube, dass da eben nicht, ich glaube, natürlich wird da immer eine Zukunft dargestellt, aber ich glaube, dass das eigentlich nicht der Kern ist, sondern ich glaube, eigentlich soll diese eine Technologie immer dargestellt werden. Also wenn ich zum Beispiel an diese Sache, was ich eben gerade besprochen habe, diese Instagram-Bewerterei, ja, das endet ja dann im Endeffekt in sowas, wo Leute sich dauernd gegenseitig bewerten über so ein Interface, was sie immer vor sich, also wie so eine Datenbrille, die sie aber im Auge haben, ja. Das heißt, die gehen irgendwo ins Geschäft, kaufen Kaffee, und wenn sie rausgehen, während sie drinstehen, bewerten sie den Typ, der ihnen den Kaffee gibt. Mhm. Und wenn der dann irgendwie zu wenig Punkte hat, dann kriegt er keinen Kredit mehr und hat ein Problem. Und das ist ja im Endeffekt das Einzige, was in dieser Geschichte erzählt wird. Das heißt, eigentlich wird da nicht eine Welt beschrieben. Da wird eben nicht die Geschichte des Dritten Reichs erzählt, in Form von dem hier jetzt, sondern es wird im Endeffekt nur diese eine Gefahr von dieser einen Technologie. Und es wird natürlich zugespitzt, indem man sagt, die Welt dreht sich jetzt nur noch um dieses eine, weil wir dieses eine erzählen wollen. Aber das ist halt der Punkt.
Okay, das ist völlig gut, das ist völlig normal, aber mein Problem ist das Vehikel, weil du erzählst die Geschichte nicht mit irgendwelchen Außerirdischen, sondern immer noch mit Menschen. Dann erwarte ich auch, dass meine Menschen in der Geschichte so handeln wie Menschen. Und das ist mein Problem an viel so Männer-Sci-Fi. Das passiert ganz oft, dass halt oft das Konzeptionelle oder das Technische irgendwie im Vordergrund steht. Niemand darüber nachdenkt, wie würden Menschen in dieser Situation überlegen. Und das ist bei Black Mirror ganz oft so. Bei dieser Folge vielleicht weniger, weil da sehe ich es durchaus. Da wird ja auch erzählt, was passiert, wenn jemand da aussteigen möchte, so, weiß nicht, klar. Aber ganz oft fehlt mir diese Perspektive von, was ist das, wenn wir das auf Menschen loslassen, nicht wenn wir es einfach nur weiter durchdenken. So,
ja,
das
aber
fand
ich
an Black Mirror immer schade.
Ja, das Problem ist, dass halt so ein System dann Menschen auch verändert, ja? Also kann man.
Ja, dann erzähl das doch. Dann mach das.
Ja, aber,
das
schafft
Black
doch,
Mirror ganz oft nicht.
Aber das ist doch das, was das Dritte Reich im Endeffekt dann genauso gemacht hat.
Das ist ja wieder im Dritten Reich.
Ja, natürlich, weil das einfach das naheliegende Beispiel ist. Weil es genau das Gleiche ist, wenn du dann eben irgendwo ins Dritte Reich reinspringst, du dann eben auch Menschen hast, die nicht mehr wie Menschen handeln, und zwar eben die Majorität der Menschen, die eigentlich nicht mehr so handeln, wie wir es erwarten würden, wie Menschen handeln.
Ja, und deswegen ist Black Mirror für mich auf dem Level von einem Wolfenstein oder so, wo einfach alle Nazis Kettensägen haben und nur böse Dämonen sind. Ich finde, das ist eine Erzählung, die wird für mir der Erzählung des Dritten Reichs nicht gerecht, sondern ich finde daran ja gerade das Interessante. Wie kommt man dazu? Oder vielleicht gar nicht historisch gesehen die Genese davon, sondern was macht der normale Otto irgendwie, der gerade hier irgendwie im Dritten Reich lebt? So, weißt du, wie geht der damit um? Wie löst er den Zwiespalt in seinem Kopf? Hat er überhaupt einen Zwiespalt in seinem Kopf? Das ist die Geschichte, die ich dann viel lieber über das Dritte Reich hören möchte, als Wolfenstein, alle haben Kettensägen.
Naja, aber
da möchtest du vielleicht einen anderen Film sehen, oder?
Ja, nee, aber, genau, das ist ja mein Punkt. Ich möchte einen ganz anderen Film sehen als Black Mirror. Und das
na, aber, ja, aber gut. Das aber Argument bringt der Christoph auch oft. Ich würde gerne, eigentlich hätte ich es gerne ganz anders, aber.
Ja, da, zum Glück haben wir Bob nicht da heute.
Ich würde ganz oft einfach denselben Film sehen, aber in klüger. Und das nervt mich immer. Das ist für mich immer ein Grund, das einen Film scheiße zu finden, natürlich. Wenn ich mir selber den Film besser vorstellen könnte.
Ja, aber. Häufig ist doch der Schritt von der Technik, wie wir sie gerade haben, zu der Technik, wie sie da dargestellt wird, oder auch der Umgang mit der Technik, nur noch ein winzig kleiner. Also
das
gerade was diese,
nicht so. Also das,
findest du nicht?
Ja. Nee. Also die Technik, ja, die Technik stört mich auch gar nicht, aber der Umgang damit ist ganz oft so völlig, für mich sehr idiosynkratisch. Und das ist völlig ernst gemeint. So, wir werden, also ich kenne
also diese
Menschen,
Striking,
so,
diese Striking Viper Geschichte.
Das ist ja noch auch echt? Eine schöne Folge, du nimmst immer die okay. schönen, ja.
Natürlich gibt es auch schlechte Folgen da drin.
Da finde ich, wird was erzählt, was da sind irgendwie zwei Leute und das, ich könnte mir vorstellen, dass ich zwei Leute kenne, die genau das erzählen. Und da, solche Folgen sind nicht mein Problem. Aber nimm die Schweinesache, die habe ich jetzt sehr präsent, weil ich es nochmal gesehen habe.
Was, die erste, die Schweine?
Genau. Das
ja, die
quasi
scheiße.
Alle Menschen auf der ganzen Welt genauso reagieren. So ist das mit dieser Bewerterei-Folge auch, ganz viele von den Technikfolgen sind auch so. Das kaufe ich denen einfach nicht ab. So, also das ist, tut mir leid, da fehlt mir einfach ein Stück von Menschlichkeit und das ist ein Problem von vieler Sci-Fi, aber da sehe ich es ganz besonders. Ich finde einfach das Bild, was mir da verkauft wird, sehr unangenehm. Das, also ich muss jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt auch gar nicht hier Black Mirror die ganze Zeit niedermachen. Ich glaube, wir verfangen uns auch in Detail.
Nee, alles gut.
Diskussion,
nee, das gibt uns ja, gibt uns Impulse, unter welchem Aspekt wir die nächsten Folgen, was ich habe mal nachgeschaut, ist ein bisschen über 20 Folgen, glaube ich, sind. Auch anschauen werden, dann wissen wir, in welche Richtung wir denken können.
Mein Problem ist gar nicht, dass es irgendwie negativ oder traurig oder dystopisch ist. Solche Geschichten mag ich, aber eher, dass das Menschenbild so völlig bleich ist und dass ich das ganz, 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 ganz schwach finde. Negativ, pessimistisch einfach. Und solche Geschichten muss ich einfach nicht hören. Die bedeuten mir nichts. Und das ist bei ganz, ganz vielen Folgen hat sich das für mich sehr stark niedergeschlagen.
Okay. Das ist natürlich so bisschen, bei der Folge, die wir nächste Woche besprechen werden, ist das schon auch der Fall.
Welche ist denn das?
Das ist die, wo die auf dem Fahrrad irgendwo im Weltraum sitzen und dann bei irgendwelchen Gesangsshows teilnehmen.
Ah, ja, zum Beispiel, ja. Aber, ja, mir fallen so ein paar ein.
Welche
aber das
gucken
so.
Wir jetzt nächste Woche?
Die zweite von der ersten Dings, ich weiß nicht, wie die heißt.
Das Leben als Spiel. 50
ja,
Million
genau.
Merits.
Mhm, ja.
Vielleicht, ja, also, das ist so, meine Perspektive auf Black Mirror ist mir. Ja, das ist so ein bisschen diese Mensch ist des Menschen Wolf-Erzählung. Die kaufe ich nicht,
ja,
weil die ist einfach deskriptiv unwahr und widerlegt.
Ja, das stimmt.
Und ist eine Beleidigung für alle Wölfe.
ja.
Ihr wisst, was ich meine.
Ja, natürlich.
Verzeihung für den wiederholten Monolog. Ich bin zum Starkbier angekommen.
dafür
sehr angenehm.
Hier.
ich bin leider zwischendurch irgendwie mal rausgeflogen, weil mein Kopfhörer plötzlich keine Töne mehr von sich gegeben hat, außer mich selber. Und das ist dann beim Podcast nicht so optimal. Wie fandet ihr jetzt die Folge? Eher nicht so oder eher gut? Also
ja,
der Jan sowieso eher nicht so, weil es Black Mirror ist.
So wie es eben rauskam, der Jan nicht so.
Aber mein Problem war ein ganz anderes, das wollte ich nochmal kurz, Entschuldigung.
Ja, nämlich?
Nein, das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich fand es unerträglich, aber aus ganz anderen Gründen unerträglich.
Also nicht das Black Mirror unerträglich, sondern
ja. Ja. Wir haben ja schon rausgefunden, die sechste Staffel ist irgendwie ganz anders als der Kram.
Die ist total anders. Also ich, mich hat es schon unterhalten. Ich mochte das eigentlich. Aber es ist natürlich keine echte Black Mirror-Folge. Also
wenn wir jetzt die Regel hätten, wenn
mehr
wir
unterhalten als Tyrone.
Okay, wenn wir jetzt nicht die Regel hätten, dass wir Black Mirror komplett gucken, würde ich nicht weiter gucken. Also das war wieder so eine Folge. Oh Gott, was soll das? Geh mir weg. Also, ja, ist halt so. Nicht meine Art von Film, also brauche ich nicht. Auch wenn der Look irgendwie cool war. So dieses Ende 70er Kaufhaus, Ende 70er Straße, die Autos, die rumgefahren sind.
Das konnte schon was.
Fand ich sehr cool. Passte auch irgendwie cool zu dem anderen Film, den wir, also Tyrone.
Ja, stimmt.
Aber sonst die Story, drohender Atomkrieg, ist eh nicht so meine Lieblingsart von Geschichte.
Meine schon.
ja, jedenfalls nicht, wenn Dämonen vorkommen. Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Jack Ryan auftaucht, was ich demnächst auch schauen werde, da finde ich das wieder irgendwie oft angenehmer. Aber hier, es war mir zu nah an Horror und du hast mir immer versprochen, ich krieg Technik und jetzt habe ich zwei Folgen lang mit Werwölfen und Dämonen geguckt. Also, das ist ja also großer Unsinn. Wie konntest du überhaupt? Ach nee.
Diese Staffel ist tatsächlich, ist halt nicht Black Mirror. Aber ich verspreche dir, nächste Folge wird technikmäßig sein. Sehr.
Solange wir nicht das Schwein wieder gucken müssen.
Nee, das Schwein schon.
Das habe ich fertig gemacht, ne?
Ja.
Ja, das ist schon lange her. Also das war so mein Ein- und Ausstieg.
Es war zum Glück bei mir die zweite Folge und nicht die erste. Wenn ich nicht Striking Vipers als erstes geschaut hätte, vielleicht wäre ich nach dem Schwein auch ausgestiegen.
Striking Vipers fand ich auch toll, auf jeden Fall. Und die mit dem technischen Afterlife, wie auch immer das nochmal hieß. Ja. War auch so ein einprägender L irgendwas.
Junipero?
Nein. Junipero, genau.
Genau. Ja, und
oh, das ist die Folge, wo wir Gin trinken können. Geil.
Stimmt. und auch die diese Enterprise-Folge finde ich auch super.
Oh, ich erinnere mich, ja. Ja, ja.
Es gibt schon ein paar Perlen in der.
Es gibt ein paar Perlen. Ich möchte es auch nicht nur schlecht machen. Ja.
Und ich habe vorhin geschaut, ich habe von der fünften Staffel die Miley Cyrus-Folge nicht gesehen. Und ich habe die vierte Staffel fast komplett nicht gesehen. Also ich habe tatsächlich auch noch einiges zu entdecken.
Ja, sehr schön, das freut mich.
Aber genau, aber wie gesagt, fast ein halbes Jahr werden wir das jetzt mit uns tragen.
Und dieses komische interaktive Filmexperiment, Benderis? Nein,
Benderis. Habe ich mal angefangen, das ist ganz schön anstrengend.
Das war anstrengend, fand ich auch mehr so als Proof of Concept, aber ganz witzig. Also ich würde noch ein paar solche Dinger durchzocken, ja.
Ich glaube, da irgendwann habe ich mich immer im Kreis gedreht und habe es dann irgendwann gelassen. Und ich mag auch den Protagonisten nicht so, der ist so hässlich.
Fieser Typ.
Ja.
Sehr schön. Wollt ihr noch was dazu sagen oder machen wir nach anderthalb Stunden schon mit dem dritten Film weiter?
Ich weiß gar nicht, wir haben... In deiner Abwesenheit ziemlich viel über Black Mirror gesprochen.
Alles klar. Der Jan spricht jetzt für mich über einen ganz neuen Film, The Mother, bis ich eben gemerkt habe, Mensch, den hast du auch gesehen und besprochen.
Ja, deswegen habe ich den heute noch schnell reingeschaut, weil den wollte, also die Story ist eigentlich, dass ich den mitbringen wollte, aber ihr gesagt habt, wir haben schon einen Termin für den, dann habt ihr den alle scheiße gefunden, habt in der Sendung verlangt, dass ich dann komme und erkläre, warum ich ihn doch mag, das hat mich daran erinnert, dass ich ihn heute schnell noch gucke
mal.
Und habe rausgefunden, der war echt schäbig.
Ja?
Tja, es war einfach so die gegenderbendete Version von ganz furchtbarer Vater, war im Krieg, ist traumatisiert und kann nichts anderes als Gewalt in seiner Beziehung zu seinem Kind.
Ja, genau.
Aber mit J-Lo. Und alles auch sehr düster und ohne jede Redeeming Quality. Scheiß Film, wirklich.
Und J-Lo ist einfach so eine beschissen schlechte Schauspielerin. Es ist wirklich schlimm. Ja.
Ich kann sagen, ich habe ihn vorgeschlagen, weil ich die Regisseurin Nikki Caro total mag.
Ja, genau, das wussten wir
gemacht.
Ja.
Whale Rider, genau. Windlass Luck finde ich auch toll. North Country wäre cool. Wenn ich jetzt aber gucke, waren in den letzten Jahren schon auch ein paar Nulpen dabei so. Also Zookeeper's Wife mochte ich schon nicht mehr so. Der Mulan-Film, über den müssen wir auch nicht reden. Und
ja,
dieses Ding war auch nix. Deswegen, tja. Vielleicht kann ich sagen, ich mag auch nur ein paar Filme. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Weil ich glaube, also gefühlt sind auch diese... Ja. Also das, was ich so als ihre Identität und ihre Themen kennengelernt habe, als Regisseurin, als Autorin und so weiter, ist irgendwie da gar nicht mehr drin. Vielleicht ist es auch mehr so, weiß nicht, vielleicht, also klar, wenn ich einen Auftrag von Disney bekomme für ein paar tausend Millionen hundert, die mir sagen, hier, mach mal einen Mulan-Film, dann mache ich den natürlich auch, weißt du? Mhm.
Was auch in Gälisch.
Auch in Gälisch, mit gelben Untertiteln.
Das wäre besser gewesen.
Ja. Aber irgendwie hat das Gefühl, da kommt gar nicht mehr so, weiß nicht, ihre Seele, ihr Zeug raus. Die sind ja auch nicht mehr von ihr geschrieben allesamt. Vielleicht, ich weiß nicht. Also ich fand's irgendwie sehr, sehr unspektakulär und schade. Und ich habe zwischendurch wirklich auf 1,25-fache Geschwindigkeit noch, da ist ja immer ja, noch nicht vorbei.
Konnte man auch locker, ja. Ich meine, wird ja auch nicht so viel geredet und wenn geredet wird, ist es unerträglich. Also dieses Gespräch, was sie mit ihrer Tochter da hält, ist wirklich schwer zu ertragen.
Tja, kein Highlight. Ich wollte es nur nachreichen, weil ich quasi aufgefordert wurde, das zu tun. Jetzt habe ich ihn gesehen und damit habe ich ihn gesehen. Und
ich musste jetzt ist es auch schon. In meine Aufzeichnung gucken. Irgendwie, es ging um Folter und ich habe mir noch aufgeschrieben, noch eine Slow-Mo und ich breche.
Sowas, also, ja. Deswegen an 1,5-fach. Nee, weiß nicht.
Ja, stimmt, dann ist wieder Normaltempo. Geil.
War jetzt nicht schlechter als genau die gleichen Filme mit irgendwelchen Hemsworth-Männern oder so, aber
ja, das ist ja das besser. Schlimme, dass es so maskulinistischer Mist war, gell? Und tut halt nur so, als wäre es irgendwie Frauen.
Voll. Und auch das wieder, der Film nimmt auch sie in Schutz, obwohl sie foltert und obwohl sie halt sehr viel,
ja,
also sie kann,
ja,
also
genau.
Gewalt,
ja,
sie hat stimmt. Gewalt als einzige Sprache. Besser kann ich das nicht zusammenfassen. So, das ist, also, das, ja, die Geschichte kennt man auch tausendmal. Das ist eine ganz ätzende Figur und, weiß nicht, hat mir jetzt auch diesmal in der 100. Iteration keinen Spaß gemacht.
Genau. Und es wird halt nicht zu einem guten Female Empowerment Film, nur weil es halt jetzt eine Frau ist, gell? Also.
Leider, ja.
Ja. Gut, weiter.
Okay, der Christoph hat The Rookie durchgebinged.
Ja, was
heißt
durch?
Vier Staffeln oder
fünf? Genau, ich habe nur vier Staffeln. Die fünfte ist bei mir noch nicht verfügbar. Die gibt es jetzt, glaube ich, auf WoW oder sagt man Wow? Ich weiß es nicht. Also ich habe sie auf jeden Fall noch nicht.
World of Warcraft?
Ist das nicht
überlege ich
Streaming?
Wieder anzufangen gerade, ne?
Habe ich zum Glück nie gespielt. Bin ich zum Glück zu alt.
Habe ich 19 Jahre gespielt.
Ich habe mal mit einem Abhängigen zusammen gewohnt, ja.
Okay. Stimmt. Ich höre gerade ein Hörbuch, wo der Protagonist Age of Empires spielt, was ich ja auch, also Age of Empires 2, was ich auch mit Liebe gespielt habe, lange und viel. Und das Lustige ist, das Buch spielt in unserem Jahrtausend und der Protagonist ist halt, weiß nicht, 15 Jahre jünger als wir. Aber es scheint irgendwie, wenn das Buch keinen Quatsch erzählt, also es heißt Echtzeitalter. Und das scheint da irgendwie eine Szene zu geben, immer noch. Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber vor 10 Jahren gab es die noch. Die das immer noch
Age
spielen.
Age of Empires, klar, da wird auch so richtig geil gemoddet und so. Gibt's auch.
Ja,
auch
genau.
Also diese ganze alte Kram, auch Rollercoaster Tycoon wird immer noch sehr viel gespielt.
Ja, irre,
ja,
gell?
Ja.
Oh, das waren so gute Spiele.
Ich habe jetzt für meinen 3D-Drucker entdeckt, dass es Leute gibt, die Dorfzentren von den einzelnen Ländern nachgebaut hat,
ja,
dass man die drucken kann. So das
Voll
britische
geil.
Dorfzentrum zum selber drucken.
Ja, da freue ich mich auch drauf, wenn ich das irgendwann meinem Sohn dann zum Spielen geben kann. Momentan ist es ja noch ein bisschen zu martialisch, aber er hat jetzt mit Siedler 2 angefangen, das ist auch schön. Aber gut, ich schweife ab. Wo war ich eigentlich? Was wollte ich eigentlich erzählen?
The Rookie.
Ach, The Rookie. Wie bin ich denn da jetzt bei Age of Empires? Naja, egal. Ja, ich habe es euch mehrfach gesagt, dass ihr das schauen müsst, aber ihr weigert euch, ja? Ich kann es euch einfach nur wieder sagen, es ist einfach eine fucking gute Serie. Mit und von Nathan Fillion. Also Castle und Firefly Hauptdarsteller. Handelt von einer Gruppe von Rookies, also Polizei.
Erstsemestern?
Sind keine Polizeischüler, sondern es sind so ganz junge Police Officer, die gerade neu im Beruf sind und noch ausgebildet werden. Bei einem Mediziner würde man Arzt im Praktikum sagen. Also das ist das letzte Jahr, wo sie dann praktisch schon.
Wie heißt es bei euch im Fach, Jan?
Bitte?
Wenn ihr gerade im Beruf eingestiegen seid, wie nennt man das da?
Wir haben leider keinen hübschen, also du willst so den vergleichbaren Terminus zuerst die, aber wenn man schon arbeitet, ne?
Ja, genau.
Mir fällt nichts richtig Hübsches ein.
Mir fällt nur der Taxifahrerscherz ein, aber den lassen wir jetzt.
Ja, Taxischein auf Arzt, meinst du? Na, okay. Das Tolle ist, eigentlich hat man ja immer gerade angefangen, weil man immer nur so 2 Jahresverträge hat. Also
ja, genau.
Ja.
Oh, jetzt.
Das ist so schlimm.
Das ist schlimm.
Ja, und genau. Und er ist halt einer davon, weil er hat so ein Erweckungserlebnis bei einem Banküberfall. Er ist zufällig kommt aus der Baubranche, er ist Bauunternehmer oder sowas. Und ist dabei irgendwie gescheitert und die Ehe ist auch gescheitert, hat einen Sohn, der fast erwachsen ist und es kommt in so einen Banküberfall und hat da so ein Erweckungserlebnis und entscheidet da, dass er zur Polizei will und geht dann auf die Polizeischule und ein Jahr später oder wie viel auch immer später, also ist dann auf jeden Fall so ein Rookie, neben lauter ganz jungen Kollegen natürlich, die ihn halt auch als U3L bezeichnen, nee, das nicht, aber also, ja, entsprechend. Wird als, ich glaube, End-40er dargestellt, 48 oder 45, irgendwie sowas. Ich dachte immer, er wäre über 50 schon. Ich habe dann mal gegoogelt, er war, als die Serie gedreht wurde, tatsächlich so, ich glaube, 48 oder 47 oder so. Also er ist tatsächlich
kaum älter als wir.
Kaum älter als, ich dachte mir, der war viel älter als wir, aber der war tatsächlich kaum älter als wir. Und Ja, also ist auch ziemlich korrekt da in der Darstellung. Und das ist natürlich so ein bisschen weird, weil eben seine Vorgesetzten so halt zum Teil viel jünger sind. Der Sergeant, also der praktisch zwei Hierarchieebene über ihm, der ist halt so alt wie er. Mit dem hat er dann zum Teil sogar so ein bisschen so, wo sie dann eben so drüber sprechen, so übers Alter so und über ihre Gebrechen und wie sie damit umgehen, dass sie halt Rücken haben und sowas. Die Serie ist eine Krimiserie.
Aber er muss trotzdem so Straßendienst machen, ja, genau. Und hinter Verbrechern herrennen.
Ja, und
so
genau. Und ja, genau.
Oh, okay.
Genau, ihm geht es dann so, wie uns es gehen würde, wenn man hinter so Verbrechern herrennen würde. Und es wird auch gezeigt, gell, dass er da auch leidet und so. Und das ist sehr schön erzählt, meistens. Es ist eine Krimiserie, die sowohl horizontal als auch vertikal erzählt ist. Es ist zwischen den Figuren unheimlich viel Dynamik und unheimlich gute Chemie, zum Teil so gute Chemie, dass man dann, es hat ein bisschen was Soapiges, hat es schon, also da wird natürlich auch gemenschelt untereinander. Da ist zum Beispiel es sind immer so Ausbilderteams, gell? Ein Ausbilder und eben ein Rookie, die zusammen auf Streife sind. Und da ist ein Team, wo halt die Chemie so gut ist, wo man sich denkt, so, hey, die müssen doch zusammenkommen, das kann doch nicht. Und das ist dann in der vierten Staffel, kommt es dann auch fast dazu, also wo dann so ein Moment ist, wo man denkt, so, okay, jetzt, aber kommt dann nicht. Ich nehme an, dass es in der fünften Staffel kommen wird, ich habe keine Ahnung. Seine Liebschaften sind so ein bisschen unbefriedigend, finde ich. In der ersten Staffel
Ist das so ein Krimi der Woche oder ist das schon genau. So eine durchgehende Geschichte?
Genau, das, was ich eben meinte mit horizontal und vertikal. Also es ist sowohl Krimi der Woche als auch eine durchgehende Geschichte. Also ein bisschen wie bei Dexter. Ja, also so, ein okay. Bisschen weniger horizontal ist es schon. Also es ist schon ein bisschen mehr Krimi der Woche, aber gerade was die Figurenentwicklung angeht, und da ist echt viel Entwicklung, also die entwickeln sich wirklich, die Personen, und nicht nur er, sondern eben auch die direkten, ihn umgebenden Gestalten. Da passiert einfach viel. Und du hast auch fortlaufende Handlungsstränge, also so mit so einem so einer psychopathischen Mörderin und also ist so, da ist schon was los. Nebendarsteller oder die Darsteller neben ihm. Ja, sind schon Nebendarsteller. Nee, sind eigentlich, das ist ein Ensemble, also kann man nicht anders sagen. Die sind super besetzt und auch super geschrieben. Sowohl die Ausbilder als auch die Rookies ist wirklich gut. Seine Liebesgeschichten sind so ein bisschen, finde ich, ein bisschen Wermutstropfen. Er fängt erst was mit einer Kollegin an, das wird nicht lange auserzählt. Dann hat er was mit einer Ex-Freundin, die gespielt wird von Ali Lata, die wir aus Resident Evil kennen. Oder aus einem der. Jan, warst du nicht der Resident Evil-Experte?
Ich bin der Resident Evil-Mann. Ich glaube, wir haben sie gerade erst gesehen. Wen spielten sie?
Und zwar spielt sie in dem Resident Evil-Film, kommt sie vor, den ich als letztes gesehen habe. Und den, wo du auch gesagt hast, danach wird es dann richtig gut.
Ah, ich glaube, sie war in Apocalypse? Nein, im dritten? Oh Gott. Wen spielt sie denn?
Die andere
sie Blonde. Ist Claire Redfield, oder? Dann ist sie
blonde Haut drauf, die dann eingeführt
dann,
wird.
Ja. Dann ist sie in 3 und 4. 3, 4 und 6.
Genau, das kann sein, ja. Und die ist halt hier, spielt eine Ex-Freundin von ihm, die er damals dann für seine Frau verlassen hat, weil die irgendwie schwanger war oder sowas. Und mit der wärmt er halt wieder was auf. Und das ist echt eine schöne Geschichte, die zwischen denen da entsteht und die auch sehr glaubhaft und sehr, sehr fühlbar ist und die dann aber ganz seltsam wieder rausgeschrieben wird. Und ich glaube, die nächste wird auch ganz seltsam rausgeschrieben und dann am Ende wird so eine aufgebaut, die dann sehr stabil ist und sehr, also so, die Beziehung sehr stabil ist und das ist eine komische Figur. Also an der habe ich mich irgendwie gerieben und zwar nicht nur, weil sie furchtbar aufgespritzte Lippen hat, sondern die ist halt so eine ganz zarte, aber spielt halt so eine Feuerwehrfrau, die zusätzlich noch ein so ein Special Forces Hintergrund hat oder sowas. Also die wird als ultra hart drauf und ja, die ist halt so ein Held. Da haben sie auch so eine komische Geschichte, wo sie vergleichen, wer von ihnen heldenhafter ist und sowas. Wo ich denke so, boah, das ist so maskulinistischer Scheiß. Das will ich echt nicht sehen. Und das ist jetzt wieder so, was wir vorhin hatten. Das ist so ein Beispiel für, das ist halt nicht Female Empowerment, wenn einfach die Frauen so agieren wie Männer und wie Rambos, ja. Das ist halt, oh, das finde ich irgendwie unangenehm. Und ja, also da hätte ich mir gewünscht, dass da eine bessere Figur, nicht so platte Figur reinschreiben, lieber bei der Ärztin, also bei dieser Resident Evil Ärztin geblieben wäre. Aber sonst ist es eine tolle Serie, die wirklich Figuren gut entwickelt und den einen lassen sie leider sehr überraschend sterben, weil er aus der Serie ausgestiegen ist, von einer Staffel auf die andere. Das ist wirklich, kommt wirklich überraschend. Aber gut, so ist es halt manchmal. Aber sonst wirklich extrem empfehlenswert. Stefan, das wirklich, das musst du schauen. Das, du wirst es lieben, ich bin mir sicher. Weil es einfach...
Okay, ich schau mal die erste Folge und dann...
Es ist Krimi, es ist trotzdem aber auch schmunzelnd, augenzwinkernd. Ich will nicht sagen lustig, es ist nicht Brooklyn Nine-Nine, das haben wir jetzt angefangen, das ist viel alberner. Es ist schon ernsthaft, aber es ist einfach, ich glaube, man sagt wholesome. Es ist einfach schön. Es ist eine wirklich schöne Serie. Sehr empfehlenswert.
Okay. Ja, du hast es ja schon mehrfach, aber irgendwie, ja, jetzt habe ich, glaube ich, als ich geguckt habe, so was könntest du noch gucken?
Habe ich. Das war's mit deiner Frau, sehr gut.
Mit der schaue ich jetzt endlich wieder Ted Lasso.
Ja, ich glaube, das ist nicht so weit davon entfernt. Es ist halt nur Krimi. Also
ja,
ich habe Ted Lasso nicht gesehen.
Wir schaffen es so selten, was zusammen zu gucken.
Ja, schau mal The Rookie.
Deswegen schaue ich das wohl eher alleine.
Hast du nicht auch Castle geschaut? Oder war das der Martin?
Castle?
Das war seine andere Krimiserie. Nee, wo er zu zweit, kennst du nicht? Wo er einen Schriftsteller spielt, der eine Polizistin begleitet und mit ihr zusammen Fälle löst und dann sich zwischen denen auch was entwickelt. Nee, kennst du nicht? Okay.
Kenn ich. Das ist mir gänzlich unbekannt bisher.
Ich bin jetzt da relativ still geblieben und habe auch keine Ahnung von der Serie, aber ich möchte kurz erwähnen, wie unfassbar würdevoll Nathan Fillion ja gealtert ist. Also mein großes Vorbild.
Ja,
und der ist einfach nur 60% breiter geworden und sonst hat sich nichts verändert.
Ja.
Also das Phänomen so aufzuschranken im Alter, das ist mein, ja, also total. Ich möchte gerne.
Ja,
ja, so, du, soll das einfach, bei mir bitte auch laufen.
Einfach dran arbeiten, ich glaube, das ist der Kern. Das ist das, warum zwar Stefan und mir nicht funktioniert, weil wir nicht dran arbeiten.
Okay, kommt auf die Arbeit an, aber ja.
Oh. Ja, wir unterspritzen einfach unsere Falten mit Fett.
Okay.
Selbst eigen angefressenes Fett.
Funktioniert auch. Ich wurde die Tage wieder für wesentlich jünger gehalten, als ich bin. Deswegen, gut, das werde ich schon immer, aber
ja, ich
doch, auch. Die Leute können meistens nicht fassen.
Wenn ich jetzt bart, dann sind's 5 Jahre weniger.
Genau so. Hat nämlich irgendeine, das war glaube ich eine Frau, die dann so gesagt hat, ja, ich bin schon älter als ihr und so. Und ich dachte mir so, nee, ich weiß, dass du gerade...
Im Leben nicht.
Genau. Und habe ich gesagt so, du bist doch gerade erst 40 geworden. Und dann hat sie so gesagt, ja, du bist ja noch nicht, oder irgendwie sowas, ja, bist du ja noch nicht, oder irgendwie so. Und ich so, ja, ich bin 45. So, was? So, ja, dankeschön.
Also noch werde ich ja auch meistens jünger geschätzt, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann.
Ja,
also andersrum, eigentlich bin ich endlich in das Alter reingewachsen, dass ich immer geschätzt wurde. Und jetzt habe ich es überholt und werde weiterhin drauf geschätzt.
Ja, okay. Das war super.
Ja. Ich arbeite übrigens, auch, ich, ja?
Ja? Nee, du?
Mach du. Ich wollte sagen, ich arbeite auch intensiv an meinem Körper und deswegen lass mich kurz über dieses Starkbier hier reden.
Genau, das wollte ich nämlich auch. Ich wollte auch gerade über den Alkohol reden. Also reden wir Starkbier. Ja,
ich wusste, ich kriege halt keinen richtigen Maltlicker. Das ist halt schon irgendwie Starkbier, aber das ist so amerikanisches Lager. Da ist ganz oft noch so Maisstärke und so eine Scheiße mit drin. Das habe ich jetzt hier nicht auf die Stelle bekommen. Aber ich dachte, wie nähere ich mich am besten an mit einem Starkbier? Ich habe einen Doppelbock da. Und zwar den Paxbräu Pacificator. Nein, nur Pacifator. Haplologie hat da stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr Paxbräu kennt. Super klein, ist glaube ich nur eine einzige Person aus Oberelsbach, also ganz hier in der Nähe.
Oberelsbach sagt mir irgendwas.
ist auch bei euch in der Nähe. Die haben so einen großartigen, die haben so einen Bierkalender. Also die haben so ein paar Standards, aber jeden Monat gibt es irgendein wildes Experiment, wo es dann so Kürbisbier gibt und Anis und
ja,
Kümmel und
irgendwas. Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Mhm.
Und das kommt in 1-Liter-Flaschen, das ist immer richtig, richtig geiles Zeug. Die haben ein hervorragendes Ale, das ich sehr gerne mag. Die haben immer tolle Sachen. Und
boah,
regelmäßig
eine Literflasche, haben sie den Doppelbock. Boah, das ist fies.
Die habe ich jetzt mal aufgemacht. Das sind also, ich glaube, es sind so 9% oder so. Also es schmeckt, es ist schon fast so wie so ein Schnaps, ne? Also, nein, ich weiß nicht. In Deutschland sieht man ganz oft so die Bezeichnung Barley Wine oder so bei diesen eher hochklassigen Craft-Bier-Böcken oder so. Da hält es noch nicht ganz mit. Aber das ist so meine beste Annäherung, mit einem Starkbier an den Malt-Liker ranzukommen.
Boah, ein Liter Bier trinken. Oberelsbach ist übrigens ganz da, wo ich, ganz in der Nähe von da, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Ja. In Münsterstadt.
Grüße gehen rein.
Mhm. Genau. Weil meine
schöne
Frau
Ecke
kommt,
und sehr schönes Bier.
Genau, meine Frau kommt ja hier aus diesem Ort, in dem ich jetzt gerade bin, und ich komme ja aus dem Ort zwei Orte weiter, aber ich musste halt nach Münnerstadt. Da
muss auch den Genpool frisch halten, ja.
In die tiefste Rhön, um die Frau hier kennenzulernen. Das hätte ich auch einfacher haben können, aber gut.
Ja, aber hättest du von vornherein gewusst, dass da einer aus dem Nachbardorf heiratest, hättest du auch gesagt, nee.
Naja, da hätte meine Mutter gesagt, nee.
Weil das mit dem Genpool, hat, der die wirklich, nicht, hat die nicht hat gesagt, nur aus dem eigenen Dorf, gell? Das war doch so, ja?
Ja, ne, die hat ja wirklich gesagt, als ich noch in Pflaumheim, das habe ich ihr auch schon erzählt, da bin ich ja aufgewachsen erst. Und da hat meine Mutter schon gesagt, so, ah, besser, nee, also so aus diesen kleinen Dörfern hier besser nicht, weil die war ja auch Ärztin, gell? Und hat gesagt, ja, also was man hier an Erbkrankheiten sieht, das haben wir an der Uni haben wir gelernt, dass die so selten sind, dass einem die nie begegnen. Und hier in diesen Dörfern, da begegnet die einem halt dauernd. Ja, so, vielleicht besser nicht. Vielleicht Gott. Gehst du dann doch nach Frankfurt zum Studieren und suchst dir da eine Frau. Naja, so kann's kommen. Jetzt bin ich in Sulzbach.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt mit den Filmthemen zumindest durch, aber
echt schon?
Wir haben nur noch 8 Themen vor uns, also wir sind ruckzuck durch, also wird nicht mehr lange gehen.
Ja, das ist super, weil ich habe jetzt, mach du erstmal. Ja, okay, das kann ich später auch noch sagen, das gilt nachher immer noch. Noch schlimmer.
Der Was? Jan möchte uns nämlich jetzt vom Boss erzählen.
Oh.
Ach, vom Boss möchte ich euch erzählen, vom Geschäftsführer, vom Manager, vom CEO möchte ich euch erzählen.
Von welchem denn?
Na, ihr habt doch.
Das ist so gut.
Da wird schon gelacht, ich weiß gar nicht. Okay. Nein, ihr seid ja, ich höre euch ja hier auch hin und wieder zu und ihr erzählt ja auch immer so von Konzerterlebnissen, die ihr hattet. Und,
also geht doch in die
Juli.
Richtung, die ich dachte. Alles klar.
Genau, ich erzähle nicht von meinem richtigen Chef, keine Sorge.
Schade. Ist halt schon so in die Richtung gedruckst du. So. Der Boss wohl zuhört? Oh, wenn der zuhören würde, das wäre cool.
Wenn der Boss hier zuhört, wäre ich sehr überrascht. Weil der ist ja auch Podcaster, ne?
Echt?
Der Boss und Obama machen ja einen Podcast.
Zusammen?
Da gab es dieses schöne Meme, hier der Springsteen und Obama Podcast. Wenn das in Deutschland wäre, wer würde das machen? Da kamen so geile Vorschläge wie
der Wendler und Scholz.
Merkel und Maffay. Oder am schönsten fand ich Schröder und Westernhagen.
Ah, das ist schön, ja.
Egal, Punkt ist, der Juli war für mich jetzt ein ganz besonderer Monat, weil ich habe mir den Lebenswunsch erfüllt, den ich schon immer mit mir rumtrage, und ich habe Springsteen live gesehen, mein größtes oder der wahrscheinlich wichtigste Künstler oder vielleicht wichtigste Mensch in meinem Leben.
Wow.
Und Ich hatte Tickets für 3 Konzerte, konnte nur auf 2 gehen, weil ich eine schäbige Lebensmittelvergiftung mir eingefangen habe. Das folgt später, glaube ich, noch. War also in Hamburg und in München. Kann bestätigen, das war tatsächlich irgendwie das emotionalste und schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also da sind wir noch beim Thema Körper. Ich möchte gerne mit Mitte 70 so fit sein wie der Kerl, ne? Also der macht auch, so diese erste Konzerthilfe, der macht auch keine Pause. Der lässt einen nicht mal zu Ende klatschen und haut da einen raus, ne? Unfassbar. Also der ist in Form. Der ist in Form, die ganze Band ist in Form. Das macht richtig Laune. Also ich habe schon viele so alternde KünstlerInnen mal gesehen, die nochmal so auf ihre alten Tage auf Tour gehen und so weiter. Da hat man ja oft das Gefühl, die machen nur noch so ihre Setlist und sind froh, wenn sie nach 45 wieder runter sind, ne? Aber ich glaube,
so Springsteen erlebt, ganz Schlimmes.
Ja. Jede Menge. Eigentlich vorwiegend. Aber Springsteen und die Band, die machen nur Party, nur Laune, total geil. Und es ist einfach, ich finde auch beeindruckend, wie der Typ so die 50.000 oder 70.000 Leute dann in München so im Griff hat, einfach so, wie der sofort irgendwie die Stimmung lesen kann und so, ja, ihr singt das, ihr singt das. Und das funktioniert alles total gut. Und es ist eine Riesenparty. Und es war also großartig. Also ich habe geheult, ich habe gehüpft, ich bin komplett hingerissen von diesen von diesen beiden Konzerten.
Wie wird man denn bitte in deinem Alter zum Springsteen-Fan? Ich kann es nicht verstehen.
Na, ich weiß nicht, also okay, ich werde es dir erklären. Das hat eine schöne Genese.
Ja, es muss es haben, weil das ist ja das ist ja nicht normal. Also
also ich kenne es gibt es so als Meme, als Gag, sehe ich das ganz oft auf TikTok und so weiter, dass im Leben von ganz vielen queeren Personen der Englischlehrer oder die Englischlehrerin eine wichtige Rolle einnimmt. Mhm. Und bei mir war es ähnlich. Wir haben damals, als es so, weiß nicht, 10. Klasse irgendwie, es ging, nee, muss schon irgendwie 11., ich weiß nicht, Oberstufe jedenfalls. Es ging so um, was man halt zum Englischunterricht macht im Gymnasium. Ja, hier, weiß nicht, American Dream, Melting Pot, dies und das, bla bla und Globalisierung, all dieser ganze Scheiß halt. So, ihr wisst schon, diese ganze komische, sehr westliche Erzählung und so weiter. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, da haben wir damals, das war auch damals sehr frisch, dieses ganze Album, haben wir American Land, so, also von Springsteen als so, als lyrischen Text quasi zu dem Thema gehört und interpretiert. Meine Englischlehrerin, die Mareike, Grüße gehen raus, die war großer Springsteen-Fan, hat auch immer, wenn sie konnte, irgendwie halt mal was gezeigt oder erwähnt. Und zwar, ich glaube, es war tatsächlich diese Sitzung zu American Land, die mich immer darauf gefragt hat, dieser Springsteen, der kann ja irgendwie was. Das hat so, also, da war gerade dieses hier Springsteen in Dublin, und ihr wisst schon, dieses mit der Folk Big Band und so war ganz groß irgendwie.
Nein. Wissen wir nicht.
Das ist genau der Punkt. Pass auf.
Das ist erstaunlich.
Ja? Geh in irgendein Irish Pub rein in Deutschland, und dann ist so ein Fernseher, wo irgendwie Musik läuft.
Ah, okay.
Dann ist zu 80% das, was da läuft, ist das Konzert Springsteen in Dublin 2006 oder 2007. Das war ein Album, das nannte sich, also das Album war The Seeger Sessions, wo halt so mit und von Pete Seeger ganz viel inspiriert und auch diese ganzen Songs spielt, aber eben auch so einige amerikanische Folk-Klassiker, aber eben auch so, ne, also ja, irische Klassiker und so weiter mit einer richtig geilen Folk-Big-Band inszeniert hat. Und das ist für mich, das ist so das eine Konzert, bei dem, das ich gerne live gesehen hätte, Springsteen in Dublin. Das macht richtig Party und so weiter. Und da haben sie eben auch unter anderem diesen American Land Song gespielt. Zum Beispiel eben auch so ganz viel aus dieser eher Folking Ecke. Und das hat mich sehr drauf gebracht, weil ich schon Folk damals irgendwie super geil fand. Und wenn darüber, glaube ich, über dieses Album vor allem.
Das wusste ich überhaupt nicht,
das ist fantastisch. Also der hat ganz viel so Amerikaner Folk Einflüsse sowieso, aber eben dann eben dieses transkontinentale Album oder was auch immer so. Das ist wirklich, das ist wunderschön. Das ist vielleicht das beste Album, was es gibt. Also Seeger Sessions und das Live-Album dazu, Springsteen in Dublin, ist absolut großartig. Das war damals noch relativ frisch und ich glaube, darüber bin ich sehr stark drauf gekommen. Dann eben auch auf den Rest des Werkkorpus quasi von Springsteen eingestiegen. Dann kam 2012, kam bei euch Wrecking Ball, was ich auch einfach nach wie vor ein geiles Album finde. Das war so die Zeit. Aber ich habe natürlich auch.
Da denke ich an Miley Cyrus, sorry.
Ja, ohne Witz, Mann, du bringst doch nicht einen Song namens Wrecking Ball raus, ein halbes Jahr, nachdem der Boss ein Album namens Wrecking Ball rausgebracht hat. Egal, es gibt sehr viele schöne Mashups zwischen den beiden Wrecking Balls auf YouTube. Trotzdem möchte ich sagen, das war für mich der Auslöser, die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, so die alten Sachen eher zu hören, die Klassiker-Alben natürlich so auch. Und so mich das Ganze, also ich habe damals noch so auf CD dann natürlich alles gesammelt, ich habe diese ganzen Springsteen-Alben. Und mich so durch das Werk durchzuhören, das ist schon, also ich finde an Springsteen ja geil, dass irgendwie auch jedes Album total wiedererkennungsmäßig, also kein Album ist wie das andere. Du hörst einen Springsteen-Song und weißt, auf welches Album er gehört. Auch so, das finde ich schon special. Und das ist also sehr, sehr viel von dem Werk gefällt mir sehr, sehr gut und spricht einfach auch sehr zu mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also im Vorwort meiner Masterarbeit zum Beispiel wird Springsteen gedankt, weil das ist die einzige Person, ohne die es wirklich nicht möglich gewesen wäre.
Wow.
Der hat mich durch eine Menge Scheiß gebracht. Diese Musik spricht zu mir. Also durch jede scheiß Trennung ist er für mich da, durch alles. Depression, Obdachlosigkeit, alles irgendwie immer war Bruce für mich da. Und das ist ganz geil, weil es ist für mich sehr, also ganz oft sehr, sehr hoffnungsvolle Musik und sehr, sehr, die gibt mir Energie. So. Und ich merke ganz oft auch, wenn es mir wirklich schlecht geht, so, dann ist das irgendwie für mich da. Das nimmt eine ganz besondere Rolle in meinem Leben ein. Ich habe lange davon geträumt, ihn mal live zu sehen. Das letzte Mal in Europa war das noch, also finanziell vor allem einfach keine Option für mich so. Und jetzt aber war ich in der Position und habe gesagt, okay, kommt nochmal nach Europa, dann gehe ich auch auf alle Konzerte, die ich irgendwie kann und so weiter. Und es war was ganz Besonderes. Und nach wie vor ist der Künstler für mich sehr, sehr wichtig und spricht sehr, 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 sehr stark irgendwo zu mir. Und auch mit den ganz verschiedenen Facetten der Karriere und der Musik, die er so macht. Und deswegen ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ich weiß nicht, was ich eigentlich erzählen wollte oder wie wir drauf kamen.
Völlig egal. Ich weiß jetzt so viel mehr über Bruce Springsteen, als ich vorher wusste.
Und es gibt noch sehr viel mehr. Ich werde bald mein erstes Springsteen-Tattoo auch erhalten.
Nee. Und was wird das sein?
Es ist endlich entschieden. Ich habe lange überlegt, welche Textzeile oder welchen Spruch ich mir irgendwie tätowieren lasse. Mhm. Und dann fiel mir auf, es gibt einen, den zitiere ich ganz oft. Den habe ich mal, also auch schon ewig, das ist gar keine Textzeile aus einem Lied, sondern aus seiner Broadway-Show, die er mal gemacht hat, wo er ganz ruhig so, also nur er mit Gitarre irgendwie steht und nochmal so zu vielen seiner Songs auch eben so eine Erklärung und so ein paar Anekdoten erzählt. Und das ist aus der Ansage zu Thunder Road, auch so vielleicht, also der geilste, wildeste Springsteen-Song vielleicht oder einer von den großartigsten. Das geht los mit einem schönen Satz, there's nothing like being young and leaving someplace, was irgendwie sehr, sehr stark zu mir spricht und schon auch, weiß nicht, viel, viel in meinem Leben irgendwie für mich getan hat. Und der Spruch wird bald auf meinem Unterarm stehen.
Okay. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich doch irgendwie Zugang zu Springsteen bekommen kann. Weil, also, ich kenne halt quasi nichts, gell? Ich kenne Born in the USA. Ich weiß, dass das kein patriotischer Song ist. Also ich weiß, worum es darin geht. Ja. Ich weiß, dass er halt so dieses Stadion-Rockröhren-Gedönse macht. Mhm. Ich weiß, dass der norwegische Teil meiner angenommenen Familie so zum Teil sehr stark abgeht auf Bruce Springsteen. Zum Teil aber auch sehr stark dagegen ist, also in Abgrenzung dazu ist, mhm. dass das eben offensichtlich ein kontroverser Musiker ist, aber das ist, und alles, was du gerade erzählt hast, und das ist also mehr als das.
Wir finden auf jeden Fall einen Zugang. Weil erstmal, also
zum Beispiel
ist jeder, ja?
Diese Folk-Sache, die ist mir vollkommen neu, und dieses, dass die Musik in irgendeiner Weise spannend sein kann, weil bisher habe ich die Musik so wahrgenommen, weil Born in the USA ist halt, ja, das ist ein krasser Text, wenn man den mal durchliest, und das ist verstörend, aber die Musik ist halt so fürchterlich langweilig amerikanisch und auch radiogedudelig, dass mich das einfach total abstößt.
Ja, okay, abstößt. Das ist ja häufig so bei bekannten Songs, das ist, und ich glaube gerade, also Born in the USA, ja, finde ich auch einen furchtbaren Song, ich höre ihn sehr ungern. Trotzdem halte ich ihm zugute, er schafft eben diesen Kontrast, also durch den Inhalt ja genau das Gegenteil von dem zu erzählen, weil er ist ja eigentlich ein genau sehr nicht patriotischer Song. Das ist so spannend, weil der halt oft so verwendet wird, läuft auch diesen ganzen Rallyes am 4. Juli rauf und runter. Und ich glaube, also ich verstehe, dass es da Stilmittel ist, genau dieses Radiogedudel und diesen simplen amerikanischen Song dazu zu machen, was nicht heißt, dass ich es trotzdem geil finde, aber ich verstehe die Intention dahinter, das als Kontrast irgendwie zu machen. Das ist bei American Land genauso. American Land, den wir gerade hatten, ist super fröhlich, upbeat, ja, so hey, komm nach Amerika, hier kann jedermann sein Handwerk schaffen und so, du weißt schon, aber irgendwie ist natürlich trotzdem die Aussage, dieser American Dream ist irgendwo gescheitert oder so. Das ist ganz oft so. Trotzdem finde ich auch selber das Werk oder die Songs spannender, die eben diesen Kontrast auf einem anderen Level schaffen, auch musikalisch was für mich Interessanteres machen irgendwie. Gleichzeitig diese Stadionfacette, die du so sagst, fand ich witzig, weil das so kannte ich ihn ja gar nicht. Ich bin jetzt irgendwie so Albumhörer, weiß nicht. Ich habe erst im Stadion jetzt in diesem Monat gemerkt, wie viele von den Songs auch so für Stadion geschrieben sind. Also dieses ganze na na na, hey hey hey, la la la, dieses ganze gemeinsame Singen und so weiter. Der Block singt das, der Block singt das. Das macht im Stadion
nie Spaß.
Eine ganz andere. Ich finde das ja toll. Also da muss man auch irgendwie mitgehen. Trotzdem würde ich sagen, du findest deinen eigenen Springsteen-Sound und dein Album, weil die Alben halt so unterschiedlich sind. Und das ist also jedes Springsteen-Album ist ein Konzeptalbum.
Und gibt es da auch Musik, wo auch die Musik intelligent ist?
Richtig viel. Also, wo ich sagen würde, ich finde sie intelligent und ich finde sie sehr, sehr ansprechend. Und die sind auch, das lebt auch davon, dass sie sehr, sehr unterschiedlich ist. Es ist bei weitem nicht alles so, wie jetzt die drei Hits, die man kennt. Also auch so, was kennt man noch? Hungry Hearts, das ist ein Song, der, das sagt Springsteen selbst, der wurde schneller geschrieben, als er lang ist. So, der hat halt irgendwie eine andere Intention als vielleicht die spannenderen Sachen. Ich finde gerade so, also ganz ehrlich, Thunder Road finde ich super aufregend, weil das allein, wie der sich aufbaut über seine 7 Minuten oder so, ist extrem krass.
Ich glaube, ich muss dieses Folk-Album hören. Zum Beispiel bei Taylor Swift geht mir das ja genauso, gell? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber die beiden Folk-Alben definitiv.
Okay, aber lass dir, denk jetzt nicht an so diesen ruhigen Mandolinen-Folk, denk an, es knallt, es ist eine Folk-Big-Band. Ich kenne ganz wenige Künstler, die das überhaupt zu machen. Also das ist,
ich habe auch
das
viel
ist wirklich krass.
Fiddler's Green gehört. Also das,
sehr schön. Hört ihr auf jeden Fall auch vielleicht dieses, oder guckt ihr dieses Live-Album, auch die Stimmung auf der Bühne dazu, es ist so cool. Also Springsteen in Dublin ist wirklich für mich mit das Großartigste und das macht richtig Spaß. Und ansonsten, das beste Springsteen-Album ist natürlich Born in the USA, wenn man Born in the USA den Song skippt. Oder ganz ehrlich auch, The Rising höre ich gerade total gerne, das ist das 11. September-Album quasi, also jetzt auch sehr runtergebrochen. Und auch das, ich finde auch spannend, wieder mit sehr, sehr fröhlichen Melodien und Texten, aber auch irgendwie sehr melancholischen Songs. Und also, das ist, also ich, jedes Album hat irgendwie was für sich. Also ja, ich würde für fast jedes Springsteen-Album außer Tunnel of Love irgendwie in die Bresche springen, aber vielleicht kommt das auch noch in meinem Leben, die Phase.
Alles nichts.
Es gibt viel zu entdecken. Es gibt sehr viel zu entdecken. Und ich glaube, jeder findet auch so seinen Springsteen-Sound, wenn man möchte. Es gibt auch dieses Nebraska-Album, was super ruhig ist, was er so alleine in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat, was der komplette Kontrast ist so halt zu den Stadionsachen oder so. Also
ein Lied kenne ich von ihm.
Nämlich?
Und ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
Jetzt sag bitte nicht Streets of Philadelphia.
Nein. Na, ach Quatsch. Ja, lustig, dann kennt ich ja doch noch eins. Jetzt kenne ich schon drei Lieder.
Hungry Hearts kennst du vielleicht und Dancing in the Dark. You can't start a fire. Nee?
Nee, sag mal nichts.
Okay.
Und zwar haben wir damals in Münnerstadt, wo ich meine Frau auch kennengelernt habe, da habe ich ja so Jugendarbeit gemacht, gell? So Besinnungstage nannte sich das für Zehntklässer. Und das waren im Endeffekt so Wochenenden zur Stärkung der Klassengemeinschaft, gell? Oder und Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir, oder hat einer meiner Kollegen und jetzt auch noch Freund immer noch, das war irgendwie so eine Abschluss-Feedback-Übung, wo die Schüler sich gegenseitig was schreiben konnten und so, und also wo so ruhige Atmosphäre herrschen sollte. Und da hat er ein Lied gespielt, was mich unheimlich umgehauen hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist das Problem, ich kann es überhaupt nicht sagen, welches es ist. Und wo er dann hinterher zu mir kam und gesagt hat, ja, kennst du das? Weißt du, was das ist? Und ich sagte, nee, ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr geil. Ich weiß noch, es war sehr reduziert und es war sehr viel Bass und es war sehr langsam. Und er hat gesagt, ja, das ist Bruce Springsteen. Und ich so, was? Ich konnte es überhaupt nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Das ist jetzt wirklich schade. Ich werde doch tatsächlich das Springsteen-Werk durchforsten.
Das könnte immer noch eine Menge sein, wenn du es
findest. Auf der Suche nach diesem Lied, weil das war wirklich krass. Und das war eben das, was ich meinte. Das war einfach wahnsinnig gut komponiert. Das hat einen richtig geilen Spannungsbogen.
Das merkst du auch auf der Bühne, so, der ist einfach geiler Musiker, der versteht sein Handwerk schon, seinen Scheiß und wird auch ein Arbeitstier. Also nimm Born in the USA, da sind 11 Songs, glaube ich, drauf. Und es gibt aber einen Katalog von, ich glaube, 78, der für geschrieben und aufgenommen hat. So, also es zu jedem Album gibt es so immer noch sehr viel Rückkatalog, der auch teilweise dann veröffentlicht ist. Es gibt richtig viel geilen Scheiß. Ich glaube, also ich dachte gerade, eine interessante Einführung in Springsteen ist zum Beispiel der Film von Gorinda Chadha, der vor ein paar Jahren rauskam, Blinded by the Light, auch ein bekannter Springsteen-Song.
Stimmt,
genau. Das kennt man eher so von Manfred Mann, genau wie das andere, I Came For You, ist auch ein Springsteen-Song, den man eher bei Manfred Manns Earth Band kennt. Alles vom ersten Album. Und der Film ist ganz spannend, weil ich glaube, der schafft es so, diesen Geist oder die Idee von ganz vielen Springsteen-Songs rüberzubringen. Es hat was sehr, sehr Empowerndes, so, nimm deinen Scheiß in die Hand, du schaffst es trotz aller Widrigkeiten, so irgendwie lebt dein Traum, so, weiß nicht. Das ist zumindest von ganz viel der Musik, die mir auch viel bedeutet. The Promised Land ist so mein Springsteen-Song. Ich glaube, das ist so die Essenz davon. Es geht in dem Film sehr darum. Es ist so ein, ich glaube, zweite Generation Pakistani-Einwandererhaushalt und die strengen Eltern verbieten irgendwie dem Jungen, das und das zu machen. Also eine wahre Geschichte von so einem Springsteen-Fan in England irgendwie. Und er hört halt ganz viel Springsteen, das inspiriert ihn total, seine Kunst zu leben und sein Ziel zu verfolgen und so weiter. Ich glaube, dieser Film versteht sehr gut, sehr viel von der Essenz von Springsteens Musik, was durch eine Facette davon ist. So klar, es geht um ganz viele andere Themen. Aber den kann man zum Beispiel schön gucken, um das so ein bisschen besser zu verstehen vielleicht. Ansonsten stelle ich dir gerne mal eine Liste zusammen oder gebe dir eine Einführung. Ich bin sehr geübt darin, ich habe das schon, ich muss das sehr oft machen, wenn ich wieder irgendwie über Springsteen schwärme und dann die Leute so reagieren wie du, genau.
Ja, komm, dann ploppt irgendwas auf und man erinnert sich, dass man doch irgendwas mit ihm, vorhin hätte ich gesagt, ich weiß gar nichts über Springsteen außer Born in the USA.
Jetzt kam auch schon viel raus, ja.
Und jetzt, ja, genau.
Also ich möchte es hier auch mal gesagt haben, wenn ich irgendwann sterbe, so jetzt auch für alle Leute, die zuhören, dann sorgt bitte dafür, dass auf meine Beerdigung Promised Land gespielt wird. Das ist, glaube ich, so der Song, der mir über mein ganzes Leben am meisten bedeutet und am meisten irgendwie das ist so Kraft das, gegeben hat.
Was man häufig, sowas habe ich mir auch schon, Stefan, musst du gleich auch sagen, was ob du dir über sowas schon mal Gedanken hast. Darüber macht man sich ja geil. Gedanken. So, was,
ich habe auch eine ganze
Playlist auf der Beerdigung gespielt werden.
Ja, Springsteen ist mit dabei.
Lauter Musik, die dann alle, die da sind, hassen, die ich geliebt hätte, aber ich bin ja tot, ich kann es nicht mehr hören.
Also ganz ehrlich, ich möchte das, wenn auf meiner Beerdigung nicht irgendwie die ganze Nacht gesoffen, getanzt und zu Bruce Springsteen abgegangen wird, dann weiß ich, aber dann war es das nicht wert.
Dann war es das Sterben nicht wert.
Dann war es das Sterben, dann war es das Leben nicht wert. Lebe dein Leben, als wär's dein letztes.
Das hast du heute schon mal gesagt.
Ja, das hast du in meinem Ohr heute auch schon mal gesagt.
In meinem auch, ich habe gerade die Folge heute auch gehört. Nein, ganz ehrlich, also jetzt gerade wieder diese Konzerte, ich entwickle ja auch eine Faszination fürs Altern, ihr wisst schon, hatten wir vorhin. Ich finde spannend, dass Springsteen jetzt auch irgendwie, der ist ja über 70 und so weiter, aus seiner ersten Band sind alle tot. Darüber geht der wunderschöne Song Last Man Standing, den er auch immer live spielt. Ich finde es spannend, auch so, also das ist schon sehr rührend, mit welcher Hingabe und welcher Präzision er dann so sich nochmal ins Publikum richtet und sagt, Leute, ihr habt nur dieses eine Leben und seid gut zu den Leuten um euch rum. Und das fand ich total süß irgendwie so, weil ich glaube so, wenn du in einem Alter bist und so viel erlebt hast, dann ist irgendwie dieses Altern und du siehst irgendwie deine Bandkollegen sterben, das ist irgendwie ein Thema für dich so, keine Ahnung. Also auch das spielt jetzt im jüngeren Werk von Springsteen, spielt das Altern und auch das, was mache ich mit meinem Leben und wie war ich zu den Menschen, was hinterlasse ich irgendwie, spielt eine große Rolle. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ist mehr so der ältere Springsteen dann, also die letzten 2, 3 Alben vor allem.
Jetzt habe ich doch Bock, Springsteen zu hören. Das hätte ich nicht gedacht,
sehr gut,
dass das noch mal kommt.
Wenn ich irgendwas heute schaffen wollte. Also, es muss ja nicht jeder das so geil finden, aber also ja, ich kann nur aus meiner Warte erzählen, was für mich, also ich finde es krass, was Musik für einen Impact haben kann. Das ist so der Künstler für mich. Ja.
Ja, und was Lehrer offensichtlich für einen Impact haben können. Mir jetzt nämlich vorhin, als du angefangen hast, dass jeder ja so eine Band hat, die einem vom Lehrer mitgegeben wurde. So ähnlich hast du das gesagt.
Was ist bei dir?
Das war bei mir nicht der Englischlehrer, das war bei mir der Religionslehrer.
Geil.
Stefan kennt die Geschichte zur Genüge. Und zwar hat er uns damals als Beispiel für satanistische Musik natürlich nicht wollte er uns das näher bringen als gute Musik, hat er uns die Band, die Schweizer Band Samael vorgespielt, mit dem damals aktuellen Album Ceremony of Opposites, was glaube ich das dritte Album war und was das Album war, wo es langsam dann so ein bisschen massenkompatibel wurde und sehr anschlussfähig für 16-Jährige und die Texte sind wirklich krass plump satanistisch, also es ist wirklich tatsächlich für einen Religionsunterricht wie geschaffen, aber ich fand es sehr, sehr geil und
geil.
Einige andere meiner Klasse auch, es war dann wirklich, es hat sehr gezündet bei uns in der Klasse und ich höre bis heute Samael.
Sagt mir auch wieder nichts.
Ja, ist halt Black Metal, gell?
Ja.
Also die ersten beiden Alben waren so richtig Oldschool Black Metal, so ja, nicht wie Mayhem, aber schon nicht weit davon entfernt. Und ja, dann war es halt dieses, was dann in den 90ern halt aufkam, dieses ein bisschen, ich will nicht sagen poppigere, aber eben so ein bisschen massenkompatibleres Black Metal, was dann eben am Ende in Bands mündete, wie Dimmu Borgir und Cradle of Filth und Rotting Christ, also so Sachen, die von echten Black Metal-Fans als Pop beschimpft werden, die aber, also das tatsächlich, was du vorhin sagtest, dass Bruce Springsteen ist derjenige, den du in deiner Arbeit danken musst, weil er dich da durchgetragen hat, das wäre bei mir Cradle of Filth, also eine englische Black Metal Band, die zum Teil nicht mal mehr als Black Metal bezeichnet wird, sondern als da gibt es mittlerweile eine neue Bezeichnung für, ich weiß es gar nicht, nicht Symphonic, aber irgend so eine kitschige Ultra-Brutal-Metal-Bezeichnung. Keine Ahnung. Aber am Ende ist es Black Metal. Gell? Es ist, ja,
Traum. Das ist für mich alles ein Bereich, über den ich wieder nichts weiß, aber ich glaube dir das auch einfach mal.
Ja, vielleicht muss ich dir da mal was eine Liste
zu haben. Also Metal und so haben auch schon viele versucht bei mir. Ich gebe noch nicht auf. Also ich verstehe ja durchaus die Merits und was Leute daran mögen, aber
also der Stefan hat ja tatsächlich mal ein Konzert, als ein Konzertmitschnitt sich angeschaut von Cradle.
Von Cradle, ihr duzt euch also.
Genau. wo ich kurz vorher, da war ich auf einem Konzert gewesen, hier bei uns in Aschaffenburg. Und dann hat er irgendwie dieses Video gefunden, oder es kam irgendwie auf Dreisat oder sowas.
Ja.
Und hat es mitgeschnitten und hat mir es in Skiurlaub oder in Bergurlaub irgendwie geschickt. So dass ich das nochmal schauen konnte und es war, ich glaube, irgendwie 3 Tage nach meinem Konzert aufgenommen, irgendwo in Schweden oder so, und war halt total ähnlich wie das Konzert, was ich gesehen hatte, halt nicht Stadion, sondern halt so ein Club-Konzert halt, und da hat der Stefan auch so Teile davon sich, glaube ich, angeschaut, das war schön, darüber zu reden, weil Stefan ja auch überhaupt keinen Zugang zu hat, aber eben Zugang zu Musik hat und zu Komposition hat und dann eben gesehen hat, so, ja, das ist halt anders instrumentiert, und aber es ist halt doch ähnlich komponiert, gell?
Dann schick mir doch mal das.
Ja, und mit deiner Erklärung hilft es halt. Also weißt du, wenn jemand erklärt so, okay, das ist kein Gesang, sondern das ist ein neues Instrument und das ist so und das ist so und Ja.
Genau, der Gesang ist halt ein Rhythmusinstrument bei denen und nicht ein Melodieinstrument. Und das ist halt unüblich und deswegen, da muss man halt rauskommen, gell? Aus der Denkweise, dass der Gesang ein Melodieinstrument ist. Und eben so ein bisschen hinter den Lärm hören und dann hören, dass das eben Barockmusik ist eigentlich. Ja, und dann ist man ziemlich schnell am Ziel, ne?
Und das, weißt du, das klingt immer so spannend, wenn man das jemand erzählt. Ich denke, das ist ja großartig. Das will ich unbedingt, ich will das alles wissen. Gib mir das.
Und dann hörst du
mich
das nur den Lärm.
Ich höre Baustelle. Wirklich, ich höre so, als hätte jemand den scheiß Presslufthammer ausgequetscht. Vielleicht
das ist
kommt
die Double Bass, das ist das Beste.
Vielleicht kommt der Moment, ich versuch's weiter. Weil es klingt immer so aufregend, ja.
Okay. Ja, genau. Da habe ich hatte einen Kommilitonen, der leider auch schon verstorben ist, der kam von einem musischen Gymnasium.
Das sind die schlimmsten.
Richtig. Und der hatte halt nur klassische Musik bisher erfahren. Und dem habe ich dann auch auf einer, das war allerdings nicht Cradle, sondern habe ich, glaube ich, Dimmu Borgir. Und dem habe ich auch versucht, und ich glaube zum Teil auch erfolgreich, beigebracht, eben hinter den Lärm zu hören und die Musik zu hören. Und
ich möchte gerne die Erklärung von dir haben und dieses Konzertvideo. Und vielleicht kann ich irgendwann auch hinter den Lärm steigen. Das wäre mein Traum.
Okay, sehr schön. Mann, oh Mann, wo sind wir denn da jetzt wieder gelandet? Und wie immer mein Plädoyer für Black Metal. Es wiederholt sich alles.
Ich finde übrigens nochmal toll, um den Bogen zurückzuschlagen, wie oft irgendwie etwas einem als abschreckendes, negatives Beispiel präsentiert wird. Und das nimmt man sich dann als Vorbild für immer.
Ja, klar. Ich meine, ist auch so eine gute Idee, einem Pubertierenden eben sowas als irgendwas als abschreckendes Beispiel zu
auf
verkaufen
Fall,
und
ja,
zu
ja.
glauben, dass der das nicht sofort adaptiert, gell? Also
das ist dieses Disney-Phänomen. Ich weiß nicht, ihr kennt diese ganzen alten Disney-Filme, die Animationssachen, wo so, weiß nicht, ja ganz oft so, ganz oft sind die Feinde oder die AntagonistInnen in den Filmen sind ja ganz oft so irgendwie queer gecoded und sind Drag Queens oder sind irgendwie,
ja,
ne, so haben typisch
in Ariel.
In Ariel oder selbst Scar, die haben so typisch so, weiß nicht,
ja,
was
total,
damals als schwule Eigenschaft galt oder so. Und heute einfach sind das unsere Ikonen. So, das sind die coolsten Figuren.
Klar.
Jeder liebt Hades, so auf jeden Fall. Also es ging genau nach hinten los. Also ne, dass die Idee, das als negativ zu verknüpfen, jetzt sind das unsere Helden. Also es ist ganz, ganz, ganz oft so. Dass
ja, vielleicht
genau
ging es nicht nach hinten los, gell? Weil es sind halt jetzt unsere Helden. Ich weiß nicht, wie das damals.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob
hat vielleicht
jemand,
damals noch anders funktioniert.
Ja,
war
vielleicht,
halt eine
vielleicht.
Viel
ja.
homophobere Gesellschaft, gell? Also.
Trotzdem, ich glaube, wenn du als queere Person Herkules gesehen hast, als es gerade rauskam und nicht
Hades
geil fandst.
Ich habe
leider
gar nicht gesehen.
Okay.
Ich glaube, ich bin zu alt dafür.
Ich habe es leider Kingdom Hearts auf der PS2 aufgegeben, kurz bevor es dahin geht, aber also vielleicht versuche ich es nochmal.
Das sagt mir leider gar nichts.
Ist dieses ja, Final Fantasy-artige Spiel, wo du durch alle möglichen Disney-Welten durchgehst. Ich habe es als Jugendlicher gespielt und dachte, jetzt gönne ich mir nochmal so retrospektiv die ganze Reihe irgendwie und war dann aber irgendwie auf dem ersten Drittel des ersten Teils schon so angepisst, dass ich es heute einfach weggestellt habe. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch bleiben.
Okay, wie sind wir da gelandet?
Ich weiß auch nicht.
Wir waren beim
wie immer.
Vom Geschäftsführer.
Genau.
So. Vom Geschäftsführer.
Man nennt ihn ja auch, seine Fans nennen den Geschäftsführer. Ja.
Genau, mein Geschäftsführer hört ja hier zu, deswegen Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus und wieder rein, ja.
Genau.
Ja, genau. Die freundlichsten aller. Christoph, du hast eine Korrektur zur vergangenen Sendung.
Ja, jetzt muss ich erstmal über den Whisky reden, den ich hier gerade trinke. Denn ich trinke ja zwei verschiedene, wie ich schon gesagt habe.
Dual Wielding.
Bitte? Was?
Alles gut, mach weiter.
Übereinander. Genau, ich trinke zwei Whiskys. Ist tatsächlich auch ja symptomatisch. Ich schmecke überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Ich könnte sie auch mischen und das ist das Problem. Und jetzt komme ich tatsächlich wieder dahin, dass ich jetzt, also ich habe letztes Mal wohl Unsinn erzählt oder mich auf sehr, sehr dünnes Eis begeben, als ich über die serbo-kroatische Sprache oder über die kroatische Sprache sprach. Und das ist natürlich sehr passend, dass ich jetzt gerade wieder angetrunken bin und jetzt wahrscheinlich wieder nur Unsinn reden werde. Deswegen versuche ich mich kurz zu halten.
Deswegen hast du ja den Jan dabei, der kennt sich mit Kroatisch auch nicht aus.
Der kann mir das gleich erklären.
Tatsächlich nicht. Also, worum ging es denn? Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung.
Es ging um Kyrillisch in der serbo-kroatischen Sprache. Ich habe da sehr stark vereinfacht. Was ich nicht dargestellt habe, weil ich es nicht wusste und ja, und auch weil ich falsche Erinnerungen hatte an die Zeit einfach. Das Kroatische und das Serbische ist ja schon ähnlich, zum Teil als eine Sprache behandelt worden.
Das ist ja nah verwandt auf jeden Fall.
Ja, und das Kroatische, ja, es ist zum Teil so nah verwandt, dass Separatisten, kroatische Sprachseparatisten dafür plädiert haben, dass Sprachen auch dann als eigenständige Sprachen bezeichnet werden können, selbst wenn sie gleich sind wie eine andere, ja, was ja im Endeffekt ein Eingeständnis ist, dass es die gleiche Sprache ist. Es gab lange viele über quasi Jahrhunderte hinweg Bestrebungen, vor allem aus dem Kroatischen, diese Sprachen zu trennen voneinander, Eigenheiten zu schaffen, also gerade im 19. Jahrhundert, dann auch im 20. Jahrhundert wurden zum Teil neue Wörter erfunden, zum Teil alte ausgegraben, zum Teil auch ziemlich fragwürdig, also auch zur faschistischen Ära in Kroatien, so, also ganz seltsam. Und das war wohl, wenn ich das richtig deute, ich habe es auch nur überflogen jetzt, die Geschichte, immer so ein Schieben und Ziehen, so die Sprachen zu vereinigen, dann meistens aus Belgrad praktisch aufgezwungen und dann halt wieder die Gegenbewegung von den Kroaten, da halt was Eigens draus zu machen, was dann im Endeffekt erst tatsächlich, und da beginnt das, was ich gesagt habe, einen Kern Wahrheit zu haben, in den 90ern eben tatsächlich wirklich auseinander sich bewegte und eben jetzt so eigene Sprachen werden. Was ich letztes Mal behauptet habe und was wohl Quatsch ist, ist, dass die Kroaten vor 90 die kyrillische Schrift benutzt haben. Das stimmt wohl nicht. Also die das Serbo-Kroatische, das ist halt jetzt eine serbische Sichtweise, die ich da praktisch kolportiert habe. Das ist im Endeffekt das, was so Leute wie Tito, also nicht der frühe Tito, sondern der spätere Tito, im Endeffekt versucht haben, dass das halt, ja, ist eine Sprache, also schreibt gefälligst kyrillisch, aber das hat sich wohl gar nicht durchgesetzt. Das waren wohl Bestrebungen, aber das hat, im Endeffekt gab es in Kroatien immer die lateinische Schrift, was zum Teil dann eben so in West-Serbokroatisch und Ost-Serbokroatisch genannt wurde. Aber auch alles, was ich jetzt erzähle, ist alles auch dünnes Eis. Ist vielleicht ein bisschen richtiger, aber es ist auch dünnes Eis. Also bitte seht es mir nach. Ich habe da einfach Unsinn erzählt letztes Mal. Und warum ich das erzählt habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde mir das so erzählt und ich habe es einfach geglaubt, ohne es zu überprüfen. Und jetzt, 30 Jahre später, habe ich es halt dann auch noch vielleicht verfälscht in Erinnerung. Deswegen. Also die Kroaten haben nicht bis 90 kyrillisch geschrieben. Oder nur im Ausnahmefall. Aber ich muss gestehen, ich habe tatsächlich in Kroatien Kinderbücher gesehen, die auf kyrillisch waren. Also es gab es wohl auch. Also Also beides in Kroatien auch. Kannst du dazu was beitragen? Wie ist deine serbo-kroatische
Also okay, pass auf, ich bin erstmal.
Du bist ja vom Fach.
Ich bin vom Fach, ich bin Linguist, aber bei weitem kein Slavist. Ich arbeite eng mit einem Slavisten gerade zusammen, der mir das alles um die Ohren hauen wird. Lass mich weggehen von dem ganzen Slawisch. Erstmal allgemein, ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten, ein Geheimnis aus der Linguistik, das zumindest den meisten Leuten, denen man das sagt, entweder sehr viel Verwirrung oder sehr viel Entspanntheit verschafft. In der Linguistik haben wir keine gängige, keine gute, keine klare Definition von Dialekt und Sprache. Die existiert einfach nicht. Im Prinzip, also ja, so die gängigste Definition ist, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee. Will eigentlich sagen, diese Abgrenzungen sind immer politisch. Also zum Beispiel, weiß nicht, Dänisch-Norwegisch kennt ihr, ist an der Grenze miteinander identisch. Trotzdem zwei verschiedene Sprachen. Irisch-Schottisch ist am Grenzbereich miteinander identisch, zwei verschiedene Sprachen. Deutsch-Niederländisch ist an der Grenze miteinander verständlich und identisch, trotzdem zwei verschiedene Sprachen.
Das sind ja ganz schöne Unterschiede, die du hier gerade. Norwegisch ist halt das Dänisch, was anders ausgesprochen ist, ist halt so entstanden, gell? Ist halt nicht entstanden. Niederländisch-Deutsch ist das nicht so, gell?
Okay. Ja, okay, dann verschiedene Beispiele aus verschiedenen Facetten. Du musst nicht Norwegisch nehmen, wo halt, okay, die Besatzer haben ihre Orthographie hinterlassen, von mir aus, aber auch das passiert ganz natürlich. Sprachen sind halt oft ein Kontinuum und die Grenze, wo ist ein Dialekt, wo ist eine Sprache, ist nicht nach Verständlichkeit. Die ist willkürlich im Sinne von, dafür läuft eine Landesgrenze ganz oft. Das heißt, es ist völlig egal dafür, ob es verständlich ist oder ob es dieselbe Sprache ist. Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, das ist eine eigene Sprache oder nicht. Es gibt auch Sprachen, die sind sehr nah, so nah, dass sie sich verstehen. Es gibt auch Dialekte, die sind so weit auseinander, dass sie sich nicht verstehen.
Also meine niederbayerischen Kollegen, die verstehe ich zum Teil nicht. Also
Ja, genau, so. Oberbayerisch und Hamburgerisch begreifen wir als Dialekte derselben Sprache, trotzdem verstehen sie sich nicht, wenn sie miteinander sprechen, so, klar. Das heißt, das spielt erstmal keine Rolle bei der Entscheidung. Deswegen würde ich immer sagen, es ist eine politische Sache, und wenn eine Gruppe sagt, es ist unsere Sprache, dann ist es ihre Sprache. Und so, was die Definition sagt, wenn du ein Dorf hast und durch das Dorf verläuft ein Fluss, dann hast du zwei verschiedene Dialekte, fertig. Und wenn halt da eine Landesgrenze verläuft oder wenn halt die einen die anderen versklaven oder unterdrücken, ist völlig legitim zu sagen, das eine ist eine eigene Sprache, fertig, mir scheißegal. Das heißt, diese Definition ist eh schwammig. Und ich würde mich ganz so sehr an der Frage aufhalten, was ist eine eigene Sprache, was ist ein eigener Dialekt in dem Sinne, ne?
Ja, ich meine, das kenne ich ja hier aus der Gegend auch. Ich meine, die Leute, die hier um mich herum sind, die sich alle als Bayern fühlen, und sich als Mainfranken und sagen, dass sie Mainfränkisch sprechen, die sprechen halt alle Hessisch, ja. Wir sprechen halt hier alle Hessisch.
Mhm. Zum Beispiel, oder weißt du, geh ein bisschen weiter südlich, oder wir haben Bayerisch-Österreichisch, das ist fließend, das ist eine Dialektgruppe.
Ja.
Trotzdem ist es wichtig, eine politische Grenze zu haben. Das sind alles noch keine groß konfliktbehafteten Grenzen, ne? Ja. So, aber trotzdem wissen wir ganz klar, das eine ordnen wir Österreichisch zu, das andere schlagen wir Bayerisch zu, einfach weil da die Grenze verläuft. Fertig. Trotzdem ist miteinander verständlich und das eine Dialektgruppe. Aber das ist halt immer, ja, klar, das kann sich immer ändern, das ist immer fließend.
Ja, und das ist.
Ich weiß wenig über Slawisch. Also ja, Kroatisch ist, ich weiß, Kroatisch ist das, was mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, und Serbisch das, was mit kyrillischen Buchstaben geschrieben wird.
Also das ist, die Sprachen sind, nach dem, was ich beurteilen kann, sind eben wirklich extrem ähnlich. Oder das, ja, war halt über Jahrzehnte hinweg die gleiche Sprache, wurde gleich.
Betitelt. Ja, aber weißt du, Serbo-Kroatisch, man sagt das auch so, das ist eh ähnlich. Also genau. Auch jetzt, wenn ihr nächstes Semester bei mir als Kirchenslawisch macht, nein, bei Ulrich, das ist auch ähnlich. Das ist dieselbe Gruppe im Prinzip. Das ist der gemeinsame, nicht gemeinsame Vorläufer, aber einer aus der Gruppe. Ihr werdet immer Ähnlichkeiten finden. So. Das heißt, also ja, von mir aus.
Nee, aber das ist nicht nur ähnlich, gell? Also Serbo-Kroatisch, Serbisch und Kroatisch
natürlich,
ist nicht
natürlich,
nur ähnlich, gell? Das ist quasi die gleiche Sprache und da sind einzelne Wörter ausgetauscht. Und wo natürlich. Man dann auch, das kam mir schon damals in zu Diplomarbeitszeiten komisch vor in Kroatien, wo dann wirklich der Satz gleich ist, also wir hatten ja eine Kroatin mit dabei, meine Kommilitonin war Kroatin, die gesagt hat, ja, auf Serbisch heißt der Satz so und auf Kroatisch ist er so. Und da war halt nur ein Wort. Ja,
aber ganz anders. Ehrlich, also, wenn du
nur random, wir haben einfach dieses Wort, wir sagen halt nicht Chleb, wir sagen Kruch. Und sonst ist der Satz gleich.
Ich habe ganz lange Dänisch gelernt, habe dann zum ersten Mal einen norwegischen Roman gelesen. Und die ersten drei Seiten des norwegischen Romans waren identisch. Dann kommt halt einmal irgendwie Kanske statt Moske vor. So, weißt du, dann ist es halt eine andere Sprache. Also es ist überall so. Im Prinzip, also natürlich von mir aus sind das andere Sprachen. Dann sei halt froh, dass du halt die eine Sprache verstehst, wenn du die andere lernst, weißt nicht.
Und ja, ich mein, ein bisschen andere Schreibweise hast du schon im...
Genau, Serbokratisch halt zum...
Ja. Ganzen Ds hast du im genau. Norwegischen nicht.
Serbokratisch halt ein Überbegriff. Ich meine, es wird ja noch in mehr Regionen gesprochen. Es wird auch in, weiß nicht, im Kosovo gesprochen, in Bosnien, überall. So, das ist ja der Oberbegriff für die Dialektgruppe eigentlich.
Ja, es sind ja vier, ich glaube in den 90ern sind es, glaube ich, aus einer Sprache vier Sprachen geworden. Und
da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich. So, also ja, ist auch peinlich, dass ich mich gar nicht mit irgendwie Slawisch auskenne. Aber man hat immer seine blinden Flecken, ja.
Natürlich. Ja, ich meine, und das ist ja dann klar, wenn du dann eben versuchst, du hast ja recht, das ist ja politisch, dann versuchst du natürlich, die Sprache anzufüllen mit Merkmalen, die sie halt dann davon unterscheiden. Das ist einerseits natürlich die Schrift und andererseits natürlich dann auch einzelne Wörter. Ne?
Weißt du, bewusst oder unbewusst, das passiert auch automatisch. Ja, klar. Also wie gesagt, wenn es einen Fluss im Dorf gibt, dann haben die links auch einen anderen Dialekt als die rechts. Das ist klar, gibt es den Unterschied auch wirklich. Also der ist ja nicht ausgedacht, der ist auch nicht aus politischen Gründen irgendwie erfunden, aber er mag klein sein.
In Kroatien, und kann man das, klein. In Kroatien kann man da den Finger drauf legen, dass es zum Teil wirklich bewusst von Nationalisten gemacht wurde. Also aber jetzt haben wir uns hier schon wieder festgeredet. Jetzt haben wir schon wieder so viel darüber gesprochen, dass wir wieder zu viel Angriffsfläche bieten.
Lass uns schnell zum nächsten Thema kommen.
Ohne vorher den Kirchenslawisch-Kurs gemacht zu haben. Den muss ich doch jetzt doch erstmal angehen, bevor ich hier weiter mich zu...
Den machen wir gemeinsam. Ich freue mich drauf. Ich lerne auch endlich mal richtig Slawisch.
Das muss man da schon eine slawische Sprache können vorher? Oder wie
hoffentlich gut? Nicht. Nein. Nein, auf keinen Fall.
Ich habe nur so rudimentäres Polnisch und rudimentäres Kroatisch. Deswegen,
es gibt auch bald einen Litauisch-Intensivkurs in Berlin. Dann kannst du schon mal ein bisschen Baltisch machen aus den nahen Verwandten. Ja,
wunderbar.
War wahrscheinlich hin, ja.
Ihr Sprachnerds, echt. Das macht mich fertig.
Das ist wirklich, wenn ich nochmal neu studieren würde, ich würde ich meine, klar, das wäre natürlich ein Verlust, weil ich bin sehr glücklich in meinem Job, aber das ist schon mein Ding. Also ich hätte da echt, was du immer machst.
Das freut mich auch voll. Ich höre auch gern zu. So.
Hätte ich Bock drauf. Ich habe es ja auch heute kommentiert. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast bei Daniel. Das ist wirklich mein Traum von einem Podcast. Du sprichst über Sprachen. Von mir ist auch nur über Gallisch. Ist mir egal. Ja, ich würde das.
Ja, weißt du, und vielleicht muss ich das irgendwann machen. Also
ja, wirklich, bitte. Das wäre der Podcast, der so der Podcast ist, wenn eine neue Folge rauskommt, unterbreche ich jeden anderen und höre erstmal den.
Das ist sehr lieb.
Das ist momentan, ist das der Spätfilm, aber nur die Folgen des Vorgeplänkels. So, wenn eine neue Vorgeplänkel-Folge kommt, dann unterbreche ich alles andere.
Ist doch ein guter Podcast. Ich sage ja auch in der Folge, ich höre manchmal gerne eher das Vorgeplänkel als die Filmfolgen.
Auf jeden
Fall. Was gar nicht abschätzig gegenüber den Filmfolgen.
Gar nicht.
Ich mag auch die Spiele, die gemacht werden, total gerne. Ja,
ja, ich auch.
Ja, ist wirklich schön. Vielleicht müsst ihr beide einfach einen Podcast machen, wo der Daniel dir über Gälisch erzählt. Oder Walisisch oder.
Stimmt, ja, das ich habe keine Ahnung. Ich bin begeistert. Das ist
übrigens mein Chef, mein Boss heißt auch Daniel. Aber. Also der Professor bei uns, egal.
Ja, also demnächst dann der Sprachwissenschaftspodcast mit einem Geologen und einem Sprachwissenschaftler.
Genau.
Das ist gut.
Klingt nach einem Konzept, ja.
Ja, ja, und hin wieder macht er Betriebsausflüge und grabt irgendwas oben oder so. Ja, doch.
Nee, es gibt eine Menge schöne Linguistik-Podcasts. Eine Freundin und Studienkollegin von mir, die Verena, die macht den wunderschönen Podcast ausgesprochen interessant, wo es um ganz verschiedene Aspekte der Linguistik geht, auch sehr empfehlenswert.
Okay, werde ich direkt abonnieren. Aber trotzdem,
Grüße gehen rein.
Ich möchte auch mit dir so einen haben.
Das ist sehr lieb. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich überlege auch schon, was ich mit meiner Karriere mache, wenn man irgendwann nicht mehr an der Uni sein kann, weil die Gefahr besteht ja immer.
Ja, klar, wenn du immer nur 2 Jahre, ist ja echt furchtbar.
Furchtbar. Also es macht immer so recht alle Leute, die sonst irgendwie fertig. Man hängt nur in der Luft und deswegen, ja, also ich weiß nicht, man kann sich netterweise auch irgendwie an der Uni mit seinen Chefs total solidarisieren, weil man weiß genau, die haben es auch 20 Jahre durchgemacht. Aber trotzdem macht es halt jeden Einzelnen irgendwie fertig und es betrifft jeden. Das ist schon echt, also gerade in Deutschland ätzend, aber auch in den meisten Ländern Europas sehr, 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 sehr ähnlich und wirklich furchtbar. Ja. Man muss das auch mal sagen, glaube ich. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Ich kam neulich noch irgendwie so abends nach der Kneipe, kam ich noch vorbei hier irgendwie. Ich komme immer, wenn ich nach Hause gehe, komme ich immer am Wohnzimmer vorbei. Ganz furchtbarer Laden in Würzburg. Furchtbare Sportkneipe, irgendwie hasst jeder. Mhm. Aber sie haben da Kölsch, deswegen gehe ich da manchmal noch rein und trinke Kölsch. Jedenfalls quatsche ich so davor, so Leute an, ey, habt ihr noch Bock auf einen Absacker, noch geil irgendwie Kölsch trinken? So auf jeden Fall, gerade in so eine Gruppe rein. Das sind so eine Gruppe Leute, irgendwie alle ein bisschen jünger als ich und so, ja. Und wir sitzen da so irgendwie an der Bar, trinken noch unser Kölsch und so, ja, was machst du so, was machst du beruflich, dies, das? Und dann so, ach krass, du bist ja in der Uni, mega cool. Also die sind richtig beeindruckt, so ja, mega. Ja. Die haben so normale Jobs irgendwie und so weiter. Ja. Genau, du hast es geschafft. Und der eine sagt so, oh toll, bestimmt voll der sichere Job und so weiter, ja. Und die andere so, ja, du verdienst es sicher dumm und dämlich, so total krass, ja, mega. Oh,
klar.
Jedenfalls folgt dann so, also dann gab es so ein 10-minütiges Gespräch irgendwie und am Ende des Gesprächs haben die mir meine Rechnung bezahlt aus Mitleid. Also ich glaube, die meisten Leute haben einfach falsche Vorstellungen. Auch meine Hölle. Mutter zum Beispiel dachte, ich mache 4.000 aufwärts im Monat so. Das ist, also ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie prekär das ist.
Ja, es ist prekär. Man kann es nicht anders bezeichnen als prekär. Ja.
Und richtig viele gute Leute hören auch einfach auf und ich verstehe es total, weil sie entweder selber ausgebrannt sind und am Ende sind oder weil sie halt beschließen, ich möchte gerne mal irgendwie eine Familie gründen oder ein okayes Einkommen haben und einen festen Job haben. Was
ja,
ich
unsere, verstehe. Hier, unsere ehemalige Kollegin, gell? Meine Schwester.
Ja.
Die hat ja,
ja, ganz ehrlich.
Die hat ja dann promoviert, ist die dann getingelt nach Amsterdam, Frankfurt, Amsterdam, so einmal in der Woche, weil sie da halt irgendeinen Lehrauftrag hatte. Und irgendwann hat sie gesagt, leck mich am Arsch, ich will jetzt Familie gründen, ich studiere jetzt noch Lehramt und hat halt noch Lehramt studiert danach. Also
und ganz ehrlich, ich bin selber an dem Punkt, ich mache diesen Job, das ist die größte Passion in meinem scheiß Leben, so, ich liebe nichts mehr als, also ich stehe jeden Morgen auf und denke, das ist das, was ich für immer machen möchte und trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, wenn ein Jobangebot außerhalb der Uni kommt, für irgendwas anderes Profanes, ich nehme es. So, weil das halte ich nicht für immer durch. Und ich weiß nicht mal, wie lange ich es durchhalte. Und ich wollte auch schon nicht in Würzburg sein. Und ich weiß nicht mal, ob ich diese Promotion schaffen. Das geht, glaube ich, leider allen Leuten im Fach so. Oder zumindest also in den Geisteswissenschaften aber auch an der Uni prinzipiell. Das ist ein Riesenproblem. Das macht Leute kaputt. Und es ist einfach kein nachhaltiges und cooles Leben, mit dem Leute da irgendwie ausgestattet werden. Das ist sehr, sehr schade. Und,
gerade der wissenschaftliche Mittelbau ist halt, prekär, kann man nicht anders nennen. Das ist grauenhaft. Sklavenarbeit,
Furchtbar.
Das ist echt fies. Ich habe es zum ersten Mal so richtig bewusst gehört bei dem Podcast von der Christiane, Science Heroes.
Ja, genau.
Da haben die auch mehrfach sehr deutlich, mir war das auch nicht bewusst. Ich habe irgendwie mein Diplom gemacht und habe dann die Flucht ergriffen. Gut, ich war auch vorher lange und intensiv dort.
Weißt du, mir 13 Jahre reichen dann auch.
Genau. 23 Semester oder was?
Ja.
Also ewig.
Easy going.
Ja, aber dann nur ein Diplom. Also es ist nicht, nicht ein Doktor oder so.
Mhm.
Aber also war für mich auch nie eine Option, dann gut. Voll. Wenn du so lang bist,
also,
wollen sie dich eh nicht.
Vielleicht bin ich auch kein guter Studienberater, wenn ich erstmal allen Erstes sage, okay, ich rate dir vom Studium ab. Aber zumindest zu sagen, mach das, überlegst dir gut und wenn du es wirklich willst, so. Weil mir hat damals, glaube ich, keiner genug erzählt, was es für Folgen hat und was man für ein Leben da
hat. Studium ist ja also, eine Sache, aber halt. Laufbahn
wenn du das
an der Uni
verfolgst und weitermachen willst, gerade so ein Fach, das vor allem irgendwie.
Ja, stimmt, ich meine, klar, ihr habt ja kaum andere Möglichkeiten, klar.
Ist es halt so, ja. Ist so. Ja, ich überlege wirklich inzwischen, ob ich das noch lange weitermache oder auch machen kann. So, ja. Und das ist echt schade. Weil es ist im Prinzip das, was ich für immer machen möchte, klar.
Ja, das ist echt scheiße, wenn man da was gefunden hat, was einem richtig Spaß macht, was richtig gut ist. Aber es gibt halt nicht die Möglichkeit,
das ist ärgerlich.
In der vernünftigen Art zu machen. Das ist wirklich ätzend.
Ja gut, dann vielleicht parallel, wenn du eh an der Uni bist, noch irgendeinen anderen Bachelorstudiengang, mit dem du dann irgendwas anfangen kannst.
Hör bloß auf, ich möchte auf gar keinen Fall nochmal da mit den Erstis sitzen. Ich habe genug Studiengänge abgebrochen und angefangen, aber das schaffe ich nicht nochmal. Ich möchte nicht nochmal
studieren. Aber, ja, meine Schwester saß dann in den Pro-Seminaren und hatte halt als Dozenten Leute, die sie ausgebildet hatte, ein paar Jahre vorher, die dann zugegangen sind, hier Frau Dr. Perner, hieß dann ja schon nicht mehr Perner, aber ja, so, bitte setzen Sie sich nicht in mein Seminar, das kommt mir komisch vor.
Das passiert.
Weil es ist ja auch komisch, gell? Also,
Leute, ich muss das ganz dringend mal schiffen. Ich kann es nicht mehr umgehen. Jetzt kommt auch kein Thema, wo ich irgendwie in den Hintergrund gerate. Aber
ja, kann ich auch. Also machen wir kurz
Pause.
Wolltest du nicht gerade zum Spülbecken rennen?
Nee, so besoffen bin ich noch nicht.
Dann machen wir kurz Pause. Ich kann auch gerade. Also,
okay.
Stefan, du musst jetzt die Lücke zuquatschen. Alleine.
Ich denke eher, dass ich die Lücke zuschweigen werde. Okay,
weiter geht's.
Kurzes Schweigen und schon sind die Jungs wieder da vom Pieseln.
Verzeihung, es war wirklich, also
wir bleiben jetzt aber jedenfalls in der Region. Der Christoph, die
fantastische Überleitung.
Die Hörer verlangen es quasi. Insbesondere einer, der heißt glaube ich Jan. Der möchte unbedingt alles über die Vasektomie vom Christoph hören.
Der Bob war auch ganz gespannt.
Oh ja, der Bob auch.
Den habt ihr euch ja ausgedacht. Ich glaube, den gibt's gar nicht. Immer wenn ich hier bin, ist einfach einer von euch mit verstellter Stimme.
Ja, stimmt. Oh, du hast uns erwischt. Nee, ist die Claudia. Die hat einfach jetzt so eine Stimme. Die klingt jetzt so. Schade, dass der Bob nicht da ist, weil der hat ja so Horrorgeschichten von dritter Hand. Und wollte jetzt darin widerlegt werden. Mal gucken, ob ich das schaffe.
Also nichts mit dem Hammer oder sowas.
Also ich habe es fast hinter mir.
Der Rotz muss raus.
Ich bin jetzt in der Rotz muss raus Phase, genau. Aber habe ich auch schon fast hinter mir.
Hashtag der Rotz muss raus. Ich dachte, in einer Woche macht man das, oder was war der Plan?
6 Tage, ja.
6 Tage.
Habe ich nicht ganz geschafft. Ist schön, dass das alles hängen geblieben ist.
Hängen geblieben, ja.
Das wird ja immer besser.
Fantastisch. Das ist auch unter Alkohol ist diesmal fantastisch. Ich muss erst mal nachholen.
Ja, die armen Hörer, Hörerinnen, die das jetzt zum Frühstück hören müssen und sich jetzt was von dir über den Rotz erzählen lassen müssen.
Gerne. Sagt.
Was war das Schlimmste? Blut abnehmen vorher oder?
Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, worum es geht für Leute, die nicht bei der ganzen Saga
dabei sind. Also ich habe meine Zeugungsfähigkeit beheben lassen, denn wir sind fertig mit unserer Familienbildung und deswegen habe ich mich vasektomieren lassen, weil das dann die einfachste Methode ist und der geringste Eingriff, also verglichen damit die Frau unfruchtbar zu machen, ist es halt viel einfacher. und ich nicht so ein Männlichkeitsding habe, wie es mir tatsächlich begegnet ist im Freundeskreis, was schon seltsam ist von Männern, die irgendwie, ja, echt? Von Männern, die fast 10 Jahre älter sind als ich und 3 Kinder haben. Und die Frau sagt so, ah, hier, red doch mal mit dem, der vielleicht kommt auch auf die Idee. Und die dann echt so Sachen sagen wie, ja, nee, der Mann ist doch dazu angelegt, seinen Samen zu verteilen und so. Und ich denke, ey, ernsthaft? Das kann doch nicht dein Ernst.
Konnte aufs Feld werfen vielleicht deinen Samen, aber sonst wo, wer will den noch?
Das ist echt, das ist erstaunlich, gell, dass sowas dann immer noch, und zwar nicht bei so Alt-Right-Leuten, sondern wo, so Leuten, wo ich denke, so, die haben da mehr Einstellungen dazu, aber ja, komisch irgendwie. Aber egal, also ich habe mich dazu entschieden, obwohl ich ja schon ein extremer Schisser bin, Schizzle-Dizzle, und ja, habe ja vor einiger Zeit, als Jan da war, schon beschrieben, wie da das Vorgespräch war. Schnell und inhaltsreich. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen es tatsächlich hinter mich gebracht. Und es war wirklich ein gewaltiger Eingriff. Ich kam da zwar an einem Freitag, der macht Freitag seine Operation, mein Urologe. Und
damit die Leute, wenn es schief kommt, nicht zu ihm gehen, sondern direkt ins Krankenhaus.
Nee.
Sehr klug gelöst. Die kriegen
seine Handynummer und können übers Wochenende anrufen bei ihm. Also ziemlich cool. Ja.
Oh.
Und ja, und da sitzt du halt dann im Wartezimmer mit lauter Leuten, die genau in der gleichen Situation sind wie du selbst. Im Alter sehr unterschiedlich. Also waren Leute, die deutlich weit unter 40 waren, eher so um die 30.
Du meinst, ich kann da auch hin. Endlich.
Jan, die hatten halt mehrere Kinder.
Ja, aber die haben halt genau. Schon Kinder, ne? Das
also ich finde es nach wie vor, finde ich das, ja, verstörend seltsam, dass das nicht die freie Entscheidung ist. Aber,
ich auch, ja.
Ja, komisch irgendwie. Ich meine, ich verstehe, ich kann beides nachvollziehen irgendwie, ja? Also dieses Argument, ich will es gar nicht Wahrscheinlichkeit nennen, sondern die Häufigkeit derer, die sich dann anders überlegen, ist halt schon nennenswert. Und deswegen sollte man das mit einbeziehen. Und man könnte eben einem so jungen Menschen, der noch keine Kinder hat, unterstellen, dass er eben vielleicht seine Meinung eventuell noch ändern könnte. Das verstehe ich, diese Argumentation. Trotzdem finde ich, dass wir in einem so freien Land leben und mit so Individualrechten, dass man so eine Entscheidung schon selber treffen können sollte. Also ich finde das seltsam. Also ich finde das ja komisch irgendwie.
Auf jeden Fall. Vor allem, weißt du, das Argument wird halt meistens nicht so vorgebracht, sondern mehr so, ja, aber Gott.
Ja, das ist schwachsinnig.
Oder so und ganz, also genau, erstens lässt es sich zu 80% rückgängig machen. Zweitens, weißt du, ich kann selber auch jetzt formulieren, wenn ich halt in 15 Jahren doch ein Kind will, dann nehme ich an von denen, ja, genau, die da sind.
Ja.
So, also, ne?
Ja, ich meine,
weiß nicht, egal, das Thema hat
genau,
schon,
man könnte ja einfach sagen, ja, das mag sein, dass du dir das anders überlegst, aber dann lässt man dich halt unterschreiben, dass du
das genau, anders dass, überlegen
nee, kannst. Nee, dass ja. du es dir nicht anders überlegen kannst. Ja, dann lässt du dich
halt. Oder so, ja. Das ist halt meine scheiße
einfach, ja, nee, ich stehe dazu, ja. Ich lasse mich nicht wieder zurückoperieren. Das, ihr werdet das Problem mit mir nicht haben. Und wenn ich dann damit ein Problem habe, dann ist es mein Problem. Gell? Könnte man ja machen. Aber ja, also, ja, egal, das ist eine andere Geschichte. Ja, ich saß da mit anderen Vätern und in sehr unterschiedlichem Alter, so ich sag von 30 bis 55. Und dann wirst du halt aufgerufen und ich hatte relativ lange Wartezeit erstmal, aber ja, nicht so schlimm. Dann kommst du in so einen kleinen Raum. Das ist jetzt, ich habe das meiner Frau erzählt und die hat so gesagt, ja klar, was denkst du, wie das beim Frauenarzt ist? Ja, also für Frauen ist das alles total normal. Also ihr Frauen da draußen, wenn es ein paar von euch gibt, die uns zuhören, ich weiß, dass wir totale Memmen sind und dass das bei euch ganz normal ist. Ja. Aber ich fand das schon, das ist was man als Mann selten, ich habe es ja neulich oder vor einem Jahr auch schon mal erzählt von der Untersuchung, dass da halt die Krankenschwestern einfach so unbedarft, ohne zu klopfen, einfach reinkommen. Das ist schon lustig. Und hier war es halt auch so, ja, da kommst du in so einen kleinen Umziehraum, da sollst du dich praktisch untenrum nackig machen und dann stiefelst du auf der anderen Seite raus und da ist dann so geschäftiges Treiben, so, ich glaube,
Ja, wirklich. Da rein, Raum, 15 Leute drin, du hast keine Buchse mehr.
Das ist schön, doch, nee, 15, ja. Nicht, aber es waren drei Arzthelferinnen, ja, und die da halt irgendwie die Operation vorbereiten und den Eingriff, ich will es nicht Operation nennen, den Eingriff vorbereiten. Und dann sollte ich mich halt auf so einen gynäkologischen Stuhl setzen, auf dem ich halt auch noch nie gesessen habe oder gelegen habe. Und dann fangen die halt an dir rumzufummeln. Das ist dann unproblematisch, finde ich, weil da ist dann der Punkt, da ist klar, okay, du bist der Patient und ja, die bereiten Operationen. Also viel seltsamer fand ich es, als ich in diesen Raum reinkam und keine Hose an hatte. Also
auch so Toddler-Style, also unten nackt, ja, oben ja, genau. Noch angezogen. Das
unsere Kleine ist heute genau so ja, genau. Umgelaufen. Die hat jetzt nämlich festgestellt, dass sie die Windel auch alleine ausziehen kann. Was auch nicht immer ganz gut ist und ja.
Letztes Jahr ist es mir da passiert, dass ich ja die Unterhose so auf 7:30 hängen hatte und dann eine Arzthelferin reinkam, die dann einen Kommentar über meine Unterhose gemacht hat. So, ach, Sie haben auch eine schön bunte Unterhose. Ja, danke. Ich versuche mir gerade mein Gemächt von diesem Schlogger zu befreien mit diesem Tuch, ja. Bisschen seltsam. Aber ja, das ist auch so, das ist nicht irgendwie, weil klar ist, dass es so ein medizinische Umgebung ist, das ist nichts irgendwie, es war mir auch nicht peinlich, es war nur so, dass einem das so, voll. So auf der Metaebene so klar wird, so, das ist schon ein bisschen weird, wenn man überlegt, wie verschämt man sonst immer ist, was das angeht, gell, also.
Ich glaube, Film wär's von der Gegenseite voll okay, weil die sehen das ja, jeden Tag so, ne, ja, aber genau. Du halt nicht. So.
In dem Film wäre das schreiend komisch, vermutlich.
Vielleicht, ja.
Ja, so.
Und, auch, ne? Ja, und dann war halt meine große Herausforderung, weil du gesagt hast, was war das Schlimmste? Das Schlimmste war halt die Infusion legen, gell? Also, das ist halt völliger Horror für mich. So eine Infusion, Gott, eine die dann auch drin bleibt, Gott. Gell? Also nicht eine Spritze, sondern ein Zugang, der mir da eine halbe Stunde im Arm bleibt. Also, es war wirklich grauenhaft.
Finde ich jetzt nicht
ich
so
weiß,
schlimm.
Ich weiß, aber ich habe halt eine Mikrophobie, gell?
Der Christoph ist da ganz
wirklich schlimm okay. Für mich. Und da habe ich halt auch schon ein bisschen geweint und so. Und das habe ich denen auch gesagt, dass ich weinen werde. Und,
oh nein.
Klar. Und allerdings hat mich das halt dann auch von der Operation abgelenkt. Also ich habe dann erstmal so zwei Betäubungsspritzen in die Leiste bekommen. Das war auch ein bisschen unangenehm. Und schon auch schauerlich, klar. Und ab da habe ich dann einfach die eine Krankenschwester permanent zugetextet mit allem, was mir einfiel. Ich habe mich dann zwischendrin auch entschuldigt, dass ich so zutexte und gesagt, dass ich mich einfach ablenken muss. Und er hat gesagt, ja, das ist schon okay.
Hört ihr jetzt auch Sneakpot oder was?
Keine Ahnung, nee, ich habe ja erzählt, warum ich halt diese Angst vor Spritzen habe und habe erzählt, wie meine Eltern, wie mein Vater meine Mutter an Ostern den Finger genäht hat und lauter so Sachen. Obwohl, das habe ich sogar einem Arzt erzählt, weil der kennt ja meinen Vater sogar.
So, ja.
Und
alle Erbkrankheiten hier.
Habe ich gar nicht so viele.
Sehr idiosynkratisch.
Meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, dass dein Vater und du euch immer früher betrunken habt, wenn du eine Impfung brauchst.
Auch das habe ich erzählt. Natürlich. Die Geschichte habe ich auch erzählt. Beim Impfen betrunken, genau. Abends schön Weinchen und dann impfen. Genau, das habe ich alles erzählt und habe mich dadurch halt abgelenkt. Und es hat auch geklappt und habe dann zwischendrin immer ein bisschen geschluchzt und so. Aber das war okay. Habe dann immer gefragt, wie weit er ist, ob es schon angefangen hat. Und dann habe ich ja auch so ein bisschen das Gerät gehört und habe halt gehört, dass, ich weiß ja, wie so ein Kauter klingt. Gell? Wisst ihr, was ein Kauter ist?
Nee,
das ist so ein. Das ist ein Gerät, womit du verödest. Also du kriegst einen breitflächigen Kontakt irgendwo auf dem Körper und dann kriegst du wie ein Lötkolben im Endeffekt. Der eine Spitze hat und der Strom fließt dann praktisch durch diese Spitze in deinen Körper und dann zu dem breiten Kontakt wieder raus, wodurch halt an dieser Spitze eine große Hitze entsteht, gell? Weil da halt viel Strom durchfließt. Und so verödest du halt. Also so wurden mir in der Nase die Adern zum Beispiel verödet, damit ich kein Nasenblut mehr habe und so. Und das wird da halt auch gemacht. Also da wird halt im Endeffekt, der macht unter dem Penis direkt, macht er einen Querschnitt von ungefähr 2 Zentimeter Länge, also absolut lächerlich. Und dann fummelt er da die Samenstränge raus, also zieht die raus praktisch. und schneide da ein Teil raus. Ziemlich langes Teil sogar, habe ich dann später in der, man kriegt dann ja die vom Labor die Ergebnisse, wo dann im Endeffekt drin steht, das hat sie mir auch gesagt, so ja, hier, damit sie wissen, dass wir das Richtige rausgeschnitten haben. Und da steht dann halt drin, Samenleiter rechts, 2 Zentimeter oder sowas, haben sie untersucht im Labor und keine Auffälligkeiten.
Wäre blöd, wenn sie einem die Harnröhre dann rausschneiden, oder?
Ja, genau, das wäre blöd, aber die ist an der Stelle nicht. Genau, und zieht es raus, schneidet es raus und verödet halt die Enden, ja, dass es halt dann, ja, blinde Enden sind, ja. Und dann lässt das, wie meine Frau sagt, wieder reinschnalzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und davon kriegst du halt nichts mit. Also du hörst halt den Kauter, wie der Strom an und wieder ausgeht, das ist so ein Klacken. Aber sonst, du spürst halt gar nichts, ja, also völlig null. Also das Letzte, was ich gespürt habe, war halt die Betäubung, ne. Und der ganze Eingriff hat vielleicht 20 Minuten gedauert oder so, ja, vielleicht eine halbe Stunde, kann sein. Also doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Und dann kriegst du so ein Suspensorium angezogen. Und ein Suspensorium kannte ich ja nur aus dem Jiu-Jitsu bisher, was halt dazu dafür dient, dass du halt, dass dein Gemächt geschützt ist und deine Hoden, falls dir mal jemand reintritt. Und dieses Suspensorium, was ich jetzt hatte, ist allerdings ein ganz anderes. Das schützt nur deinen Hoden, dass der praktisch nicht nach unten schlagern kann, gell? Dass das alles halt ruhig bleibt. Und der Penis guckt aber halt oben raus, aber der hängt nicht raus, sondern der guckt nur nach oben, aber er guckt halt nach oben, ja.
Das ist schon unpraktisch in der einen oder anderen Situation, oder?
Fucking unpraktisch. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wie ist denn das jetzt? Muss ich das
beim anlassen? Beim Jiu-Jitsu
zum Beispiel, da ist es, glaube ich, noch am wenigsten unpraktisch. Nee, beim aufs Klo gehen ist das scheiß unpraktisch.
Ach so.
Da habe ich gesagt, so, wie mache ich denn das jetzt? Da hat er gemeint, ja, hier, der guckt doch oben raus. Können Sie aufs Klo gehen? Dürfen Sie nicht ausziehen. Bis Montag. Am Montag ist Verbandswechsel. Da habe ich gesagt, ah ja, okay, na gut. Mal gucken, wie das so wird. So. Du hast die Maßgabe, möglichst keine Erektion kriegen und dich auch wenig bewegen und Eis drauflegen und so. Ja, alles gut und schön. Ich habe mich zu Hause auf die Couch gelegt, habe Eis draufgelegt, am nächsten Tag bin ich auf eine Taufe gegangen. Ja, okay, war vielleicht nicht so klug, aber egal.
Weil du da eine Erektion bekommst? Nein.
Nein, aber weil ich mich da zu viel bewege. Aber ich Ach so. Stefan, habe ich mich zu viel bewegt? Nee, eigentlich nicht, gell?
Nein, du bist so einen Turm hochgelaufen, aber das war ja kaum Meter. Scheiße,
ja, ich bin auf den Aussichtsturm
hochgestiegen. Barfußpfad und
Barfußpfad hier rumgekehrt. Mal. Bowl der Wand, nee, das hat nur der Lutz gemacht. Ja. War das am nächsten
Tag? Bei welcher Taufe gibt es eine Bowl der Wand? Entschuldigung.
Das war eine geile Location.
Wir haben die falschen Taufen.
Wir müssen diese Location pluggen. Weilheimer Kiesgrube.
Weilbacher Kiesgruben?
Weilbacher. Bei Hofheim. Wirklich eine geile Location. Ja. Gerade für Taufen.
Da ist halt ein Spielplatz dran und dieser Aussichtsturm, wo man hochlaufen kann und Barfußfahrt und Schnickschnack.
Für Taufen, Vasektomien oder den Anlass ihrer Wahl.
Genau. Und genau, das Problem, was ich hatte, bis zu dieser Taufe, die Taufe hat mich ja im Endeffekt befreit.
Die war erst Sonntag. Also es war ja noch ein ganzer Tag dazwischen.
Genau. Mhm. Und Samstag hatte ich das Problem, immer wenn ich aufs Klo will, also Pipi machen, gell? Versuch mal aufs Klo zu gehen, wenn dein Penis an deinen Bauch hochgebunden ist. Ja? Vor allem als Sitzpinkler. Das geht ja gar nicht. Ja?
So weit kannst du ja in den meisten Klos gar nicht vorweg stehen, damit du den Bogen triffst.
Doch, das war dann, bei der Taufe ging es, als ich endlich ein Pissoir hatte, ja? Das war zwar ein bisschen seltsam, weil ich dann halt immer Klopapier mitnehmen musste. Weil ich muss mich dann ja ab, ich will ja nicht, dass alles, ja, dass die Suspensierung voller Pipi ist, ja. Also das heißt, ich stelle mich dann vors Klo, vors Pissoir, fummel dann meinen Penis oben aus diesem Suspensorium raus, versuch dann in dieses Pissoir zu pinkeln.
Strullerst an die Wand irgendwie.
Und dann tupfe ich es wieder ab, damit halt da kein, weil das ist ja das Problem, wenn du den zurück ins Suspensorium, entspannt er sich ja, dann kommt dir wieder Urin raus, ja, das ist ja totaler Mist, ja. Das musst du versuchen zu verhindern, aber das geht, ja. War wirklich eine Offenbarung, ab da habe ich nicht in die Dusche gepinkelt, bei uns zu Hause. Aber zu Hause, versuch mal bitte als Sitzpinkler aufs Klo zu gehen, wenn dein Penis nach oben guckt, ja. Die einzige Möglichkeit, den ins Klo zu bringen, war ja, mich extrem weit nach vorne zu beugen und ihn dann über die Kante des Suspensoriums zu biegen. Versuch mal zu pinkeln, wenn du deinen Penis über eine Kante biegst. Ja? Klappt super. Ja. Das war, und es tut auch weh, ja? Weißt du, dann wirst du gefragt von der Frau so, ja, hast du Schmerzen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Schmerzen, aber ich glaube, es hängt nicht mit der Wunde zusammen. Es hängt nur damit zusammen, dass ich meinen Penis über eine Kante biege beim Pinkeln.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Grad des Details überhaupt brauchte, aber ich freue mich jetzt sehr auf meinen eigenen Eingriff.
Und dann, man darf ja auch natürlich, großes Geschäft darf man ja machen, gell? Weil diese Suspension, das ist zwar mit solchen Bändern um den Arsch gebunden, aber der Hintern guckt ja raus, ja. Aber auch da hatte ich so, das ist wahrscheinlich, jetzt würde mein Chef wieder sagen, ich bin anal fixiert, das Problem ist, du hast ja...
Moment, sagt dein Chef häufiger, du seist anal fixiert?
Ja, das kommt schon vor.
Okay. Nur zum Verständnis.
Ich weiß nicht so ganz, was er damit
sagt
meint.
Sagt das
ich
glaub, dein Chef nicht?
Selten.
Der okay. Daniel? Ich glaube, er meint damit, dass ich ein bisschen so verklemmt bin oder sowas. Ich glaube, sowas meint er, das in der Art, ja. Auf jeden Fall, für mich gehört ja so Kacken und Pinkeln so irgendwie zusammen, ja? Und du weißt aber, du hast jetzt diese Haltung auf dem Klo, dass jetzt hinten was rauskommt. Du darfst aber nicht pinkeln. Und oft ist es ja so, man kackt und dann pinkelt man. Oder? Also ist in meiner Vorstellung so.
Gut, dass du nochmal erklärst, ja.
Das hängt irgendwie so zusammen, ja? Aber wenn du, weißt du, wenn du kacken willst, dann entspannst du dich auch so, gell? Mhm. Und du darfst dich aber nur so weit entspannen, dass hinten was rauskommt. Es darf aber nichts vorne rauskommen, weil vorne ist ja gerade nicht über die Kante gebogen, gell?
Strullest du wieder quer durchs Bad, ja? Ist ja blöd.
Nee, du strullest in ein Suspensorium vor allem und dir an den Bauch. Das ist halt nicht gut. Und also das, ja, ich bin halt anal fixiert, das ist das Problem, ja. Und ja, deswegen habe ich halt bis Sonntagabend war ich halt nicht groß auf dem Klo und dachte, ich kann das bis Montag aushalten, aber ich habe dann, ich glaube, Montag.
Du hältst doch nicht dann ein die ganze Zeit. Also
doch, ich bin sowieso so ein Krokodil, ich gehe sowieso nur alle drei Tage aufs Klo. Und dann musste ich halt Sonntagabend, bin ich auch so gegangen, ging auch, war da nicht so gut. Ich habe halt vorher in die Dusche gepinkelt und dann habe ich mein großes Geschäft gemacht. Ist ganz schön privat, diese Folge, merke ich gerade. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den der Bob interessiert. Die Schmerzen.
Schmerzen.
Ja, ausgedacht.
Wie schlimm waren die Schmerzen?
Wie schlimm sind die Schmerzen vor allem noch? Also die Schmerzen.
Mehr noch.
Ich habe dann 3 Tage später habe ich meine Eltern mal angerufen und gefragt, wie lang so ein, nee, nicht 3 Tage später, am Samstag, also am Tag darauf, wie lang denn so ein Anästhetikum hält. Ob das sein kann, dass ich am nächsten Tag immer noch nichts spüre. Ob das noch betäubt ist. Und da haben die gesagt, nee, das ist vielleicht 3 Stunden oder so. Also, sprich, es hat halt, ich habe halt nichts gespürt. Es war nicht nur der Schmerz, nicht nur wenig Schmerz, sondern gar kein Gefühl. Also es ist gar nichts. Es fühlte sich wie vorher an. Was natürlich auch damit zusammenhing wahrscheinlich, dass mein Arzt ja vorher und dann auch hinterher sehr viel Wert drauf gelegt hat, mir einzubläuen, dass das, was er gesagt hat, was ich tun muss, wirklich sklavisch einzuhalten ist. Das heißt, mir Eis in den Schritt zu legen am Folgetag oder an den Folgetagen möglichst, mich möglichst wenig zu bewegen, keinen Sport zu machen, nicht zu springen und vor allem wichtig, auch nach Ablegen des Suspensoriums am Montag, dann sehr enge Unterhosen zu tragen, sehr enge Slip-Unterhosen. Ich habe jetzt, weil ich eigentlich kein Slip-Unterhosenträger bin, eine andere Möglichkeit gefunden. Ich trage über meine Unterhosen, über meine normalen, wie nennt man die, Stefan, wie nennen sich diese Unterhosen? Sind keine Boxer, sondern
Trunks.
So anliegende Boxershorts, könnte man sagen, ja. Trage ich darüber jetzt so enge Slip-Unterhosen, damit ich die halt nicht jeden Tag wechseln muss und nicht jeden zweiten Tag waschen muss, weil ich habe nur 2. Und das klappt ganz gut. Also ich bin jetzt immer gut verpackt und da bewegt sich halt nicht viel. Und dadurch kann ich halt auch gut laufen und also ich renne natürlich nicht und springe nicht.
Aber hör mal, der Rotz muss doch raus, das ist nur noch 3 Tage oder so.
Genau, und der Rotz muss raus, das ist aber ja eine andere Geschichte, ja. Da bin ich dran. Aber da muss ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Aber so das andere, ja, ich bin halt, ja, ich soll 4 Wochen, soll ich jetzt eben so eng verpackt laufen. Ich habe vor einer Woche oder so.
4 Wochen?
Ja, krass, gell? Vor einer Woche habe ich so ein bisschen gespürt, also so eine Woche nach Eingriff, dass so habe ich mir eingebildet, so die Samenstränge, da tut also so an der Leiste nicht wehtun, aber so ein komisches Unwohlgefühl, das ist mittlerweile auch wieder weg. Und die Wunde ist halt mittlerweile eine Narbe, die diese Form hat, die man kaum noch sieht. Und ganz in der Mitte ist es so, hat so ein bisschen gealtert und ist nicht mal mehr wie ein Pickel. Also ich würde sagen, es ist eine Art Pickel, ja. Also es ist, man würde es nicht mehr erkennen, wenn man es anschauen würde. Also es ist lächerlich. Es ist keine Wunde eigentlich. Mhm. Also das ist wirklich, wenn du keine Injektophobie hast, ist es absolut, ja, ist es nichts eigentlich. Der ganze Eingriff. Und selbst für mich, muss ich sagen, war es sehr, sehr harmlos.
Das macht mir Mut lieber, für den Eingriff.
Ich würde lieber das wieder machen, als die Hafenrundfahrt, ganz ehrlich.
Aber wenn sie es da gerade eh betäubt haben, hätten sie das, oder?
Ja, die haben ja vorne betäubt.
Ja, aber die Leiste stilllegen und dann. Nee.
Genau. Jetzt würde ich mich gerne noch umdrehen, dann können Sie mir noch kurz. Ja, klar. Ich bin einfach so verklemmt, das ist schlimm. Ich bin zu anal fixiert. Aber Jan, ich höre so raus, du hast einen Termin oder was?
Was denn? Nein, also ich lasse es jetzt entweder halt bei meinem alten Urologen in Köln machen oder bei dem Vater meiner Ex-Freundin, der ja auch Urologe ist. Immer gut, vielleicht so unter der Hand auf dem Küchentisch, kann gar nicht schief gehen.
Also er hat nicht noch eine Rechnung mit dir offen oder so?
Ich hoffe nicht.
Die Ex-Freundin vom Altar hast stehen lassen und er gesagt hat, so, dem werde ich irgendwann heimzahlen.
Wenn überhaupt umgekehrt, nein, ich hoffe.
Okay, jetzt sind wir bei der nächsten interessanten Geschichte.
Nein, das war ein Witz. Ich hoffe, vielleicht frage ich ihn mal. Nein, keine Ahnung. Also, ja.
Ja, aber ist echt.
Ich plane das weiterhin. Ja. Okay, ich habe hier zwei Branches, die das Gespräch nehmen kann. Ich habe eine gute Betäubungsgeschichte oder eine gute Kackgeschichte. Ihr müsst entscheiden.
Hä? Wie?
Er möchte jetzt entweder was übers Betäuben reden oder übers Kacken.
Genau.
Eigentlich lieber was Betäuben. Eigentlich beides, okay, natürlich.
Ja, eigentlich wollen wir beide Geschichten hören schon.
Ein guter Freund von mir. Wir sagen den Namen hier nicht. Es war ein kurzzeitiger Mitbewohner von uns, der kam gerade irgendwie aus dem Ausland zurück, hat kurz bei uns, also so 3 Monate oder so, bei mir und meiner damaligen Partnerin halt gewohnt in der Wohnung. Und zwar so, der hatte so ein Ding. Ich glaube, der hat so, ihr kennt diese Leute, die haben kein Schmerzempfinden so oft. Also der hat irgendwie ganz oft erst sehr spät auf irgendwas reagiert oder auch gar nicht. Hat gemeint, ja, er hat so einen eingewachsenen Zehennagel oder so. Ja. Und dann packt er das Ding aus und war schon so, also das war am Pulsieren. Da war so Hashtag wild, da war wildes Fleisch. Das war wirklich. Egal, jedenfalls
kurz vor der Amputation, okay, ja.
Genau, ganz kurz vor der Amputation, wir sind eben sofort zum Chirurgen irgendwie. Und der Arzt hat gefragt, ob er Fotos machen darf, weil ihm seine Kollegen das nicht glauben. Und er hat auch so in seinem Job hat er 8 Stunden am Tag gestanden. So, ich hätte es im Leben nicht ausgehalten. Jedenfalls, so, der Typ wurde sofort operiert, ja. Und es war seine erste Vollnarkose. Ja?
So eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Okay, mach du es.
Also es war seine erste Vollnarkose überhaupt. Er kann das gar nicht, jedenfalls, er wird da so hingelegt und wird so betäubt und so, keine Ahnung. Also hat er ewig gewartet, keine Ahnung. Auf einmal, dann ist er halt so weg. Okay, er macht halt diese OP, wir treffen ihn halt in 3 Stunden später, treffen wir ihn da wieder so. Keine Ahnung, gehen so einen Kaffee trinken, weiß nicht. Komm mal zurück, sind mit ihm im Aufwachraum. Es war ein kleiner Eingriff, ja. Es war alles okay. Der Arzt hatte irgendwie, der hat das super gemacht, hat irgendwie das alles weggeschnitten, das so verätzt, verödet, weiß nicht so. Der Zeh hat wieder eine normale Form, alles okay. Jedenfalls, der Freund von uns liegt da irgendwie auf dieser Liege und kommt so langsam, so allmählich nach der Betäubung wieder zu sich. Und das allererste, was er macht, ist wann diese Scheiße, wann fangen die endlich hier an, wann geht es dir irgendwie los? Du bist schon durch. Die OP ist fertig. Und der Gute an sich, Das kann nicht wahr sein. Also es ist so direkt von diesem, ich reg mich auf, dass es hier nicht losgeht, übergegangen in, ich bin wieder wach. Und dann war auf einmal dieser C weg, so, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir danach... Dann sah es einigermaßen gut aus. Wir haben danach, ich glaube, also das ist egal, betäubte Leute sind die Besten. Wenn die so halb bei sich sind, ne, das macht am meisten Spaß überhaupt. Ich liebe das.
Ja, der wollte dann irgendwie als, halt.
Ey, da ist ein Dönerladen. Lass mal ein Fladenbrot-Döner bestellen. Den irgendwie nach Hause zu kriegen war super jedenfalls. Also das wurde alles behoben und so. Ich fand einfach ihn im Aufwachraum fand ich total schön. Das ist sofort, weißt du, als ein richtiger Deutscher beschwert man sich ja erstmal, auch wenn man sofort erstmal aufwacht. So, was sagen die eigentlich an hier? Vielleicht besser als den Leuten zu erzählen, dass man sich mit dem Vater betrunken hat. Ich weiß es nicht.
Was besser zu erzählen?
Was? Das hab ich ja kurz, dass man sich mit dem Vater betrinkt bei der Impfung.
Ach so.
Nein, ja. Die Geschichte möchte ich auch noch gerne hören eigentlich.
Die kennst du nicht?
Nee.
Ja, im Endeffekt ist die Geschichte schon erzählt. Ich hatte halt einfach solche Panik vor Spritzen, dass ich halt mich auch hab nicht impfen lassen immer. Und die Lösung war halt die, weil mein Vater halt Arzt war, dass wir halt so gemütlich abends beisammen beim Weinchen gesessen haben und halt uns einen
das kam mal vor, ich erinnere mich, ja.
Gell? Und eins angedüdelt haben und wenn ich halt genug angedüdelt war und mein Vater halt auch, er halt...
Das ist so lustig, dass dein Vater sich einfach mitbetrinkt.
Ja klar, und dann hat er mich halt geimpft, gell? Also, und dann war das auch kein Problem. So habe ich das gemacht. Und das, leider hat dann mein Vater irgendwann aufgehört zu praktizieren, ne? Weil er halt so alt wurde. Und, So kam ich jetzt nicht mehr, komme ich jetzt nicht mehr immer in den Genuss zu Hause, also bei meinen Eltern in entspannter Umgebung behandelt zu werden. Aber ich habe so ein bisschen habe ich es noch gerettet, weil ich mir dann meinen neuen Hausarzt war dann ein Klassenkamerad von mir, ein ehemaliger. Also so ein bisschen einfach nur zum Arzt gehen, das schaffe ich einfach nicht. Aber erzähl noch deine Kackgeschichte, das interessiert mich.
Ja, pass auf, also bei uns hat mal, in meiner alten WG hat mal ein paar Tage ein Obdachloser übernachtet, der auch Jan hieß, daran erinnere ich mich. Mhm. Grüße ihn raus. Also, weiß nicht, überraschend für mich, aber ich war selber mal auf der Straße, ich habe ein Herz für Obdachlose. So, der hat irgendwie ein paar Nächte bei uns gepennt, ich hatte halt nichts mehr da. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet, hat sich so irgendwie die Reste zusammengekratzt. Er hat so die letzten beiden Toasts getoastet, hat noch irgendwie die Röstzwiebeln drauf und den Rest Salatsoße so, um irgendwas zu essen, keine Ahnung. Aber der war super lieb, der kam ins Gespräch irgendwie und der meinte, der hat was erzählt, worüber ich bis heute nachdenke, weil ich das einfach noch nicht, also ich war selber noch nicht in der Situation, ja. Er hat erzählt, weißt du, ganz ehrlich, so Drogen, geile Sache, Sex, super geiles Gefühl, so, aber ganz ehrlich, das beste Gefühl auf der Welt ist, ja, und jetzt kommt's.
Zu kacken.
Im Meer zu kacken.
Im Meer? Was? Warum im Meer? Also wenn man unter Wasser ist oder über Wasser?
Unter Wasser, weil er hat so beschrieben, er fand es ganz toll, wie dann quasi das Salzwasser in dich reinströmt, das Warme. Ich weiß auch nicht, ich habe es bis heute nicht überprüft, aber er hat so, also noch nie, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der so begeistert über etwas erzählt hat, wie dieser obdachlose Jan übers im Meer kacken. Und irgendwie, vielleicht muss man das irgendwann einfach mal ausprobieren. Aha. Ich weiß nicht, ich war noch nie in der Situation.
Okay, ich überlege gerade, aber ich glaube...
Grüße gehen raus, wenn er uns hört.
Interessant, interessant.
Ja, im Meer kacken.
Vor allem besser als Drogen, das ist ja schon interessant.
Besser als besser Drogen, als, besser als Sex. Im
wow.
Meer kacken. Ja.
Interessant. Ha. Ja, schön. Wieder
muss
was gelernt.
Muss man vielleicht irgendwie anal fixiert sein, Grüße gehen raus an deinen Chef.
Muss man probieren, ja. Oh Gott, mein armer Chef heute.
Vielleicht hat er schon mal mehr gekackt, wer weiß das schon.
Leuchten rote Ohren, ja.
Ich werde das in Erfahrung bringen.
Am besten, bevor die Sendung erscheint, rufst du ihn mal an. Sag mal, hast du schon mal mehr gekackt? Der wundert sich, was du willst, und dann hört er uns.
Aber echt, da geht Salzwasser rein? Weil das muss ja dann wieder raus, ja, wie ein Einlauf dann.
Na, wenn du irgendwas raus, also, da geht ja anständig, achso.
Ja, man tritt halt was raus. Ist ja wie eine Tube. Oder? Der Darm ist doch eine Tube. Ist der Darm keine Tube?
Schon eher
wie
Zahncreme.
Der Darm ist eine Tube, auf jeden Fall.
Da ist
Fall.
Ja normalerweise keine Luft drin. Oder? Nee.
Weiß ich nicht. Bin ich ein Biolog? Nein.
Jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis, aber irgendwo müssen die Blähungen herkommen.
Also mein, der Moment, Fall Luft wo da. Das Wasser in dich reinströmt, sei ganz besonders.
Fantastisch, klingt super. Okay, also haben wir jetzt ein Projekt, das müssen wir auf jeden Fall probieren, wenn wir es nicht so
am Meer. Ein Projekt.
Ich bin ja,
lasst mal ans Meer
fahren.
Ich
bin ja dieses Jahr am Meer, aber halt Schottland.
Wo denn?
Die Frage, ob das so
schön,
ob das so warm ist, ob ich mich da entspannen kann.
Ich bin dieses Jahr hoffentlich in Wales. Ich hoffe, ich kann mich da entspannen.
Ja, ich habe es noch nicht entschieden. Wir gehen in Dover an Land und dann gehen wir irgendwann in Hull wieder aufs Schiff und zwischendrin sind wir halt zum Gathering in.
Kann alles passieren.
Gathering in Braemar. Das ist der einzige feste Termin. Und dazwischen gucken wir, wo wir uns lang treiben lassen mit unserem Dachzelt. Deswegen, vielleicht landen wir auch in Wales. Mal sehen.
Deine Familie wird sich sicherlich freuen, wenn du sagst, ich muss ans Meer, wo es so warm ist, dass ich rein kann.
Pass auf, wir treffen uns einfach in Wales zum Kacken.
Fantastisch. Das erkläre ich meiner Frau auch so. Ich so, hier, wir müssen doch noch einen Abstecher nach Wales machen. Da treffe ich einen, den habe ich im Internet kennengelernt. Mit dem möchte ich gerne im Meer kacken. Meine Frau so, oh, okay, alles klar. Klar, Schatz, machen wir. Klingt nach einem Plan. Oh Mann, wie sind wir da wieder gelandet, mein lieber Scholli. So, nächstes Thema. Phimose.
Genau, die
ja,
die Becky hat in der Sendung, wo sie bei uns zu Besuch war, ja, gesagt, dass du ein großer Phimosen-Fan seist.
Stopp. Ich glaube, ihr habt euch das so komplett falsch rum gemerkt. Ich habe in unserer Sendung gesagt, ihr müsst die Becky auf Phimose ansprechen, nicht umgekehrt.
Echt?
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben sie aber dann angesprochen darauf und dann hat sie gesagt, ja, Moment mal, da muss der Jan drüber reden.
Das ergibt gar keinen Sinn.
War nicht die Becky zuerst bei uns oder war die Jan
zuerst? Ich war zuerst bei euch.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig betrunken.
Ich weiß auch nichts mehr.
Jan, was weißt du denn über Phimose?
Okay. Ich weiß eine Menge über Phimosen, auch aus
erster Hand.
Das ist
irgendwie so ein Insider bei euch, oder?
Das ist ein Insider. Also
aus erster Hand können wir drüber reden, weiß ich nämlich auch was.
Wir haben, ja, bitte.
Ja, ich habe halt eine Phimosen-Operation auch hinter mir, die ich als Grundschüler irgendwann.
Wann denn?
Okay. Genau, ich habe.
Weil das ist spannend. Entweder hast du irgendwie mit 5 Jahren oder mit Ende 20.
Genau, nee, ich habe.
Sonst kann
ich
halt gar
nicht.
Das ist
nicht
ganz
als
spannend,
Kind, ja. Nicht als Säugling oder so, ist ja auch nicht so selten, dass man so vor 3 Jahren, dass man sich nicht dran erinnern kann. Nee, ich habe das schon in der Zeit, wo ich mich dran erinnern kann. Ich weiß nicht, so vielleicht in der 3. Klasse oder so. Und das war schon, also ich erinnere mich da schon, dass das. Also erstens, was du vorhin mit der Aufwachgeschichte, da hatte ich auch eine. Also es war, weil ich halt damals auch schon Panik mit Spritzen im Arm und so was oder Zugang im Arm, war damals gar kein Problem, weil als ich aufgewacht bin, ich halt wilde Aufwachträume hatte und meine Mutter und ein Pfleger versucht haben, mich in diesem Bett zu halten und ich mir dabei halt die Infusion aus dem Arm gerissen habe und ich dadurch dann halt ohne Infusion aufgewacht bin. Was halt gut war für mich. Und dann halt, also das tat schon weh. Also es war schon so, ich erinnere mich an Verbandswechsel, das war schon ein Schlachtfest. Also nicht zu vergleichen mit dieser Vasektomie jetzt, überhaupt nicht. Es war schon, also es war wildes Hackfleisch, so habe ich das in Erinnerung. Und wir waren da auf irgendeiner, von einer Pharmafirma, das war ja damals noch erlaubt, von der Pharmafirma eingeladen auf so eine Fahrt auf dem Rhein mit so einem Schiff, so ein Ausflugsdampferschiff. So wie ich es gestern übrigens auch auf dem Main hatte, weil ich Verkehrshelfer bin und wir da zum Dank eingeladen wurden, also Schülerlotse. Und da wurden wir auch zu so einer.
Aber nicht bis Würzburg.
Nee, wir sind von Birkstadt nach Freudenberg. Oder nee, von Miltenberg nach Freudenberg.
Ah, ja.
Das ist so eine Dreiviertelstunde. Aber war trotzdem schön. Draußen regnete es, drinnen saßen wir und aßen Kuchen und tranken Sekt. War wirklich sehr entspannt und ich habe später die Bilder meiner Frau gezeigt, die halt super spießig aussehen, wo sie auch so gesagt hat, das muss man aber schon auch mögen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fand's geil. Nee, aber genau, so eine Fahrt haben wir damals auf den Rhein gemacht, mit halt haufenweise anderen Ärzten und deren Kindern. Und ich hatte halt gerade die Phimose hinter mir und konnte mich kaum rühren und es war alles sehr unangenehm. Und das habe ich noch in Erinnerung, dass es so ein bisschen traumatisch war. Ja, aber so richtig schlimm war es auch nicht. Also das war schon auch irgendwie auszuhalten.
Es ist furchtbar. Also ich hatte es auch als Kind irgendwie auch scheiße Erinnerungen und so weiter. Du hast halt entweder irgendwie mit 5 oder mit Ende 20 nochmal so, weiß nicht. Und es ging, also ich glaube in der Geschichte,
nicht, ausgelöst,
da ging es um...
Gibt, die das haben.
Da verändert sich der Körper nochmal irgendwie auf diese Weise offenbar. Da jedenfalls
sollen wir eigentlich erstmal erklären, Geschichte, was das überhaupt ist? Ich glaube, wir haben es nicht erklärt.
Ihr könnt es gerne mal googeln. Da gibt es ein schönes Bild auch auf Wikipedia. Das ist eine Vorhautverengung.
Genau. Also wir sind im Endeffekt beschnitten aus medizinischen Gründen.
Genau. Es ging, glaube ich, um einen Bekannten von mir. Der hatte dieses Problem mit so Mitte, Ende 20.
Ach so, ich dachte, du hättest halt, also nee, als Kind, hast du gesagt.
Nein, ich hatte es als Kind, genau. Also wie gesagt, ich erinnere mich auch daran wenig, aber ich weiß genau, dass es sehr, sehr schmerzhaft war und furchtbar war. Ich war auf, glaube ich, so einem Campingtrip. Ich konnte irgendwie 5 Tage eigentlich pinkeln. Es war alles furchtbar. Genau, es war alles ganz schlimm. Ja. So. Ja. Egal. Also Bekannter von mir hat es mit, der bleibt auch anonym, hoffentlich mit Ende 20, Mitte, Ende 20 nochmal so. Und dem war das auch sehr peinlich und ist dann halt nicht zum Arzt gegangen, sondern halt so einen Freund der Familie gefragt, der halt diese Operation vor Ort vornimmt, so, weiß nicht. Und der hat sich halt irgendwie verschnitten, bei dieser Operation. Oh, nee. So. Das heißt, er hat irgendwie, da wurde offenbar zu viel von der Vorhaut weggenommen. Es geht darum, dass diese Person halt irgendwie dann ab dort in Zukunft, immer wenn sie eine Erektion hatte, halt zu wenig Haut da war. So, wisst ihr, wie ich meine? Dass das halt immer auf einmal sehr gespannt war und immer Schmerzen hervorruft. Das heißt, es ging um einen Fehler bei der Operation, dass diese Person halt immer bei einer Erektion große Schmerzen hatte und man auf keinen Fall irgendwie das irgendwie berühren durfte, weil dann halt irgendwie diese Spannung und dieser Schmerz da ist. Also ich glaube, darum ging es eigentlich in der Anekdote ursprünglich. Diese,
ja, und wird es dann nochmal operiert?
Diese ganze Phimosen-Sache. Es ist inzwischen alles behoben, alles gut, wurde nochmal operiert.
Wird dann da noch Haut reingesetzt oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ich sollte mal fragen, wie es genau gemacht wurde, aber es ist also inzwischen alles ausgestanden. Aber genau, darum ging es jetzt offenbar. Man lieber mit einer Phimose lieber mal zum Arzt gehen, glaube ich. Ist die, ja, lieber.
Nicht zum Dirty Dancing
nicht aussitzen.
Gehen. Nee, besser nicht.
Nicht Phimosen sollte man lieber nicht zu Hause behandeln, ist, glaube ich.
Ja, obwohl natürlich das ja von vielen gemacht wird, gell? Ich meine, im Endeffekt im Judentum und Islam ist das ja nicht so weit davon entfernt, gell? Also
ja, aber auch da geht man zu richtigen
Hoffentlich.
Ärzten. Also das ist
hoffentlich.
Ja nicht so, als würde man es. Ich hoffe
es auch. Ich glaube, dass Millionen nicht zu Ärzten gehen, sondern halt auch zu irgendwelchen, wo halt irgendwas passiert, gell? Will man auch nicht die Dunkelziffer.
Ich hoffe, dass die wenigstens
kennen.
Erfahrung
da haben. Ja, vielleicht das, ja. Mhm. Ja, schön. Aber jetzt.
Also mit der Phimose lieber zum
Aber
Arzt,
warum
ja?
das ein Running Gag zwischen Becky und dir ist, das wissen wir jetzt noch nicht.
Es gab irgendwie genau diese Anekdote von den Bekannten flogen mal rum an einem legendären Abend, der auch irgendwie formativ war für eine Gruppe, die sich damals ergeben hat, die noch heute existiert in dieser Konstellation.
Die Phimose-Gang.
Heute die Phimose-Gang.
Nee, wirklich?
Die Phimose-Gruppe heißt irgendwo. Ja, tatsächlich. Und da ist Becky dabei, Christopher dabei und eben die Christiane, die auch schon erwähnt wurde. Und das ist die Phimose-Gang. Also wenn immer irgendwie, weiß nicht, Phimose-Leaks, Safeword Phimose, Hashtag Phimose irgendwo lest, dann ist diese Vierergruppe. Ja.
Sehr schön.
Und zwar genau umgekehrt. Ihr solltet Becky auf Phimosen ansprechen, nicht Becky von ihr auf mich.
Haben wir das vielleicht sogar getan, Stefan? Ich weiß es gar nicht mehr.
On Air war es nicht, wenn dann irgendwie...
Ja, okay, dann war es vielleicht hinterher. Ja. Weil die Geschichte kommt mir schon bekannt vor. Also doch. Ich glaube, sie hat uns das hinterher erzählt.
Dass die Phimose ging. Gerade Christiane war am Anfang sehr zögerlich, überhaupt irgendwie in der Öffentlichkeit Phimose zu sagen, also in so Podcast-Formaten. Weil Christiane dachte früher noch, sie muss seriös sein im Internet. Völlig absurd.
Was für ein absurder Gedanke. Oh, sehr schön.
Inzwischen sagt Dr. Christiane auch, glaube ich, gerne Phimose.
Ja, Doktoren seid ihr quasi alle bald, oder?
Ich hoffe doch. Christian ist da mein großes Vorbild. Sie hat das geschafft. Ja.
Sehr gut.
Ja, sehr gut. So, könnt ihr noch? Ja, habt ihr
ich
noch?
Kann noch.
Ja?
Haben wir eine Wahl?
Ich bin vasektomiert, ich kann noch.
Gib noch an. Ich hol früher oder später, ja. Ich komme dann auch hin, wo du bist.
Okay, mal gucken.
Kommst du nochmal und erzählst, wie es bei dir war.
Ja, und dann musst du
im Hinterzimmer bei der Ex-Freundin und dann schnippschnapp alles ab.
Ja, also auch der Typ, also Ärzte sind halt auch so abgebrüht. Und er kam dann, der saß morgens mit seiner Tageszeit und er hat so am Rande lässig erzählt, was die Leute in seiner Praxis wieder in die Harnröhre eingeführt haben. Ich war so,
bei meinem Vater auch so.
Ich will es gar nicht hören. Ich will es gar nicht
hören. Wie der Code bei irgendeiner Patientin aussah und sowas. Und, ja. Waren meine Eltern auch immer so.
Ich will es gar nicht hören.
Damit bin ich aufgewachsen.
Das ist ja schön. Ich bin jetzt gespannt, Jan, wie du über die Lebensmittelvergiftung erzählst, ohne diese ganzen Details auszupacken.
Fand ich auch mal.
Die du jetzt hier nicht.
Erzähl mal, wie es war.
Du wolltest zum Boss gehen und dann kam dir die Lebensmittel.
Ich wollte noch zum Hockenheimring am Freitag. Ich habe leider, also Lebensmittelvergiftung ist meine beste Erklärung, weil wir waren zu siebt und genau die beiden Leute am Donnerstag, die mit mir auch diesen Mexikaner getrunken haben, also diesen Schnaps auf so Tabasco- und Tomatensaftbasis quasi, ja, die hatten dieselben Symptome wie ich.
Davon kriegt man keine Lebensmittelvergiftung.
Das ist doch zu viel Alkohol drin, oder?
Da ist nichts drin, was eine Lebensmittelvergiftung machen kann.
Es ist mein bester Hinweis, weil das ist das Einzige, was wir alle drei gemeinsam hatten. Ja, und wir alle drei hatten halt Kotzen, krassesten Durchfall, Fieber am ersten Tag und das war's. So, was ist es sonst? Das war unsere beste Erklärung, weil es war das Einzige, was wir drei alle gehabt haben, was die anderen nicht gehabt haben. Vielleicht war es der Mexikaner, vielleicht war es irgendwas anderes. Es war furchtbar,
Hat die mexikanische Spülhilfe eure Gläser abgeleckt oder so und hatte irgendeinen Magen-Darm-Virus, der nach einem Tag wieder vorbei ist. Es klingt nicht nach einer Lebensmittelvergiftung, aber keine Ahnung, bin kein Fachmann.
Ich weiß nicht. Ist die beste Erklärung, die wir haben. Es ging jedenfalls gar nicht. Am Donnerstag noch gesoffen. Am Freitag, es war furchtbar. Ich sag mal so, ich war froh, dass ich nicht beim Konzert war. Was will man nicht haben? Wenn man da so in der Menge steht, man ist 3 Stunden vorher da, wenn man eine Dreiviertelstunde zur Toilette braucht, möchte man nicht damit Durchfall stehen.
Das stimmt. Da ist Erbrechen sogar noch besser. Durchfall will man wirklich nicht haben.
Auf jeden Fall. Es war die Hölle. Wir hatten am nächsten Tag heftig Fieber auf jeden Fall, Schwindel und so weiter. Haben es den ganzen scheiß Tag übergeben. Ich weiß
nicht. Das ist schon seltsam.
Warum reden wir über Lebensmittelvergiftung? Ich weiß nicht. Mhm. Ja.
Also ich hatte auch mal.
Du hast gesagt, ich habe noch was zu erzählen und dann.
Ach so, nein, es ging um das medizinische Thema und um die Konzerte vorhin. Ich habe leider auf den Hockenheimring verzichten müssen aus genau.
Ich hatte auch mal eine Lebensmittelvergiftung.
Echt schade.
Ist schade, aber.
Sehr lange her. Das war 1997. Da war ich auch auf Besinnungstagen, damals noch als Schüler, auch in Münnerstadt. Da wurde uns wohl irgendwas verabreicht, was verdorben war, denn es hatten sehr viele, bis auf eine, die irgendeine Diät gemacht hat, wo sie nur Essen von zu Hause mitgenommen hat, die hatte es nicht und alle anderen hatten halt krasses Erbrechen in der ersten Nacht zu Hause dann und das war wirklich so, also ich habe, wie man so, auf Englisch sagt man es glaube ich so irgendwie, das gelbe Telefon anbrüllen oder irgendwie sowas, also ich habe halt wirklich das Klo angebrüllt, so dass dann meine Mutter kam nachts und mich gemaßregelt hat, dass ich nicht so laut erbrechen soll, weil mein Vater morgens arbeiten muss. Das ist auch geil, gell? Wenn du halt Ärzte als Eltern hast, die sind halt vollkommen mitleidlos. Und so als würde ich aus Spaß das Klo anbrüllen, gell? Und meine Mutter hat sich dann, das habe ich auch hier schon tausendmal erzählt, hat dann mir einfach ein Mittel, das Sequil hieß, gespritzt auf dem Vorleger und daran sieht man, wie schlecht es mir ging, dass ich das habe mit mir machen lassen, weil einfach sowas spritzen lassen, das war nicht mein Ding. Und dann, das hat sie mir gespritzt, auf dem Vorleger liegend und dann hat sie mich zum Bett geleitet und so aufs Bett, ich hatte ein Hochbett, so hochgeschoben und das war so das Letzte, woran ich mich erinnere und dann bin ich 13 Stunden später aufgewacht. Also es hat mich vollkommen ausgenockt, aber es war ja nichts mehr in meinem Körper drin. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an Erbrechendem hätte.
Ich hatte da ja schon eine Stunde
Magensäure rausgebrüllt. Also es war wirklich, mir ging es echt nicht gut. Und am nächsten Tag ging es dann wieder. Also es war.
Gott.
Ja.
Das hätte ich gebraucht. Halt
Arzteltern, gell? Die
ich muss gerade denken an unseren damals, unseren. unseren Abi-Ball, also so, ne, Abitur, wir waren, glaube ich, so 100 Leute in unserer Abiturstufe, so, keine Ahnung. Es gab dieses Fest am Ende, so, ihr wisst schon, die ganzen, also alle kommen, ziehen sich irgendwie geile Kleider und so weiter an. Da gab es so ein Show-Cooking irgendwie, es halt so war, ja, irgendwie so ein einzelner dicker Typ dreht irgendwie irgendwelche Frikadellen so in so einer Pfanne, weiß nicht. Es gab irgendwas, irgendwas war da mit dem Essen nicht okay. Jedenfalls, es waren 100 Leute plus irgendwie Geschwister, Eltern und so weiter. Und am nächsten Tag waren, glaube ich, mal so drei Viertel Leute irgendwie krank, sage ich mal. Und dann gab es einen Riesenskandal, weil da waren diese ganzen Eltern und so, und diese ganzen so, die halt, ach jo, so die ganzen Anwälte, die ganzen Ärzte so aus der Stadt waren irgendwie das, also irgendwie die halbe Scheiße. Stadt hatte ungefähr eine Lebensmittelvergiftung. Es gab einen Riesenskandal. Das genau diese Ärger, Eltern ja. steigen dann Scheiße. Richtig aufs Dach, so, weißt du, ganz ehrlich, das gab richtig Ärger und irgendwie gab, war es in der ganzen Stadt so, ja, auf diesem Abi-Ball gab es irgendwie das Gift im Essen, so, keine Ahnung, daran erinnere ich mich gut, es waren irgendwie alle, ich glaube, alle, die da waren, hatten, oder zumindest so ein großer Teil hatte irgendwie richtig die Scheißerei die nächsten paar Tage, es war also, da ging einiges, muss ich gerade dran denken, da war einiges.
Ja, ich meine, klar, wenn man es dann so drauf zurückführen kann, so, okay, es haben alle... Das haben alle, die das
eindeutig, alle, haben, die da waren, hatten irgendwas, ja.
Ja. Ja.
Voll.
Ja, das ja, kann ja auch mal ein Restaurant zumachen, also.
Ja.
Da gucken dann irgendwie die Leute mal ganz genau hin und dann, oh, was ist denn da alles und es ist zu.
Ich weiß nicht, was es da war, aber irgendwas bei diesem Showcooking war auf jeden Fall faul, also dass die halbe Stadt am nächsten Morgen dann quasi über dem Klo hing.
Ich weiß nicht. Jetzt ist die halbe Stadt.
Ja, weiß nicht, so, also wenn da irgendwie, weißt du, da sind, wie viele Leute, lass es 400 Leute sein, das ist schon, das ist kein, in so einer westfälischen Kleinstadt irgendwie kein kleiner Bestandteil, sondern sind da gerade die ganz Leute, die halt richtig Ärger machen, so, die halt richtig auch die
ja, klar, die Macht haben im Endeffekt, klar.
Ja, weiß schon, ja.
Die Eltern, die ihre Kinder aufs Gymnasium schicken und dafür sorgen, dass genau, die hier und da.
Ja, scheiß so. Altsprachig Gymnasium,
wenn du Latein
ab der Fünften hast, so die Eltern, die halten sich auch für was. Ja, genau, ich habe Latein ab der Fünften, Englisch optional ab der Siebten. Mhm. So diese Art von Gymnasium war ich. Die ganzen Arztkinder, die ganzen Apothekerkinder, so auf jeden Fall.
Ja, das war ja bei uns gar nicht, klar. Weil mein Vater mit 5 abgeschlossen hat, Latein. Und deswegen seinen Kindern gesagt hat, also ihr lernt bitte kein Latein, das ist nicht gut für euch.
Ganz ehrlich, ich unterrichte Latein. Ich würde immer sagen, bitte lernt kein Latein.
Genau, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich finde, man sollte Latein halt lernen, erstens, wenn man es wirklich braucht oder wenn es einem Spaß macht. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und uns wurde dann ja halt immer gesagt, so dieses, ja, vielleicht willst du später mal was studieren, bla bla bla. Und tatsächlich hat einer von uns, nämlich mein Bruder, hat Geschichte studiert und hat es dann, ja genau, selbst und hat dann im Studium später Latein gelernt. Und meine Mutter war völlig geplättet, wie geradlinig und erfolgreich der Latein gelernt hat. Und sie hat halt gemeint, er würde halt viel, also er hat halt, ich weiß nicht, jetzt macht man glaube ich in 4 Semestern oder sowas. Und sie hat halt gesagt, dass er halt besser in Latein wäre als sie und als mein Vater sowieso, ja. Weil das halt mit einem gewissen Abstand nicht in der Pubertät zu einem Zeitpunkt, wo er wirklich weiß, was er damit anfangen will, ganz konzentriert und auch mit Lust vielleicht auch, dann Latein gelernt hat. Und das ist dann auch richtig. Ich finde überhaupt dieses Sprachenlernen in der Pubertät, das ist eh so eine fragwürdige Sache.
Ja, genau. Das ist alles sehr viel entspannter, wenn du es später machst, ja.
Okay, also oder halt deutlich früher.
Also. Ja, also im Prinzip, du lernst keine Sprache so gut wie die, du
nee, vor Latein 14 nicht, aber
nee, Latein, vergiss Latein.
Nee, aber Englisch mit 5 oder mit so einfach subkutan.
Ganz ehrlich, also die Kurve im Sprachenlernen ist vor 7 am besten und dann nochmal bis 14 und dann bleibt es gleich. Also das, ich finde es auch motivierend zu sagen, okay, ich kann
15 doch klar, so gut im Sprachenlernen wie mit 68. Mit 16 hat man doch andere Probleme als eine zweite und dritte Fremdsprache zu lernen. Ganz ehrlich, das sollte eigentlich banal sein, oder? Aber nein, genau das machen wir.
Ja, man hat immer andere Probleme.
Wann hat man größere Probleme als mit 16? Jetzt mal ehrlich.
Okay, Punkt, okay. Ich glaube, ganz ehrlich, man wächst an seinen Problemen. Wenn ich so heute so 16-Jährige, die sich, ganz ehrlich, pass auf, ich komme heute an einem Scheiß, an so einem Spielplatz vorbei. Da sitzen 16-Jährige und betrinken sich und die reden über ihre Probleme. Und ich denke so, klar, ich fühle es voll, ich
habe dieselben Probleme.
Und ich würde gerne hingehen und sagen, genau. Ich würde gerne hingehen und sagen, ganz ehrlich, entspannt euch, die Probleme, die ihr mal hattet, die werden euch ganz klein erscheinen. So. Und es ist ja immer, die Probleme mit 20 erscheinen mit 30 ja, ganz easy.
Aber was nicht bedeutet, dass die Probleme immer schlimmer werden, sondern was nur bedeutet, dass die Probleme damals einfach nicht so schlimm waren. Ja.
Ja. Ja, man kann besser damit umgehen vielleicht. Okay, Punkt ist, glaube ich, ihr glaubt mir nicht, dass dieser Mexikaner schuld war. Ich frage euch, was war es dann? Was war es dann, was von den 7 Leuten uns 3 ausgerechnet so niedergestreckt hat am nächsten Tag? Wenn es nicht der Mexikaner war.
Das ist schon komisch. Das
muss irgendwie in der scheiß Tomatensaft gewesen sein.
Ja, also eher die Gläser und so.
Weiß ich nicht.
Unser Gefühl ist halt eben dieses, du gießt Schnaps irgendwo rein, das desinfiziert bestimmt.
Die anderen 4, die Pfeffi hatten.
Ja, einer von,
okay, nur wir 3
einer von denen hat eine
Magen-Darm-Probe
gehabt,
flach.
Die euch abgegeben.
Okay.
Ich weiß es nicht. Also für mich klingt es nicht ganz nach einer Lebensmittelvergiftung, aber möglich ist es.
Aber wenn da natürlich viel Tomatensaft drin war und der richtig
so
verdorben
gesagt,
war.
Mir wurde gesagt, ja, okay. Die Symptome passen am ehesten.
Ja, das stimmt. Das war bei mir auch.
Keine
als ich nach 30
Egal,
Stunden aufgewacht war ich gesund. Also.
Punkt ist, ich konnte nicht zum Hockenheim bringen. Ja.
Ja, zweimal der Boss ist halt einfach wenig.
Egal.
Ja.
Weniger als dreimal der Boss.
Ich glaube, ich war bei noch keiner Band dreimal. Es gibt einige, wo ich zweimal war, aber dreimal war ich, glaube ich, nie.
Es gibt eine Menge, wo ich mehr, also ich war bei den meisten eher dreimal als einmal. Aber, ja.
Es sind ein paar, wo ich mehrmals war, aber dreimal glaube ich noch nie. Nee.
Vor allem dreimal bei der gleichen Show quasi. Also das ist halt schon so
anders. Das war schon, weißt du, falls in 2 Wochen Abstand da. Es war ein ähnliches Setlist, aber schon anders. Es hat jede Stadt ihre Highlights hier. Es war immer ein bisschen, es war schon schön. Also ich war froh, dass ich zweimal da.
Also
ja,
es soll überhaupt nicht negativ gemeint sein, sondern.
Nee, ja, ich verstehe, was du meinst. Viele spielen wirklich so ihre Show immer.
Ja, genau.
Aber es war
obwohl ich glaube, auf jeden Fall. Ich bin bei Death Stars. Ich glaube, ich weiß, da lacht er immer drüber, nur weil ich mir Mühe gebe, das TH auszusprechen. Ich glaube, da bin ich zum dritten Mal. Ich glaube, das ist die erste Band, wo ich zum dritten Mal bin. Sonst war ich, glaube ich, noch nie dreimal bei irgendwas.
Oh nee, das ich da schon. Ich war bei Gentleman sogar mal beim Tourneeauftakt und beim Tourneeabschluss, der zufälligerweise in Wiesbaden war, warum auch immer. Oder relativ am Anfang, relativ am Ende. Ende, das war auch ziemlich cool. Und sehr unterschiedlich irgendwie.
Gentleman, wenn ich lange nachdenke, könnte tatsächlich sein, dass ich dreimal, aber nur halt so bei Freundeskreis mit dabei und sowas.
Ja, wenn genau.
Ich glaub, selbst
ja, oder hier Afrika-Festival, oder bei euch?
Ja, genau, da springt halt, sprang der halt immer rum, aber ich glaube, selbst den, ich habe viele zweimal gesehen, aber dreimal tatsächlich wenig. Ja gut, wenn ich in 9 Jahren dann wieder die Hochzeit, das Hochzeitsjubiläum und dann unsere Hochzeitsband zum dritten Mal kommt, dann sind die mit dabei.
Aber die haben auch jedes Mal ein anderes Set.
Ja, stimmt.
Dann spielen sie wieder auf der Bühne oder so.
Das war so lustig.
Das war echt saugut. So,
okay.
Ein Thema haben wir noch. Einmal haben wir noch B-Steeds.
Oh Gott, und ich muss gerade, ich merke gerade, dass ich hart betrunken bin und nicht mehr weiß, welchen Film ich heute vorschlagen will. Ich muss gerade mal kurz.
Nee, du bist jetzt dran mit B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
vergiss das mal. Ja.
Oha, ich werde ihn gleich finden. Ja, Beasties. Beasties. Das ist ein TikToker und Instagrammer, also ich habe keine Ahnung, wo seine Hauptding ist. Das ist ein junger Typ, der halt bei Multimedia unterwegs ist. Multimedia? Nee, Scheiße, ich bin total betrunken.
Social Media.
Social Media. Fuck. Bei mir geht nicht mehr viel, tut mir leid. Und das ist ein, also das ist so ein junger Skater, so vom Phänotyp ein Skater. Entschuldigung. Was denn? Ist doch ein Phänotyp, oder? Der ist so, ich schätze so 20 oder so, ja. Also ein richtig junger Typ. Oh fuck, es geht echt gar nichts mehr.
Der heißt Quentin Kupfer.
Der ist Quentin.
Beasties.
Und dessen Hobby, unter anderem neben Skaten, ist Bienen. Und der hat in seinem Garten, hat er so Bienenstöcke.
Ach doch, den habe ich mal auf YouTube gesehen.
Ja, ich weiß.
Cooler Typ.
Ich vorhin gesagt, genau.
17 gemeinsame Follower, okay.
Und der ist wirklich sehr cool. Seine Sprache verstehe ich zum Teil nicht, weil er halt so krass Jugendsprache benutzt und halt die Bienen immer mit Digger und Alder anspricht. Und halt so Sachen wie Stees sagt, wo ich nicht, ich habe es jetzt vorhin gegoogelt, was Stees heißt. Das ist eine Slang-Bezeichnung, ist eine Mischung aus Style und Easy. Und soll halt so irgendwie Leichtigkeit und Coolness und sowas ausdrücken. Und deswegen heißt sein Account bei Instagram auch Bee, also für Biene, und Stees. Und ich glaube, bei TikTok das gleiche ohne Punkt dazwischen und bei Instagram mit Punkt. Und der macht halt so kurze, nennt man das Reels? Ich glaube. Mhm. Wo er eben dann so zeigt, wie er irgendwie einen Bienenschwarm einfängt und in einen Bienenstock einsiedelt oder sie dazu mehr oder weniger überredet, sie da sich da anzusiedeln oder irgendwas zeigt, was die da machen. Also unheimlich viel mit so ja, im Endeffekt Imkerei, aber eben nicht so altmodische Imkerei, sondern so sehr nah am Tier, ja? Also so der hat auch keine, nicht so diese Imkerkleidung und so und diese Imker
keine Haube, gar nichts, gell? Und nimmt
keine Haube, keine Rauch
in die Hand. So. Ja, komm, genau, mal mit. Ich kehr euch mal hier rein.
Ja, genau. Der geht mit diesen Tieren halt um, als wären die vollkommen ungefährlich. Und er sagt halt auch so, dass die halt unheimlich viel über die Pheromone aufnehmen und wenn du halt selbst entspannt bist, dann sind die auch entspannt. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Kann auch sein, dass die halt in irgendeinen Alarmmodus kommen, klar. Aber insgesamt, wenn man halt unalarmiert ist, sind die auch unalarmiert. Und das zeigt er halt auch. Und das ist wirklich faszinierend. Ja, und dann kann man dem halt so zuschauen, was der so mit den Bienen macht und wie er dann halt irgendwelche Bienenstöcke baut, beziehungsweise praktisch Nisthilfen, also ausgehöhlte Bäume, weil er halt auch der Meinung ist, dass die halt eigentlich in ausgehöhlte Bäume gehören und nicht in irgendwelche Bienenkörbe oder Bienenkisten. Und dann laufen ihm oder fliegen ihm halt irgendwelche Bienenstöcke zu oder Bienenvölker zu. Und kann man einfach unheimlich viel lernen über Bienen und über auch natürliche Lebensweise von Bienen. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, dass die, wenn die sich fortpflanzen, dass die dann den Stock verlassen und schwärmen, das ganze Volk, und dass sich dann halt einen neuen Platz suchen. Und dass das halt von Imkern in der Regel unterbunden wird, weil die halt nicht wollen, dass die Bienen dann weg sind. Und der lässt die halt einfach schwärmen und vertraut darauf, dass sie halt wiederkommen oder halt in irgendeinem Baum hängen, wo er dann mit einer Leiter hochsteigt und sie halt wieder in irgendein Gefäß kehrt, wo er sie halt dann wieder dazu überreden kann, in einen seiner ausgeholten Bäume zu gehen. Also wirklich ein cooler Typ, was das angeht. Ich weiß nicht, ob er sonst ein cooler Typ ist, keine Ahnung, kann ich beurteilen. Aber also es ist cool, was er mit den Bienen macht und man kann unheimlich viel lernen und es ist ja so ein junger Guy. Momentan ist es gerade irgendwie, hat er sich ein Bulli gekauft und reist jetzt irgendwie zu anderen Bienenenthusiasten in Europa. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber also auf jeden Fall ein empfehlenswerter TikTok- oder Instagram-Account. Sehr cool. Stees.
Cooler Typ, ja.
Ich folge da mal rein. Ich habe ja derselbe erwähnte Freund mit der Fimose von vorhin. immer wenn wir uns sehen, sagte, ey Linnemeier, wir wollten doch immer mal selber imkern.
habe ich auch schon lange überlegt. Oh, da habe ich auch noch eine Geschichte dazu.
Dabei meinte eigentlich, dass er wollte gerne selber Met machen. Er ist das frei erfunden. aber mal selber imkern, ich bin nicht abgeneigt.
Nee, ich bin auch überhaupt nicht abgeneigt, obwohl ich ja mittlerweile Haustiere habe, die dem vollkommen zuwiderlaufen. Nämlich Hornissen. Die ich jetzt auch als Haustiere adaptiert habe, die haben wir schon seit ein paar Jahren. Die waren in den letzten Jahren in unserem, wie soll man sagen, Rollladen ist es nicht, Jalousiekasten von unserem, wie nennt man es, Panoramafenster vor unserem Wohnzimmer. So dass sie nachts dann immer, wenn wir Fernsehen gesehen haben, gegen die Fensterscheibe gedotzt sind, ziemlich laut. Und jetzt sind sie um die Ecke des Hauses herumgekommen und sind jetzt auf der Terrasse. Wir haben so ein zweischaliges Mauerwerk und da sind so Lüftungslöcher drin. Und eins dieser Lüftungslöcher geht halt zur Terrasse, auf Bodennähe. Und da sind sie jetzt, haben sie jetzt ihren Eingang und sind halt, nisten halt in dem, im Mauerwerk, ne? Also in der Mauer praktisch. Mhm. Aber gehen halt, fliegen über die Terrasse in dieses Loch, direkt neben der Hollywood-Schaukel. Also wir liegen auf der Hollywood-Schaukel und 30 Zentimeter neben uns gehen halt die Hornissen in dieses Nest oder in dieses Loch und sind aber völlig entspannt. Und das ist auch was, was dieser Beasties, also dieser Quentin eben erzählt hat, dass die eben auch, ja, du musst halt entspannt sein, du musst, darfst halt nicht in ihre Komfortzone rein. Aber gerade Hornissen sind halt ultra entspannt und sind halt erschreckend groß und machen halt Angst, wenn man halt Angst vor Wespen oder sowas hat, aber sind halt überhaupt nicht so aggressiv wie Wespen. Und das ist natürlich erstmal nur Gelaber, was man sich halt anhört, aber wenn man das mal erfahren hat, und ich erfahre es halt jetzt seit Jahren und jetzt halt extrem eng und nah, weil sie halt jetzt auf unserer Terrasse sind, die sind halt wirklich völlig entspannt. Also die fliegen halt an einem vorbei und man sagt ja sogar, wenn man soll nicht sich ihrem Nest nähern, weil sie dann aggressiv werden. Wir sind ja, ich liege mit meinem Fuß 30 Zentimeter neben dem Nest oder neben dem Eingang vom Nest und die sind vollkommen entspannt. Ja, also null Aggressivität und auch so diese Penetranz, die Wespen immer haben, ja, das haben die halt nicht. Und das Geile ist halt, dass du dadurch halt keine Wespen hast, weil die halt die Fressfeinde sind von Wespen. Mhm. Und die interessieren sich halt nicht für die Wurst, die auf deinem Teller liegt und für den Schinken, den die Wespen halt immer anfressen, sondern interessieren sich halt für die Wespen, die diese Wurst anfressen. Und dadurch hast du halt die Wespen nicht. Und es ist also bisher null, also keine einzige Wespe bisher gesehen. Weil die halt, klar, auch wissen, da wo halt Hornissen nisten, da gehen wir halt mal besser nicht hin. Ja? Und deswegen haben wir sie jetzt als unsere Haustiere benannt und neben den Hühnern haben wir jetzt eben Hornissen. Und ja, und erfreuen uns an ihnen.
Dann wohl doch keine Bienen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Bienen hast du dann halt auch nicht, weil die Hornissen halt auch Bienen fressen. Ja?
Die fressen die auch, oder?
Ja, klar. Ja gut, aber könnten wir zum Beispiel am anderen Ende des Gartens, so da wo die Hühner sind, könnte man natürlich schon einen Bienenstock hinsetzen.
Ja.
Mal gucken, was in ein paar Jahren ist.
Baust du den Hühnerstall ein bisschen größer, einfach noch so einen Bienenkorb dran. Oder dieser ausgehöhlte Apfelbaum da.
Ja, aber da sind ja Bienen drin, da sind ja diese Holzbienen drin, diese großen, blauen, schönen Bienen.
Ja, stimmt.
Sind ja da wild drin summend. Also von daher habe ich ja schon Bienen im Garten, aber halt noch keine Honigbienen. Ja. Nee, aber die Hornissen sind nett. Also wirklich hier ein Plädoyer für Hornissen. Das ist, sind nicht gefährlich und nicht bösartig, sondern wirklich nette Tiere, die einem Wespen vom Leib halten. Wirklich nett.
Ja, trotzdem, wenn sie kurz spontan vor einem auftauchen, erschreckt man sich ein bisschen.
Ja, natürlich erschreckt man. Die sind halt laut und groß und sehen fies aus, klar.
So wie du.
Was? Nee, ich bin nicht groß. Ich bin klein und sehe fies aus. Und so ungefährlich.
Sowas hast du doch zu mir dann auch gesagt, aber das war nicht so höflich wie jetzt beim Christoph.
Zum Daniel, meinst du?
Ja, was habe ich gesagt?
Zum Jan.
Nee, der ist ja der Jan.
Das passiert auch, ja. Ich sage es auch manchmal zu mir selbst, vom Schallspiegel.
Okay. Ich bin mein Sohn
hier, oder?
Ja, mein Sohn und mein Bruder. Ja.
Der Christoph sagt uns jetzt noch, was wir nächste Woche schauen. Also.
Oh, scheiße, ich weiß echt nicht mehr. Warte mal, ich muss gucken. Ich hoffe, dass ich das bei Netflix genauso schnell wieder finde.
Sonst suche ich was aus.
Oh, ja.
Nee, ich hatte was Gutes gefunden. Oh, es ist ärgerlich. Ist es das?
Keine Ahnung. Mir wird Missing angezeigt, ganz oben.
Ist ein guter Springsteen-Song.
Welche ist denn heute? Ah, nee, das ist nicht. Das wollte ich halt nicht das nächste Mal anbieten. Scheiße, ich finde es nicht mehr. Füllt ihr mal noch 3 Minuten, dann finde ich.
Ja, Black Dynamite sollte man gucken, wenn man, wenn man den Film heute mochte. Das ist dieser 2009er Film oder so, der auch so auf 70er Exploitation will, super witzig.
Haben wir nicht da so ein Remake von geguckt?
Ist es dieser Adam Sandler Film?
Ich hoffe nicht. Oder?
Aber wir haben doch irgendwas mit Dynamite, haben wir doch jetzt gerade, also nicht gerade, aber.
Napoleon Dynamite, gibt's das was ganz anderes?
Ja, über diesen Komiker, gell? Das war fies.
Das ist fies.
Napoleon Dynamite. Ja, stimmt. Das, dann haben wir den geguckt. Ja, nee. Und wie heißt der andere?
Black Dynamite. Witziger Film, geiler Soundtrack auch. Von 2009 ist so ein Klassiker, der, weiß nicht, irgendeine Art Comedy-Aufarbeitung dieser 70er-Filme. Super witzig. Also ist auf jeden Fall für The Clown Tyrone großes Vorbild gewesen.
Okay. Ich suche jetzt gerade, wo man den wohl findet.
Nirgendwo, fürchte ich. Ich habe ihn irgendwie auf YouTube gesehen, so eine Scheiße. Also so schäbig hochgeladen.
Ja, also hier Amazon für 2,99 leihen.
Ja, auf fucking Deutsch. Das kannst du vergessen.
Oh.
Ja.
Also, sie hier zweimal untereinander, aber sie zeigen nicht an, in welcher Sprache.
Oh Mann. Okay, 3 Minuten sind rum.
Ja, okay, ich weiß jetzt mehr über diesen Film, weil mir mehr eingefallen ist. Es ist ein Film, der jetzt am Donnerstag anläuft und es ist ein deutscher Film. Das weiß ich noch. Wie kriegen wir das jetzt raus? ja, und es spielt Schweighöfer mit. Das muss doch zu finden
sein. Das findet
man.
Dann,
aber er ist nur der Nebendarsteller.
Fucking Schweighöfer.
Aber läuft, das ist halt das Problem, der läuft erst am Donnerstag an. Das heißt, der ist halt jetzt noch nicht im Dings, gell? Das ist, das ist schwierig. Komm, das muss doch zu finden sein.
Ich will mir mit Kino nur Oppenheimer für 23 angezeigt und 22 Girl, You Know It's True.
Nee.
Doch, das ist hier die Verfilmung von Milli Vanilli, das ist doch genau das, was du raussuchen würdest, oder?
Klingt gut.
Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Geil.
Vielleicht die Schwimmerin? Nee, das glaube ich nicht.
Nee, das ist ja auch nee, das 22. Das ist uralt.
Es läuft, es läuft. Hatte ich noch nicht. Also so.
Muss ich jetzt hier Schweighöfer für euch googeln. Was kommt dieses Jahr? Heart of Stone kommt dieses Jahr. 11. August. Nee, es dauert noch.
Es dauert noch.
Oppenheimer? Ja, nee. Sonst nix.
Scheiße. Nee, wahrscheinlich
das Schweighöfer mitspielen.
Nee, ich glaube, ich hab's mit, ja, ich hab's mit Heart of Stone verwechselt, aber der ist ja erst, der läuft dann erst frühestens in 3 Wochen. Nee, dann, scheiße, ich bin völlig planlos. Ich bin halt auch
nächste Woche gibt's einen Überraschungsfilm, ich freue mich schon.
Nee, das läuft doch nicht. Ha, ich hab ihn. Ich hab ihn.
Ich hab Angst.
Also, es ist tatsächlich ein deutscher Film. Er ist mit Kostja Ullmann und Iris Berben. Und er heißt Paradise. Und er läuft ab Donnerstag, also ab quasi heute. Also ab jetzt.
Ja.
Und es, ich habe das Gefühl, es ist ein Remake von einem amerikanischen Film. Es geht um so Zeitspenden. Also dass einem so Lebenszeit abgenommen wird und die transferiert werden kann und sowas.
Okay.
Also Science Fiction. Also im Endeffekt das, was wahrscheinlich in einer Black Mirror Folge besser erzählt wäre. Aber mal gucken. Ja, genau. Das war das, was ich vorschlagen wollte. Und das
ja, viel Spaß vor. Euch.
Ja, du kannst ja es auch schauen. Und
tja, scheiße, jetzt bin ich raus.
Auf jeden Fall.
Hört mich noch jemand?
Wir hören dich sehr gut, ja.
Ja.
Aber Christoph hört uns nicht mehr. Das ist ein bisschen schade eigentlich. So ging es mir vorhin auch. Ich schmeiße ihn jetzt einfach mal aus der Leitung. Jan, bist du noch da?
Ich bin sowas von da.
Ah, es freut mich. Gut, dann schmeiße ich den Christoph mal aus der Leitung und rufe ihn neu an. Ja, da ist der Christoph wohl einfach aus der Leitung geflogen, noch bevor wir Tschüss sagen konnten. Dann bedanke ich mich jetzt einfach nur bei dir, lieber Jan. Schön, dass du mal wieder bei uns warst und doch eine ordentliche Länge in diese Sendung gezimmert hast.
Ja, eine ne knackige kleine Folge. Ich bedanke mich auch.
Wir laufen deutlich auf die 4 Stunden. Also ein bisschen was werden wir noch rausschneiden, aber Ja, es ist auch mittlerweile 1 Uhr nachts, Donnerstagmorgen.
Ich habe Urlaub, schön war's. Ich fand's sehr nett mit euch, wie immer.
Hast du's gut? Ich werde morgen früh um 5:30 von den Kindern vermutlich geweckt. Halb sieben. Oh, der Christoph ist doch wieder da.
Der Christoph ist wieder da.
Ja, ich bin jetzt wieder da, genau.
Ach,
um nochmal zu betonen, wie schön es war, Jan, mit dir, und bitte komm bald wieder.
Gleichfalls.
Es ist immer eine große Freude, ein großer Spaß.
Gleichfalls,
und
ich fand's sehr nett.
Eine große Freude.
Untenrum vor allem.
Untenrum vor allem. Genau. Vielleicht bringst du ja auch mal irgendwann ein bisschen was Sprachvergleichendes mit, ein bisschen Wissen. Oder du machst einen neuen Podcast. Ich bin da sehr scharf drauf.
Irgendwann vielleicht.
Ja.
Ich sehe euch beiden noch in dem Sprachenpodcast versinken.
Ich sehe uns erstmal im Altkirchenslawisch-Seminar bei meinem guten Freund Ulrich.
Ah, das wäre sehr geil. Das wäre sehr, sehr geil. Müssen wir gucken, wann das ist. Ja. Altkirchenslawisch, das ist auch nur so ein Wort, gell? Was das dann wirklich ist, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen.
Ist eine südslawische Sprache, kein direkter Vorläufer, aber verwandt mit Bulgarisch zum Beispiel am nächsten, ja.
Ist es Kyrillisch?
Naja, was heißt, ist es Kyrillisch? Also es wird meistens in Kyrillisch geschrieben, ja.
Okay. Aber man muss das nicht wissen vorher, oder? Ja gut, ich kann
nicht. Man muss nichts vorher wissen. Alles gut.
Cool. Ja klar, weil es halt ja, ist ja völlig Nische. Ist geil, ja.
Ja, dann die nächste Sendung dann auf wie heißt das? Kirchenslawisch.
Kurz Axel finde ich mal nett. Das kann sich immer leicht merken, ja.
Axel? Warum Axel?
AKSL ist die Abkürzung immer.
Altkirchenslawisch.
Ah, okay.
Axel. Na gut, dann tut sich jetzt jeder von uns noch was unter die Achsel und dann gehen wir mal ins Bett, oder?
Genau.
Ja, gute Idee.
Ja, also vielen Dank nochmal und angenehme
Nacht. Bis bald hoffentlich.
Bis bald.
Gute Nacht.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.